Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Da habe ich meiner Mutter noch gesagt auf dem Rückweg,
Mama, das mache ich nie wieder.
Ich schwöre dir, die würde dir genau den Satz so sagen. Weil ich wollte nicht mehr, wollte nicht nochmal drehen in meinem Leben.
Ja. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und schön auch, dass mein heutiger Gast hier ist. Er ist ein Schauspieler, der verschiedenste Wandlungen durchgemacht hat und immer, wenn man seine ganze Arbeit beobachtet hat über die Jahre und gesehen hat, was er gemacht hat, wurde man nicht nur überrascht, sondern hat auch die spannendsten Sachen mitbekommen. Plus, dass er in Interviews immer sehr, ich möchte fast sagen, nahezu philosophisch wird. Und ich bin sehr aufgeregt, dass er heute da ist. Ich freue mich tierisch, dass er zugesagt hat. Und es ist auch für meine Frau sehr wichtig, dass er heute hier ist. All das besprechen wir. Bei mir ist der grandiose, tolle Schauspieler Friedrich Mücke. Hallo Friedrich.
Hallo, schönen guten Abend. Das ist ja herrlich. Danke. Das ist ja eine wirklich, also jetzt muss ich erstmal kurz dreimal durchatmen.
Für dich ist es ja so, erstmal Prost, ne? Du wolltest ein Bierchen trinken, wir haben ein Bierchen besorgt.
Zum Wohl.
Du trinkst einen Pilz, einfach so ein Jever. Ich habe hier so einen Freund von mir, Uke, der war auch, glaube ich, in der dritten Folge von der NBE.
Uke Bosse.
Genau. Kennst du Uke auch?
Aber es gibt nur einen Uke, oder? Also, alle kennen nur einen Uke, hoffentlich.
Wirklich, du kennst Uke?
Also, nein, ich kenne Uke nicht, ich weiß aber, wer Uke ist.
Also, ach so, ja.
Uke, sein Demo.
Genau.
Ist steil gegangen und dann kam der, naja.
Und das Bier hier ist von Uke, das hat Uke selbst gemacht, mit so einem Brauer aus Bayern.
Zeig mal, wie das heißt.
Das ist ein Altbier, das heißt Busebeller.
Aha.
Das ist ein Altbier mit Ostfriesentee drin.
Hast du noch eins da?
Ja klar, ich hole dir mal eins.
Oh, das ist ja toll, also da muss ich gleich mal hier meinen Pilz tauschen gegen Uke Bussebier. Ist ja irre. Auch in der Dose, nur in der Dose eigentlich? Nils kommt gleich wieder und erklärt uns, ob dieses Bier. Nils, erwarten wir noch jemanden?
Ich glaube, da holt ein Nachbar ein Paket ab.
Hey, herzlich willkommen zu Hause.
Ja.
Oh, Wahnsinn.
So ist das in Pankow. Für dich ist ja, das ist ja das Schöne, ne? Für dich ist das ja ein bisschen Heimatbesuch. Du lebst ja mittlerweile in München.
Ja.
Oder schon mittlerweile eigentlich seit Ewigkeiten schon. Aber bist ja hier in der Ecke aufgewachsen.
Das stimmt. Ich bin nicht weit weg von hier aufgewachsen, und zwar in der. Also wo war denn unsere erste Wohnung? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich bringe jetzt immer durcheinander. Raumerstraße oder Kastanienallee? Ich glaube, die erste war in der Kastanienallee in Prenzlauer Berg. Und die zweite Wohnung war dann in der Raumerstraße. Und witzigerweise ist heute auch meine Unterbringung nicht weit davon weg. Und da bin ich heute durch die Oderberger gestiefelt. Und ja, da kommen natürlich Erinnerungen zurück. Aber na klar, also sieht komplett anders aus alles. Deswegen, ja. Also wenn man zum Beispiel in Pankow ist, wenn man jetzt hierher kommt, dürfen wir sagen, dass wir in Pankow sind?
Ja, klar.
Haben wir jetzt auch. Ja. Das hat schon noch viel mehr von früher, ne? Als irgendwie der ganze P-Berg da, wo jetzt dieses Hotel ist.
Ja. Hier hast du Fußball gespielt in Pankow oder was? Ne?
Warte. Aber das ist ja, okay. Ja, okay, also wo ich über Fußball gespielt habe, das hätte ich wahrscheinlich selber gar nicht aufgezählt, weil das eine kurze Zeit meines Lebens war. In der Bistumsliga Fußball gespielt, unter anderem, also neben
Du hast doch als Jugendlicher hast du auch so, nee, warte, du hast doch in Schöneberg oder so. Wo hast du so gespielt?
Schöneweide.
Schöneweide, genau.
Genau. Also Lok Schöneweide war ein Verein, FC Treptow war ein Verein, Turbine, wie hießen die davor noch? FC Turbine hießen sie vor, FC Treptow, genau. Und aber auch bei Pankow Blues, aber Pankow Blues war eben eine Freizeitmannschaft aus der sogenannten Bistumsliga. Also da hört man schon, der Berliner Ost-Typi hier ist Katholik, also was ja auch immer so eine Seltenheit darstellt. Aber also in diesem Zusammenhang mit der Kirche war dann irgendwie auch Fußball ein Thema.
Ja. Und da das ist so lustig, dass diese Bistumsliga ist ja eine Hobbyliga. Das ist aber, steht aber fett als einer der ersten Einträge in deinem Wikipedia-Eintrag drin.
Ja, geil.
Dass die Pankow Blues, oder ist es eigentlich der Punk, bezieht sich auf die Musik oder auf die Farbe?
Ne, bezieht sich auf Musik, weil in diesem Zusammenhang, also wie bin ich denn da reingekommen? Ich hatte sozusagen Kontakt mit Pankow-Musikern. Wie lange seid ihr nochmal hier? Weil hier gab es damals, also das war Ende der 90er, gab es hier eine Band, die hießen The Tides. Die kam komplett aus Pankow.
Ja.
Die haben so, also was haben die gespielt? Ska, Rhythm and Blues und so ein Kram. Und der Manager von denen, der selbst ernannte, der hatte dann irgendwie auch Lust, eine Bistumsliga-Mannschaft irgendwie zu leiten. Also in diesem Zusammenhang fand das statt. Und wir haben mit den Musikern diese Mannschaft halt irgendwie gefüllt und bespielt.
Ja, Das ist so lustig, weil Maria, meine Frau, die ist ja auch hier, die ist ja quasi neben dir aufgewachsen, die ist in der Corina gewohnt.
Ist nicht weit, genau.
Und da ist sie aufgewachsen und ihr Vater war Berufsmusiker in der DDR. Der hatte auch eine Band, die war dann in den 90ern noch relativ bekannt, dazu hießen die.
Aha.
Die hatten so ein paar Hits und von denen habe ich so diese ganze Kultur auch dieser DDR-Musik noch so ein bisschen tiefer gelernt und einsteigen können und so und erfahren. Und du kommst ja auch quasi aus so einer künstlerischen Ecke. Dein Vater war ja Maler und also, aber ich meine, irgendwo steht, er hätte so Kulissen, er wäre so Kulissenmaler gewesen, aber er war ja auch so, er hat ja auch richtig Bilder gemalt.
Also mein Vater war in erster Linie Bühnenbildner, Szenenbildner beim DDR-Fernsehen, also Bühnenbildner in Halle zum Beispiel im Theater oder in Anklam, auch schon irgendwie zu Ostzeiten und dann aber eben auch Szenenbildner im DDR-Fernsehen. Und diese ganze malerische Geschichte, also so, dass er sich als Künstler oder als Maler eben immer verstanden hat, aber das ist schon seit er 17 ist, also hat er sich in die Landschaft gesetzt, Mark Brandenburg und gemalt, ne? Ja. Malt doch wirklich irre gute Bilder und immer noch und ist immer noch so sein Ausgleich oder seine innere künstlerische Stimme im Grunde, ne, die da irgendwie dann zutage tritt. Ja. Und
hast du auch Bilder von ihm zu Hause?
Ja, habe ich auch, aber ich habe noch nicht das Bild, was ich wirklich unbedingt haben will, weil da haben wir irgendwie aus irgendeinem, ja.
Hast du Portemonnaie noch nicht weit genug aufgemacht?
Nee, ich habe gesagt, nee, das ist irgendwie, er meinte, ja, das kriegst du, wenn ich sterbe, tatsächlich. Ja. Und ich habe dann gesagt, okay, ist für mich total fein. Ist das Erbetal, gibt's ja sozusagen in Süden, also wir kommen ja eigentlich alle aus Köpenick, muss man auch wieder verwirrenderweise dazu sagen.
So wie Romano,
korrekt, da gab es auch Überschneidungen zeitweise so mit, ja, da müssen wir jetzt gucken, wie wir durch die Biografie gehen, weil meine Eltern sind im Grunde aus Köpenick und sind mit mir dann eben, also mit meiner Schwester und mir, dann eben in den 80er Jahren nach Prenzlauer Berg gezogen. Deswegen war das erstmal, also Raumerstraße, Kastanien, also die ersten Adressen.
Ja.
Aber eigentlich war immer schon, also schlägt das Herz komplett für Köpenick, deswegen habe ich auch so eine Union-Handyhülle.
Na. Die hast du jetzt auf dem Dreh geschenkt bekommen, ne? Auf dem Dreh zu dieser neuen Serie, Begräbnis für einen Hund, neue Sky-Serie.
Ja, Bestattung eines Hundes.
Bestattung.
So heißt der Roman, aber die Serie heißt Funeral for a Dog.
Okay, Grunde, ne? Also den englischen Titel.
Korrekt.
Genau. Okay. Ja. Funeral for a Dog, und da hat dir jemand diese Handyhülle geschenkt bei dem Dreh.
Ja, Tom hat mir die geschenkt. Tom hat Setaufnahmeleitung gemacht und auch Berliner, Hertha-Fan. Und mir ist dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob mir die, irgendwas ist kaputt gegangen, glaube ich, die Handyhülle tatsächlich. Und dann hat er gesagt, komm hier. Und dann hat er die bestellt und nach Italien liefern lassen. Und dann hat er mir einfach am nächsten Tag diese Hülle geschenkt. So als Liebesbeweis.
Das von einem Hertha-Fan, das ist natürlich schon.
Ja, das haben wir lange ausdiskutiert. Aber er meinte, komm, das ist unsere Begegnung oder so, wie wir uns kennengelernt haben, steht drüber.
Ja, schön. Aber die Frage ist ja sowieso, wie kann man Hertha-Fan sein? Das ist ja... Das finde ich schwierig. Also Hertha finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich einen ganz schwierigen Verein. Wenn ich jetzt Westberliner wäre, was ich ja theoretisch bin, auf so eine ganz spezielle Art, dann wäre ich eher TB Berlin Fan als Hertha.
Ja, bin ich total bei dir. Also ich habe überhaupt nichts für die Hertha übrig. Immer waren irgendwie Berliner damals auf dem Fußballplatz, auch bei mir in Schöneweide oder so, wo ich dann Fußball spielen gelernt habe, da waren immer irgendwie natürlich viele Herthaner dabei. Komischerweise wenige Unioner so, aber nö, war wahrscheinlich einfach in den 90er Jahren einfach der kommerziellste, stärkste Verein im Grunde, den man irgendwie feiern konnte und ein Trikot anhaben konnte. Aber wobei auch die 90er Mannschaft, also mit Preetz und so, war schon auch eine geile Mannschaft oder so. Ne? Da war der Fußball geil, also keine Ahnung, da war irgendwie alles cool, da konntest du auch, also härter sein, oben gegen Bayern und so. Also ist natürlich Berliner Verein halt.
Ja, verstehe. Was ich faszinierend finde, ist, vielleicht war das Usus, das kann ich natürlich immer nie einschätzen, aber was mir meine Schwiegereltern sozusagen erzählt haben, oder vor allem meine Schwiegermutter mal erzählt hat, was ich ganz faszinierend finde, ist, als die in die Corinaer Straße gezogen sind, die haben vorher noch irgendwo anders gewohnt, als sie in die Corinaer Straße gezogen sind, zu DDR-Zeiten, da haben die Wohnung da besetzt. Und das war relativ üblich zu DDR-Zeiten. Wenn Wohnungen leer standen, konnte man da reingehen und dann hat man da offiziell gewohnt, damit es sozusagen keinen Leerstand gibt und damit die Wohnungen so offiziell vergeben sind. Das fand ich. Kennst du sowas auch?
Ja, warte mal, aber zu welcher Zeit? Weißt du es
konkret? Das muss so 80er, später 80er gewesen sein.
Naja, okay, weil, also ich kenne das aus Geschichten meiner Eltern nicht mal. Also es ist mir jetzt auch nicht eine total neue Information, allein weil, ja, also irgendwas gab es ja. Es gab ja diesen Roman jetzt von Lutz Seiler, ne? Und der hat ja im Grunde diese Nachwendezeit genau auf diese Szenerie im Grunde geschrieben, besetzte Häuser, Rückestraße in dem Fall.
Ja.
da läutete schon bei mir irgendwas, wo ich so dachte, ey, na klar, ist ja alles nicht so neu und so weiter. Gab ja immer irgendwie Leute, die da irgendwie 10 Jahre älter waren, die das alles schon hatten und erlebt hatten oder sogar in solchen Wohnungen immer noch gewohnt haben oder so. Mhm. Aber also selber in so einer Wohnung irgendwie gelebt oder vielleicht war ich sogar mal in einer, aber das wäre dann irgendwie in frühesten Teenie-Jahren gewesen, aber kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Oder manchmal wusste man das ja auch gar nicht, ne? Also aber klar, also, aber interessant, ne, dass sowas mal ging und ich bin auch immer erstaunt, zum Beispiel Mietpreise, ich meine, in dem Fall waren es wahrscheinlich dann ging es nicht mal mehr um Miete zahlen, sondern einfach nur diese Wohnung irgendwie warm zu halten oder irgendwie überhaupt zu beleben. Ja. Aber Mietpreise im Osten, ne? Wenn man da manchmal so hört, weiß ich nicht, 24 Mark oder so, ist ja tatsächlich, also ich glaube, es ist total realistischer Mietpreis gewesen, so, ne? Aber sowas weiß ich dann noch von früher, ne? Oder von der ersten Wohnung, dass die halt, also was heißt billig, das lag ja dann auch immer an dem, was die Eltern verdient haben und so. Aber klar, eine Wohnung konnte sich im Grunde erstmal jeder leisten.
Hast du einen Bezug zur DDR? Also, weil ich frage das deswegen, ich finde das so, für mich ist das wahnsinnig aufregendes und spannendes Thema. Und Maria, meine Frau, ist genauso alt wie du. Ihr seid beide 81 geboren und auch noch in der gleichen Ecke aufgewachsen. Deswegen habe ich jetzt so eine Art Vergleich. Mhm. Und das Lustige ist, als ich sie kennengelernt habe, mittlerweile kennt die Familie das von mir, aber als ich sie kennengelernt habe, wollte ich das immer so thematisieren und habe auch so ganz viel immer darüber gesprochen. Und die waren immer alle so, ja, naja, also es war nicht so wahnsinnig interessant. Und für mich ist das ganz faszinierend, dieses ganze Aufwachsen und Leben in der DDR und auch die Wende mitzuerleben und so.
Ja.
Ich finde das ganz spannend.
Also hättest du mit meiner Mutter so eine Berührung gehabt, vielleicht so, meine Mutter würde so loslabern und sofort alles, ich stelle mir jede Frage und so.
Ich glaube sogar, dass Marias Mutter deine Mutter kennt. Ich glaube, da war irgendwas. Ich glaube, irgendwas hat die mal gesagt.
Ernsthaft?
Müssen wir sie gleich mal fragen, ja. Ich glaube.
Ah, die ist ja abgefahren, weil ich nicht, weil ich es jetzt gedacht habe, weil ich sie gesehen habe, kurz hier beim Reinkommen, sondern wenn sie in der Nähe aufgewachsen ist und sie 81 geboren ist, dann waren wir im selben Kindergarten, behaupte ich.
Ja.
Weißt du, das ist echt möglich, weil. Also,
ja, klar.
Weil so viele waren halt, also, oder keine Ahnung, wenn sie Corina gewohnt hat, ne? Ja. Wir haben ja, selbst noch in der Raumerstraße war mein Weg, also kann man sie gleich mal fragen, wo sie war.
Ja. Ja.
Der hieß damals, also wir haben den immer Dimitrov-Kindergarten genannt, weil er halt in der ehemaligen Dimitrov-Straße war, hat heute die, ja, wie heißt sie denn heute? Die große da, wo jetzt die M10 drauf fährt, zur Warschauer, keine Ahnung. Guck mal, weiß ich gar nicht.
Ja.
Dann muss die Eberswalder oder die andere sein, keine Ahnung.
Was ist das?
wir Berlin-Kenner.
Die Danziger.
Die Danziger, guck, genau, da wo der Schusterjunge ist.
Genau, ist die Danziger. Ja.
Warst du da mal?
Ja, ist gut.
Mega. Na. Da bin ich gerne. Da kann man mich treffen.
Mein Lieblingsplattenladen ist auch der Danziger. Das ist,
ach,
früher war das Fopro Records.
Ja.
Und jetzt heißen sie Dodo Beach East. Das ist der beste Plattenladen in Berlin.
Der ist auf der Danziger?
Mhm. Fossi, so ein Punk, der hat den immer gemacht damals, Fopro Records. Und da war es auch immer so.
Ach so, der ist ja da vorne.
Ja, das ist der Danziger,
da, wo der jetzt die Straßenbahnhaltestelle ist, ne?
Genau.
Ja, ja, klar. Genau.
Beim Schusterjungen ein bisschen weiter hoch. Und der hat den Laden auch immer so super punkmäßig geführt. Mhm. So, der hatte dann so irgendwelche Ärzte-Vinyls. Und wenn so ein kleiner Punk kam, der gesagt, oh Mann, ich hätte diese gar nicht, kann ich nicht leisten. Dann forst du immer so, ja, komm hier, ich verkaufe sie dir, 20 Mark ist okay und so.
Und du hast dir da Punk gekauft? Weil ich meine, ich kenne den auch und da war der vom Sortiment, war der schon sehr punkig, oder?
Der war sehr punkig.
Und elektronisch ein bisschen, oder?
Ja, der war sehr punkig früher immer, da habe ich auch immer Punk-Sachen geholt.
Ja.
Und jetzt ist der so, also weil Dodo Beach ist eigentlich ein Plattenladen in Schöneberg, der immer alles hat, was auf Vinyl rauskommt. Das ist echt krass. Der Typ ist ein Ultra-Vinyl-Nerd und jedes neue Vinyl-Ding gibt's bei dem. Und wenn, es gibt diesen Record Store Day, so eine Veranstaltung von so Plattenläden, wo so an einem Tag so ganz spezielle Editionen verkauft werden. Die werden normalerweise so gestreut auf alle Plattenläden, weil die Idee früher war, dass man so viele Plattenläden wie möglich besucht an dem Tag, auch weil man die so hochleben lässt und man nie weiß, welcher Plattenland welche Platte. Der hatte immer alle. Das war so krass.
Aber jetzt alle von einer Richtung? Oder?
Nee, alle, aus die an dem Tag veröffentlicht wurden. Der hatte irgendeine Connection und hat immer alle Platten bekommen. Und das war so ein bisschen assi den anderen Läden gegenüber. Aber da habe ich mich dann morgens um 7 Uhr angestellt, um zu jagen. Und mittlerweile ist es ganz krass geworden, weil da ganz viele Leute so hingehen, die wollen dann diese Editionen kaufen, um sie direkt am gleichen Tag noch auf eBay reinzustellen.
Und hast du noch aus dem Laden so eine Erinnerung? Also, weil das ist ja das, was ich irgendwie, also meine, wir können gleich mal über meine Faszination für Platten reden oder so, oder wie ich Plattenläden besucht habe zu einer gewissen Zeit, viel später wahrscheinlich als du in deinem Leben, aber so, dass du noch weißt, habe ich auf jeden Fall diese Platte gekauft. Also, dass du dich an so eine bestimmte Platte auch erinnerst?
Ja.
In dem Laden, aus dem Laden?
Ja, ja. Also von ganz früher weiß ich es nicht mehr, weil ich war sicherlich auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, in den Nullern da oder so.
Mhm.
Aber jetzt, als er noch Fopo Records war, weil er ist jetzt krass umgebaut worden, er ist jetzt auch ganz anders aufgeteilt und so, weil früher war die Theke ganz am Ende, die war auch so wie so ein kleiner Raum abgesperrt sozusagen mit so einem Fensterchen, wo Fossi dann die Platten rausverkauft hat und hinten so das Lager hatte irgendwie. Und das ist jetzt nicht mehr so. Aber da habe ich dann, ich weiß, also habe ich ein paar gute Sachen gekauft, ein paar gute Punk-Sachen. Da habe ich auch Bodycount gekauft und so. Es war schon okay.
Sehr gut. Na. Wo sind denn die Platten hier? Die sind hier irgendwo hinten.
Die sind hier im Wohnzimmer, hier direkt nebenan. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ja, also ich finde das eben sehr faszinierend, hier so aufgewachsen zu sein. Und auch wenn man so diese alten Bilder sieht, noch aus den 90ern von der Ecke hier und so, gibt's ja immer irgendwelche Kurzfilme oder Postkarten. Hier wird auch mal so eine Doku zu DEFA-Zeiten gedreht in den 80ern, die ich mir irgendwie angeguckt habe und so. Ich finde das ganz, ganz spannend, wie krass sich das auch gewandelt hat und wie anders das jetzt ist und was noch so übrig ist vor allem. Das ist ja eigentlich immer am interessantesten.
Ja, es gab eine relativ, ist gar nicht so alt, zweijährige oder dreijährige Dokumentation, gibt es jetzt auch vom RBB, die deswegen so interessant ist, weil die ist Oderberger Straße, die kennst du vielleicht auch, ne? Ja. Und die ist deswegen so interessant, weil da kein Voice-Over drüber liegt im Grunde, sondern da fährt einfach dieses Team vom Fernsehen mal die Straße ab und guckt mal, wer da noch wohnt und was da so passiert ist. Und es ist echt geil, in der Doku damals zu sehen, was da jetzt für ein Geist herrscht, der aber echt mit früher noch eine gewisse Verbindung hat, was man vielleicht so gar nicht glauben würde, wenn man nicht in die Wohnungen geht, wenn man nicht in die Hinterhöfe geht und guckt, da sind ja die Leute da teilweise 30, 40 Jahren drin oder länger sogar, ne?
Ja.
Empfehlung an der Stelle. Oderberger Straße. Dokumentation. Fernsehen, ja.
Wirst du wehmütig, wenn du das ja gerade eben gesagt hast? Das Hotel ist direkt um die Ecke von, also ist ja der Ecke Kastanienallee irgendwie. Wenn du da so langläufst jetzt und so ein bisschen an die Kindheit denkst, wirst du dann sehr nostalgisch, denkst dann sehr viel an damals zurück, oder?
Nee, also es ist irgendwie eine andere Form. Also ich glaube, weiß, was du meinst oder das empfindet wahrscheinlich jeder wieder für sich dann individuell, weil ich kann erstmal mit deinen Worten was anfangen. Also ja. Berlin zu besuchen ist immer wieder, weil ich eben in München lebe und jetzt schon eine ganze Weile, über 10 Jahre, auf jeden Fall 12 Jahre schon, ist Berlin zu besuchen, also immer zunehmend, auch stärker werdend, immer wieder ein stärker werdendes Erlebnis in so eine Richtung. Also wo ich so denke, wer war ich hier eigentlich immer und so? Und wer war ich? Und da bin ich noch nicht beim Kind, sondern ich gehe eher gerade so die Jahre zurück, als ich hier weggezogen bin.
Ja.
Und vielleicht wird sich das mit zunehmenden Jahren
noch weiter zurück.
Ja, das ist sozusagen, es beginnt jetzt bei 27 und geht dann vielleicht die 20er zurück. Die tauchen gerade auf, als ich hier gesagt habe, so ciao, auf jeden Fall und echt weg hier, ich wollte hier richtig weg. Und bereue das null, ne? Und ich habe auch immer eigentlich, also den letzten, auf jeden Fall 5 Jahren auf jeden Fall, nie das krass vermisst oder so.
Ja.
Und jetzt vor einer Woche war ich mal da, kurz für 2 Tage und stand auf der Warschauer Brücke.
Ja.
Und war erstaunt über, also ich meine, das habe ich schon öfter mal wahrgenommen, dass da wirklich alles fehlt, was da früher war. Also es ist wahnsinnig viel Himmel auf einmal da, weniger Häuser, also Richtung Eastside, da natürlich ist da viel los, Richtung O2-World und so. Aber wenn du in die andere Richtung guckst und diesen Wasserturm siehst beim Ostkreuz, wer war ich denn eigentlich hier und so. Dann kommt sowas hoch, was irgendwie mein Herz irgendwie triggert, ne? Und wo ich so an mich so denke, wie ich früher war und ob mir was fehlt eigentlich, ist die Frage.
Aber was ist denn die Antwort? Fehlt dir was?
Ja.
Oder bist du ein Münchner geboren in den Körper eines Berliners?
Ja, also die Vorstellung gefällt mir. Also, weil es gibt eine ganz große Anziehung da und eine ganz große, also Sicherheit nicht, aber eine, kann sagen, in München. Guck mal, heute Morgen bin ich in München los. Und wir hatten heute Morgen komplett, das ist jetzt nicht der Münchner Himmel, weil der Münchner Himmel wäre eigentlich blau-weiß, er war nur blau.
Ja.
Und ich dachte, das ist auch eine interessante Beobachtung, weil das war so ein Münchner Licht. Mhm. Und auch das war, als ich da hingezogen bin, so eine Verabredung oder so ein Moment von, alright, das ist geil hier. Da kommen ja so viele Faktoren zusammen, die ich vielleicht damals auch gar nicht so richtig gecheckt habe, ja. Dass das auch mit dem, also auf jeden Fall mit dem Punkt, aus Berlin wegzugehen, ganz viel zu tun hat, München so annehmen, also angenommen haben zu können. War das jetzt richtiges Deutsch? Mir fehlt auf jeden Fall sowas wie Berlin bestimmt so ein bisschen, ne? Aber es ist vielleicht noch nicht die Zeit oder so. Es ist also in dem Moment, so meine Lebensphase gerade, das passt schon sehr gut da gerade mit München. Also ich vermisse das nicht so dringlich, ja, oder so. Ja. Aber irgendwas ruft da, wo ich manchmal jetzt schon gesagt habe, also ich habe mich jetzt schon in den letzten ein paar Monaten schon mal öfter den Satz sagen hören, wenn ich mal ein bisschen älter, also noch mal älter bin als alt, vielleicht geht das hier zu Ende so, dass sowas ist da.
Bist du denn jemand, der grundsätzlich sehr, der so eine Sesshaftigkeit braucht? Oder hast du, Aber ich meine, offensichtlich bist du das, oder? Ich bin jetzt wirklich lange in München. Und davor warst du die ganze Zeit in Berlin.
Also wenn ich mich beobachte, was ich durchaus tue, oder ich hätte gerne mal jemanden, der das so wirklich ganz, also der safe sagen könnte, du machst das so und so. Und ich, ah ja, klar, stimmt. Gibt's ja nicht so richtig, außer vielleicht meine Frau. Oder meine Kinder vielleicht können das, oder meine Mutter kann das wahrscheinlich auch sagen, mein Vater. Also es gibt einige, die könnten das. Ich bin schon recht rastlos eigentlich. Also ich muss auf jeden Fall immer wieder weg. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort auf die Frage, du hast recht. Also klar.
Ja, doch, eigentlich schon. Aber es ist halt, das ist dann natürlich das Privileg des Jobs, also der dich ja zwangsläufig durch die Welt jagt sozusagen.
Ja, ja, und das wusste ich schon, dass das so wird. Also wenn ich diesen Job, also Schauspieler, so wie ich ihn führe auch, ne, also so wie ich diesen Job irgendwie auch oder mich entschieden habe oder so, oder meine Entscheidung treffe, dann ist das eine ganz starke Motivation, dieses Bewegen und das nach Hause kommen auch, aber wirklich das Dinge hinter sich lassen, und das kann ich extrem krass, ne? Ich bin heute hier und habe also wirklich, ich bin voll hier, ne? Ich bin auch, also höchstens noch eben noch diese letzte Stunde. Weißt du, ich hänge ja an so vielen Sachen emotional. Ja. Also meine Family jetzt einfach mal genommen.
Ja.
Also keine Ahnung, wie andere das machen, ja? Also ich kann das total vergessen. So, vor allem im Job. Ich kann das extrem vergessen, was nicht heißt, dass mir das weniger wert ist oder so.
Ja, das verstehen viele Leute immer nicht. Das geht mir ähnlich. Ich bin, bei mir ist es so, ich merke einfach, je älter ich werde, obwohl, ja doch, aber es hat auch was mit älter werden zu tun, aber ich, wie wenig ich an Orten hänge. Zum Beispiel, ich komme ja aus Köln, so aus dem Rheinland, und Köln, finde ich, ist immer noch einer der besten Orte der Welt. Ich liebe Köln so sehr. Wenn ich da bin, genieße ich das, und wenn ich weg bin, freue ich mich, dass ich es so konzentriert genießen konnte sozusagen und mir eigentlich nur die guten Seiten gegeben habe, die ich halt liebe, und jetzt nicht da irgendwie Alltag bestreiten muss und so. Und für mich ist es völlig okay, dann auch wieder wegzugehen. Und ich bin auch jetzt hier in Berlin, ich bin jetzt echt lange hier, ich bin, glaube ich, wahrscheinlich 15 Jahre hier oder so. Und ich merke, dass ich hier echt gar nicht mehr sein muss. Also ich war so ein bisschen auch hier wegen meiner Tochter, die ist ja noch zur Schule gegangen und so, die ist aber jetzt 20 und steht so auf eigenen Beinen. Und jetzt merke ich, dass ich irgendwie am liebsten morgen schon packen würde und sagen würde, komm, fuck it, was soll ich hier noch?
Weißt du, was ich echt interessant finde? Warum beschäftigt uns das eigentlich so sehr? Ne? Die Frage danach, woher man kommt oder wo man eigentlich, also hätte man lieber doch mal nochmal da länger gelebt, oder ist man eigentlich happy da, wo man ist oder so? Ist das eigentlich... Also das finde ich gerade echt interessant, weil das, sag mal, diese Frage der Berliner in München und so, die höre ich ja schon wirklich oft, ne?
Ja.
Aber jetzt war ich wirklich gerade mal sehr nah dran an einem sehr emotionalen Moment, und ich dachte so, ey, warum, oder auch wenn du das von Köln sagst, also ich kann erstmal nachvollziehen, Köln, mega, finde ich auch richtig geil,
ja.
Aber warum glaubst du, ist das so ein Thema? Ist das also ein heutiges Thema, oder war das schon immer ein Thema? So unter Menschen, weißt du, so im Austausch.
Ja.
Hey, wo bist du, wo lebst du, wo kommst du her, wo willst du eigentlich noch hin?
Ja.
Und guck mal, es beschränkt sich gerade auf, ich weiß nicht, bei uns sind es jetzt gerade ein paar deutsche Städte. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, ob wir nicht doch nochmal irgendwie L.A. klar machen sollen oder ich weiß nicht was noch, ja, alles. Oder ob es noch eine andere, aber es ist ein Thema, es ist, also es ist interessant genug, oder?
Du, ich will auf jeden Fall ins Ausland, also der nächste Schritt von mir wäre auf jeden Fall ins Ausland. Ich habe in Deutschland auch schon überall gelebt. Ich habe in München studiert, ich komme aus Köln, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in Hamburg gelebt. That's it.
Okay.
I'm fine with this country. Und mein Vater zum Beispiel spricht fließend Italienisch, fließend Französisch. Meine Eltern haben auch immer so, die hat's auch immer ins Ausland gezogen irgendwie. Und die leben jetzt in der Eifel und machen irgendwie Urlaub, haben irgendwie E-Bikes und fahren mit dem Fahrrad irgendwie durch Italien und so. Und die hat's vor allem immer nach Italien sehr viel gezogen. Aber mein Vater, wie gesagt, eben auch so ein bisschen Frankreich, ein bisschen frankophil und sowas. Und ich glaube, da habe ich das ein bisschen abbekommen. So diese Lust auf die Fremde sozusagen. Lust irgendwie, andere Lebenswelten zu erleben und kennenzulernen. Also nicht nur kennenzulernen, sondern auch so, ich bin ja auch so jemand, und es gibt, ich halte das für nichts Besonderes, es gibt viele Leute, die das machen, aber ich wenn ich im Ausland bin und irgendwo hinfahre, dann will ich als allererstes in den Supermarkt, weil ich das so, das ist so krass, musst du wirklich mal Maria fragen, wenn wir so im Urlaub sind oder so. Ich brauche ungefähr so 1,5 bis 2 Tage, dann fange ich immer so ein bisschen an, nach Wohnungen zu gucken und was kosten denn Wohnungen hier. Da sag ich mir auch, könnte ich mir auch vorstellen, hier zu wohnen und so. Das ist
ja,
so,
aber was, gib mal jetzt ein Beispiel. Weil ich sag dir,
egal
da,
wo.
Ich habe einen Urlaub gemacht und dann gehst du dann checkst du da, wo. Dann
ja, mach ich so online, gucke ich dann mal sowas, wenn ich dann mal irgendwo zum Beispiel eine freie Wohnung sehe oder so.
Achso.
Ich mache das auch manchmal, wenn wir dann an Wohnungen vorbeifahren, wo dann so ein Schild ist, zu vermieten oder to rent oder was auch immer.
Okay.
Dann fotografiere ich das und dann gucke ich mal so bei dem Makler, was sowas so kostet und so, weil ich es dann so wissen will, was würde das jetzt kosten, hier zu leben.
Naja,
und so.
Verstehe.
Ich kann mir das immer sofort vorstellen.
Und im Supermarkt willst du einfach Real Life spüren, oder
genau.
Was ist das?
Na, ja, genau. Da will ich so ein bisschen sehen, was ist hier anders als bei uns, was ist gleich, was ist irgendwie, was mögen die Leute irgendwie. Das finde ich total interessant.
Verstehe ich total. Ja. Aber guck mal, da ist wahrscheinlich, also da ist ja auf jeden Fall auch diese, Faszination für die DDR verstehe ich dann auch, weil das ist ja im Grunde auch ein Land, was du nicht mal mehr betreten kannst. Also total, das ist ja auch total. Ja, total. Also da können wir, keine Ahnung, da habe ich, kann ich viel drüber reden, aber das hast du wahrscheinlich in gewisser Weise dann auch schon viel gehört, ne, von deiner Frau. Also vieles hast du oder bestimmt gesehen oder so. Oder
ja, was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, du warst ja dann, du bist 81 geboren, also warst du 8 oder 9 zum Mauerfall, 8 eigentlich. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Hast du den irgendwie bewusst erlebt?
Ja, es gibt so 2, 3 Ereignisse, die schon sehr stark so wie so eine, also ja, wie so Erinnerungen, also wenn sie stark sind, irgendwie da sind und so. Und da gibt es schon, ja, weiß ich Sachen. Da weiß ich Sachen.
Gibt's, weil zum Beispiel, es gibt so eine markante Erinnerung von Maria. Die war ja auch noch ebenso alt wie du, irgendwie 8 oder so, als dann die Mauer gefallen ist. Und dann ist ihr als erstes aufgefallen, als Kind, dass auf den Spielplätzen, wo sie ihr ganzes Leben lang bis dahin immer hingegangen ist, plötzlich auch sehr viele Obdachlose waren, die dann da irgendwie ein Bierchen getrunken haben, sich da irgendwie gemütlich gemacht haben, irgendwie so, also bald quasi die Mauer auf war und die Stadt vereint war. Das ist ihr voll aufgefallen. Das war vorher nicht so. In der DDR war Obdachlosigkeit ja gut weggesperrt sozusagen. Sagen.
Auf jeden
und
dann, Fall.
Und plötzlich war das irgendwie ein Thema und dann ist sie als Kind über den Spielplatz gelaufen und hat dafür demonstriert, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, weil sie wollte, dass die Spielplätze wieder zugänglich werden.
Echt? Ja,
und die Eltern so, nee, pst, fanden das dann, weil sie es natürlich nicht kapiert hat irgendwie,
ja.
Weil sie eben noch ein Kind war. Und das ist aber so eine super markante Erinnerung für sie.
Ja, ich habe, also das finde ich, eine Kant habe ich noch nie gehört, finde ich aber echt, also macht total Sinn auch. Verstehe ich. Sowas kannte ich jetzt also auf jeden Fall von, wo waren wir denn da? Da haben wir schon eine schöne Weile gewohnt. Ganz markante Erinnerung ist eine heftige Geruchsveränderung beim Übergang. Also wirklich beim Übergang nach West-Berlin. So ein erster, so eine erste Begegnung auf dem, in Anführungsstrichen, Türkenmarkt. Das war aber auch total interessant, dass auf einmal, dass du da so viele, klar, die ganzen Gemüsesorten und so, das war jetzt, also meine Eltern sind jetzt mit mir nicht in den Supermarkt rein, aber es hat schon gereicht, in Neukölln irgendwie draußen einen Markt zu sehen, wie viel Gemüse es gibt, wie viele Farben, also diese Farbengeschichte ist ja auch so, das führt ja bis zu, ne, also manche Doku sprechen ja da irgendwie von Leuten, die da irgendwie halbwegs umgefallen sind im Supermarkt oder weil sie irgendwie diese Reize nicht aushalten konnten, aber mir ist aufgefallen, wirklich eine Geruchsveränderung und die liegt wohl stark am Diesel. Motor.
Ah, verstehe. Ja, klar.
Und das macht total Sinn, weil, und ich habe das kann man sogar noch, das kann ich jetzt nur wirklich ein bisschen mit Halbwissen nur andeuten. Ich habe da mal mit meinem Vater drüber gesprochen und der hat mir mal ziemlich genau erklärt, ich konnte mir noch nicht alles so merken, weil ich jetzt überhaupt kein Techniktyp bin oder kein Autotyp, was eigentlich die Motoren waren im Osten und was da so gerochen hat, was dann irgendwann natürlich für ein Kind oder für jeden dann irgendwie relativ selbstverständlich war, wie es da gerochen hat, wenn Autos an die vorbeigefahren sind. Und das war komplett anders da, ne? Das war also Wahnsinn und ich fand das also wirklich lecker oder so und ich fand das angenehm. So ein erstes Auto zum Zusammenstecken, die Connectables damals von Hot Wheels oder so, das sind natürlich so Spielzeuge, die fand ich irre, ne? Ja. Es gab Sachen, also wir waren ja aus Berlin, wir waren ja nicht mal, ne, die Zone so, aber da gab's schon mal irgendwie Spielzeug vorher und so, da hatte ich schon mal so einen Kontakt, selbst diese Spielfiguren damals, so eine He-Man-Figur, hat gerochen, also wie der Westen, ne? Also der Westen hat im Grunde einen Geruch gehabt. Die S-Bahn ist lang gefahren, war hier Baumschulweg, Treptow, also Plenterwald. Dann hat man darüber geguckt nach Neukölln, hat meine Mutter mal gesagt, da drüben, das ist der Westen. Und es war für mich einfach ein Neubaughetto. Ja. Und ich habe, also das war für mich als Kind so ein Bild von das ist der Westen. Ah ja, okay. Das dann zu betreten, war dann so, also Neukölln oder Britz, da die Ecke, Johannisthal, da kommt dann, glaube ich, Britz. Das sah dann schon so aus, ne? Aber also viel saubere Straßen, ganz eindeutig viel saubere Straßen, so glatt geteert, so. Ja. Keine, weißt du, nichts, was holpert, nichts, was stolpert, so. Nee, ach, da gibt's viele, auch unser Fußballplatz, der war im Nu, ein Tatanplatz. Und dachte, wo ist der Schotter hin? Ich fand's aber Bombe, weil auf einmal war das halt so ein geiler Platz mit, weißt du, der sah cool aus und naja, und dann auch interessante Beobachtung, aber das hat nichts mit Ost und West zu tun, sondern mit dem Jugoslawienkrieg, dass wir dann irgendwie 91 irgendwie dann auf dem Platz dann mit den ganzen Jugoslawen und Kroaten Fußball gespielt haben. So, das war eine Mega-Zeit eigentlich so, genau. Sowas fällt mir dann irgendwie ein, genau.
Na, ich find's mega. Weil ich habe als Kind, habe ich dann so Nachrichten gesehen und das irgendwie alles so halb war kapiert, was da erzählt wurde und so. Und deswegen hatte ich immer die Vorstellung von der DDR als so ein Land, wo so an allen Hausecken oben so Videokameras hängen, weil immer gesagt wurde, es sei ein Überwachungsstaat im Westfernsehen sozusagen. Und dann hatte ich immer so die Vorstellung, dass da immer so Videokameras links und rechts an den Hausecken sind und so alles überprüfen und so und die Leute immer so Angst haben, da so lang zu laufen. So hatte ich das irgendwie in der Fantasie mir vorgestellt. Und dann weiß ich noch, 89, kamen ja dann erst die ersten Flüchtlinge über Ungarn und dann sind bei uns, ich komme aus so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn, aus Wesseling, und dann sind da auch welche gelandet und dann war plötzlich ein Mädchen bei uns in der Klasse, die aus der DDR geflohen ist mit ihrer Familie.
Ah, ja, okay.
Und das fand ich, also da war ich, wie alt war ich? Ich bin 76 geboren, also war ich 14 ungefähr, 13, 14, und das fand ich natürlich super aufregend. Und dann habe ich so, habe ich mich mit der so ein bisschen angefreundet, dann haben wir auch so ein bisschen geknutscht und dann bin ich zu ihr nach Hause und sie hat mir ihren Thälmann-Pionierausweis gezeigt und das war für mich natürlich, wow, was ist das alles? Wieso gibt es das? Das ist ja crazy und so. Das war, ich fand es wahnsinnig aufregend. Also weil es ist wirklich so Stories aus so einer ganz anderen Welt irgendwie.
Ja, ja, ach, das ist ja irre. Ja. Weißt du noch, wie die hieß?
Na,
also
ich,
hatte sie auch einen Ostnamen?
Nein, ich glaube Nadine, so, oder ich glaube Nadine oder so ähnlich hieß sie. Das weiß ich aber leider nicht mehr genau. Sie hatte aber eine große Schwester und die hat mir dann, ich glaube, das war damals das zweite No-Twist-Album mal geliehen.
Ja.
Das ich dann das erste Mal gehört habe und das war auch eine sehr große Erweckung für mich, No-Twist zu hören.
Hilf mir mal kurz, weil das, wann war denn das?
Naja, das, wann war das? Muss ja so 90, 91 irgendwo so die Ecke gewesen sein. Also,
das zweite?
Ja.
Jetzt Nook, geht's ja los.
Wo dieses, ich glaube, es ist Nook.
Ah, okay.
Das muss dann schon so früh gewesen sein.
Die habe ich dann echt zu spät kennengelernt.
Oder ich habe sie dann später, ich habe mich mit der großen Schwester dann wahrscheinlich angefreundet und sie hat mir zwei Jahre später gegeben oder so, aber irgendwie so in der Ecke war
und
das.
Und sag mal, war jetzt Maria, heißt sie, ne, deine Frau? War Maria die Erste, die dich so ein bisschen in diese ganze DDR-Mucke irgendwie, also dass du, also weil wahrscheinlich hast du ja Interesse dran gehabt.
Genau, ich habe mich vorher auch schon dafür interessiert und habe mich vorher auch schon so ein bisschen reingefuchst. Klar, die Manfred-Krug-Alben, das ist ja wirklich Common Sense sozusagen, die lieben ja alle. Und ich habe dann auch darüber hinaus, und ich habe mir irgendwelche Reinhard Lacomi-Alben am Flohmarkt geholt, Lucky und seine Geschichten, sehr, sehr gutes Funk-Album auf Strecken. Und noch so ein paar andere, ich fand das immer interessant. Es gibt ja auch dieses, wie heißt der nochmal, Wolfgang, jetzt fällt mir der Nachname nicht mehr ein, der hat verdammt.
Ja, Ziegler.
Genau, Wolfgang Ziegler, genau. Verdammt und dann stehst du im Regen. Die DDR-Antwort auf verdammt, ich lieb dich. Aber ein geiler 80er-Song. Mega geile Nummer.
Ja, auf jeden Fall.
Und so, also ich habe da schon immer, ich hatte da immer Interesse dran. Ich habe ja auch andere Freunde, die irgendwie aus dem Osten kommen. Meine beste Freundin Chiara Schoras, die ja auch die Mutter meiner Tochter ist. Durch die kennt ja auch so Leute wie die Rönnebecks zum Beispiel. Auch
die Rönnebecks?
Marie Rönnebeck, Schauspielerin. Ihre Schwester Emma Rönnebeck, auch Schauspielerin.
Ja.
Und ihr Vater Uwe Kapern, auch Schauspieler. Alles aus Uwe Kapern, auch so viel in der DDR gespielt und so.
Ah ja, okay.
Alles so ostdeutsche Schauspieladel sozusagen.
Ja, ach so, das gibt's dann nämlich auch noch, das stimmt. Also du hast ja recht, es gibt ja die, sag mal, so eine Musikerriege, manchmal überschneidet sich's dann zum Schauspiel hin.
Ja, genau.
Ja, ja, okay, das stimmt. Und dann gibt's eben noch die Spieler, die Ostspieler. Und also mit Anhang, ne? Was dann so bis in unsere Generation führt oder so.
Naja. Und das ist so, und deswegen, ja, Chiara hat ja auch damals zum Beispiel gedreht mit, wie heißt er, der vor kurzem gestorben ist.
Dieter Mann.
Nee, noch ein bisschen länger her, so Mitte, Ende letzten Jahres, auch so ein Ostberliner oder ein ostdeutscher Schauspieler.
Das wissen jetzt wieder alle und wir kommen nicht drauf.
Wie heißt der nochmal? Gwiesdek.
Ich sehe heute schon Robert. Ja, wie heißt der denn jetzt? Ja, Michael.
Genau. Richtig. Michael Gwiesdek. Ja, auch ein super Typ. Da war sie dann irgendwie einmal im Sommerfest und ist ja auch ein crazy Hund gewesen. Also, und das, ich liebe diese Typen, ne, die dann so diese Storys auch erzählen und so und die auch immer so, die immer so ein bisschen, in Köln sagt man, sich für nix fies sind.
Ach, geil.
Das finde ich immer super irgendwie. Ja. Nee, und dadurch hatte ich schon immer so ein Interesse daran und das ist immer so ein Faszinosum für mich. Mhm. Also gerade auch als Künstler in der DDR gearbeitet zu haben und diese ganze kreative Szene, Musiker, Schauspieler, Filmbranche, Musikbranche und so, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich habe auch vor zwei Jahren oder vor ungefähr zwei Jahren habe ich einen Podcast gemacht über Renft.
Ja.
Das war ja so die große Rockband der DDR.
Ja.
Und die haben so, da konnte man so gut an der Band auch die Geschichte des Landes nacherzählen, weil die sehr früh angefangen haben.
Ist das die Band mit Cäsar? Mit diesem?
Genau.
Ja, ja.
Genau.
Ah, ja, geil.
Und die sind ja super früh verboten worden. Und dann haben sie sich wieder neu erfunden. Dann hießen sie The Butlers irgendwann 59 oder so. Und dann durften sie immer wieder Renft nennen. Und dann auch schon wieder, haben sie sich gestritten. Dann war wieder die Hälfte der Band weg. Dann wurden sie wieder verboten. Dann haben sie Karussell gegründet und so weiter und so fort.
Ja, irre.
Und es geht immer so weiter. Und das ist ganz faszinierend, da so einzutauchen und sich diese ganzen Storys alle anzuhören.
Abgesehen davon, die Musik auch toll ist, ne?
Ja,
also,
absolut.
Also da gibt es Stücke teilweise, wo man sagt, also keine Ahnung, wer so, also da sind, also für mich, für mein Leben, nach Süden zum Beispiel ist jetzt Lift, glaube ich, ne? So,
ja.
Ist ein Song von Lift, glaube ich. Da sind teilweise so Sachen, die kennt man dann nicht mal von Musik, also man kann ja nicht alles kennen, aber wirklich internationalen, also internationales Niveau, also was heißt Niveau, aber
Du weißt, was ich meine. Absolut. Sehr originell.
So. Naja. Mhm. Finde ich auch. Also es ist auch so oft, man merkt auch, wovon es dann irgendwie beeinflusst ist und dann findet es aber, was ja sowieso interessant ist, also musikalisch ist es sowieso ganz oft viel aufregender, als man denkt und dann gibt es immer so Perlen. Mein Schwiegervater, der ja eben auch selber Musiker war und auch so ganz viele Nummern kennt, der hat mir so zwei ganz alte Pudis-Nummern vorgespielt. Ja. Das ist so original Black Sabbath. Die sind so hart und geil. Und er singt aber wirklich mit so einem Iron Maiden-mäßiges Falsett, das Maschine da an den Tag legt.
Weißt du, wie die heißen? Also oder sonst musst du mir die mal bitte verlinken oder so. Ja?
Richtig geil. Ist ja geil. Richtig harte Rocknummern. Ja, und so deswegen, dem freut das natürlich auch, dass ich da irgendwie so interessiert dran bin und dann zeigt er mir manchmal Sachen. Ist aber auch ein großer Beatles-Fan, also mit dem kann ich sowieso immer viel über Musik quatschen und ja, und deswegen, und diese ganze DDR-Musikszene, diese ganze Amiga-Sache ist für mich halt als Musiksammler so aufregend, weil da ein kompletter 40-jähriger Musikmarkt ist, den ich fast gar nicht kenne. Und das ist ja total geil.
Ja, eigentlich. Wahnsinn. Ja, total. Ja,
was ich ganz interessant finde, ist, woran ich Ostplatten von Westplatten unterscheiden kann, sind meistens die Texte. Ich finde, dass es eine ganz andere Art in der DDR gab zu texten als in Westdeutschland.
Nämlich, wo würdest du sagen, wäre...
Ja, ein anderes Wortgefühl gibt's.
Das beschreiben ja Leute bis heute, also am Set, ne, wo man sagt, also da sind die Leute vielleicht sprachlich auch sehr, weiß ich nicht, sensibel genug, um dir das glaubhaft zu vermitteln, dass sie meinen, zu hören, dass man aus dem Osten kommt. Also...
Vom Duktus her.
Ja, genau, vor allem vom Duktus, weil klar, du kannst vielleicht, wenn du lang genug in Berlin lebst, vielleicht sogar beim Berliner hören, ob er aus dem Westen oder aus dem Osten kommt. Aber jetzt wirklich das waren schon interessante Gespräche darüber, wie hörst du denn, dass ich aus dem Osten bin oder wie würden wir das oder ich das denn selber beschreiben, ne? Mhm. Und ich habe, also mein Gefühl ist ja das Gleiche. Ich habe ja auch schon versucht, mal am Set zu beschreiben, einer Kollegin, wo ich glaube, wo der Unterschied liegt oder so. Und das ist mir ja total schwer gefallen, aber ich kenne ihn halt auch, ne? Und ich kenne ihn extrem. Also ich weiß nicht, was du hörst oder fühlst, aber wenn ich zum Beispiel den Romano höre, dann ist mir das vertraut wie nichts anderes, ne? Das ist so krass. Und ich denke dann so, also neben dem, dass da so ein bisschen mitperformt wird, also ich finde auch alles immer so ein bisschen haar und so, also schön angenehm, mir gefällt es.
Er war auch schon hier.
Ich habe ja eure Folge auch gehört, aber es ist unabhängig davon, ob er hier war oder wo er sonst ist oder so, also klar gibt es den öffentlichen und es gibt irgendwie auch einen privaten, aber der ist eigentlich nicht sehr anders, also der klingt vor allem nicht sehr anders, ne? Und da ist irgendwie auf jeden Fall so ein Duktus drin und wenn, dann sagst du wieder, ja, dann ist es wahrscheinlich der Duktus, der bei mir irgendwie 5 Straßen weiter stattgefunden hat, ja. Weil ich habe den morgens irgendwie auf dem Weg zur Erzieherschule, jeden Morgen, hallo, weißt du, so der Typ mit den langen Haaren und so. Ja, nee, also das ist natürlich eine totale Institution in Köpenick, ist ja klar. Ja.
Ich glaube beim Texten, ich habe das schon oft versucht nachzuvollziehen, wenn ich so Texte von Ostbands höre, im Gegensatz zu Texten von Westbands, dann ist der Ansatz bei Ostbands und bei Texten von Ostbands ist der Ansatz zu reimen oft literarischer als bei Westbands. Westbands versuchen eher so einen Casual-Reim zu finden, also sowas, was reimt sich auf Scheiße sozusagen oder so, ne? Während bei so Ostbands oft versucht wird, im Reim eher so ein bisschen, ja, literarischer, fast Goethe-esker zu klingen. Und sich
dann
so ein
manchmal sogar auf Kosten des Reims?
Ja, also er wird auch sehr oft gebogen, also werden Worte verlängert oder verkürzt, damit sie sich reimen. Mhm. Aber wie man das eher aus so Gedichten kennt, als man es aus so einer Sprache kennt und so. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so die markanteste.
Sag mal, und ist dir kennst du das Kinderhörspiel Alfons Zitterbacke, diese alte Aufnahme? Ja. Weil dies zum Beispiel finde ich so sprachlich oder so vom Klanglichen her enorm in so einer, also das ist ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr alt. Mhm. Also ich will nicht lügen, aber vielleicht sind es 60er, weiß nicht, vielleicht sind es 70er, aber es ist wirklich so eine Sprache, wo man manchmal denkt, warum ist es auch, also das ist, was ich da nicht so als sehr inspirierend empfinde, aber dennoch interessant, so eine gewisse Monotonie auch, aber das ist eine Hörspielfrage, also das hat nichts mit Texten zu tun und auch nichts mit der literarischen Vorlage, aber da ist eine Art, sagen wir mal, da kommt der Duktus schon, also oder ein gewisser Duktus, den ich auch so DDR-mäßig empfinde, auch stark raus, ja.
Bist du auch mit dem Traumzauberbaum aufgewachsen?
Ja, extrem. Also klar, das war die mehr als Schlaps und Schlumbo oder so. Da gibt es dann irgendwie diese Rankings oder so. Aber das war auf jeden Fall. Nee, wobei, das war nicht Traumzauberbaum. Es war, also den hatten wir auch, aber das war Geschichtenlieder. Ja. Das war die Platte von Lakomi, die wir gefeiert haben. Und ich glaube auch nur, die hatten wir auf Platte. Ja. Das,
dass es da noch mehr gab, kam dann irgendwie, weiß ich nicht, hat man dann im Musikunterricht vielleicht mal irgendwie behandelt sogar. Ja. Aber wie geil, ne? Also ich meine, so ein musikalisches Niveau und tatsächlich auch so ein poetisches Niveau irgendwie in der Schule zu bekommen, ne? Ja. Das war schon auch ein totales, also totale Erinnerung im Grunde an meine Musiklehrerin damals. Dann schon in Schöneweide, aber schon noch zu Ostzeiten. Geniale Frau, ne? Also ja. Ich hatte mal eine Band das war so ein bisschen ein Seitenprojekt von der eigentlichen Band. Und da habe ich ins Booklet, weil wir dann so eine CD gemacht haben, relativ aufwendig, und dann, bei wem wollen wir uns bedanken und so. Und da habe ich mich bei Frau Heidig bedankt für im Grunde diese ganze musikalische Erziehung, ne? Also die mir irgendwie nie zuteil wurde, weil ich kein Instrument in irgendeinem Verein oder in irgendeinem Privatunterricht gelernt hatte, ja, oder so, sondern mir das Klavierspiel irgendwie so selber beigebracht habe. Aber sie war schon ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, so in Richtung Musik auf jeden Fall, ja.
Hast du noch eine Band?
Nee.
Hättest du gern wieder eine?
Ja.
Ich auch. Ich hätte so gern wieder eine Band. Ich hatte eine Band, wir haben zwei Alben gemacht und waren auf Tour und so.
Ja.
Und ich vermisse es so sehr, Musik zu machen. Also ich mache so selber für mich alleine.
Ja, irre, Ukulele, oder? Ist doch, aber was? Aber ich meine, also eigentlich, da würde ich dir ja zurufen, kannst du mir auch gleich zurufen. Also, ja, mach doch. Also,
naja.
Ich meine, aber woran?
Es ist irgendwie, ja, man checkt nicht so richtig, woran es liegt. Aber es ist irgendwie so kompliziert, eine Band zusammenzustellen. Also ich finde auch, je älter man wird, desto komplizierter ist man ja im sorglosen Zugehen auf Fremde sozusagen. Mhm. Aber ich vermisse das, also weil dieser Prozess, mit einer Band zusammen Musik zu schreiben und im Proberaum abzuhängen und zu jammen und manchmal auch völlig ergebnislos da rauszugehen und nach Hause zu gehen und manchmal eben rauszugehen und gedacht haben und zu denken, oh, ich habe gerade heute den geilsten Song aller Zeiten geschrieben, der da entstanden ist und so. Das ist mit nichts auf der Welt vergleichbar, dieses Gefühl, finde ich.
Bin ich voll bei dir, und ich habe oft das Gefühl, auch während der Schauspielschulzeit oder während dieser ganzen Geschichte von ich werde ein Schauspieler und jetzt bin ich einer und so, sag mal, nur dreimal, während ich das mit der Band irgendwie 80 Mal hatte oder 100 Mal, was gemeinsam spielen ist, ne? Also ja, gemeinsam spielen auch auf einem Konzert ist genau das, was ich eigentlich im Schauspiel suche. Und es ist mir nur dreimal begegnet und es ist so wenig. Und es ist aber dennoch, es lohnt sich total dafür, auch Schau zu spielen.
Ja.
Die Band wäre, also da sage ich, klar, es ist schwer, die Leute zu finden, aber es wäre so ein leichtes, ne, also das, was wirklich im Zusammenspiel mit, also nimm nur, es reicht ja schon zu zweit vielleicht, aber ja, noch geiler sind vier, wir waren damals acht, ja, in meiner Band so. Also weil ich meine
Bläser-Section gehabt, oder was?
Korrekt.
Ja.
So, aber das war, dass
das
man…
Ska? Habt ihr Ska gemacht?
Nee, wir haben da
weil
irgendwie…
Weil du so einen Ska-Hut anhast.
Ja, nee, kein Ska. Ich war nie, also Ska fand ich auch immer cool, so, ja, nee, wir haben kein Ska gemacht, wir haben eigentlich alles, sagen wir mal so, wir haben alles vermischt, was wir damals toll fanden. Also ja, und da kamen wir einfach aus so unterschiedlichen Richtungen, dass das auch wieder was ganz Eigenes wurde. So.
Ja, ja.
Und es war sehr, sehr melodiös, sehr poppig, sehr, sehr groovig, so, also eher schon so ein bisschen so eine Funk-Richtung, aber schon sehr poppig auch. Also ja, und das auch gerne genommen, ne? Und das wurde so ein bisschen ausgebremst von so einem Britpopper, den wir in der Band hatten. Und wiederum, weiß ich nicht, ja, also da war genug Untergrund dabei, das so ein bisschen aufzuhalten. Und es war aber eine geile Mischung. So.
Ja.
Ah, ja,
super.
Hätte ich auch gern wieder. Nee, stimmt schon. Hätte ich echt gern wieder. Sage ich jetzt auch so ganz klar.
Ja.
Habe ich nicht immer so, weil ich weine dem auch so ein bisschen hinterher und schäme mich dafür auch ein bisschen, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Aber kann ich locker sagen, hätte ich gern wieder eine Band.
Ja, aber da muss man sich gar nicht für schämen, weil das eine erlebt zu haben, das ist, glaube ich, etwas, das kann man auch nur ganz schwer erklären, aber das ist einfach Magic, finde ich.
Ja, aber ich schäme mich so ein bisschen von mir selber, dass ich nicht dann, also wenn ich so sehr will, warum ich es dann nicht wirklich den Gang einlegen und sage,
will man nicht alles und dann zerreibt einen doch der Alltag. Also irgendwie, ich wüsste auch genau, was ich für einen Sound machen will und so. Ich wüsste auch so eine ungefähre Besetzung, was ich irgendwie brauche sozusagen.
Aber guck mal, träumen wir mehr davon oder wollen wir das wirklich? Das ist ja so, also weiß nicht, wie du sonst mit Sachen umgehst, die du echt willst oder so. An der Stelle, also gefällt mir natürlich auch extrem die Erinnerung, man will vielleicht auch nicht das ersetzen, also das kann auch sein, dass man nicht unbedingt, das war so ein Highlight, also wenn es jetzt noch geiler ginge, wäre auch super, ne? Mich würde mal interessieren, was du anders machen würdest oder was du vielleicht dazu nehmen würdest an, also würdest du jetzt, wüsstest du, welche Musik du machst und wenn,
ja.
Achso, total
ja,
klar.
Ja, ja.
Was denn?
Ich würde gerne so eine Art AOA machen. Also ich würde gerne so eine Art.
Mega.
Ich würde gerne so einen 80er Rock würde ich gerne machen.
Kennst du das Rickenbackers in Wedding?
Ne.
Das ist eine Session-Kneipe.
Ah ja.
Da musst du hingehen.
Oh ja, das hört sich gut an.
Da stehen 18-Jährige mit solchen Haaren und eckigen Gitarren und machen das.
Ja, super.
Und die machen das einfach, ne? Ja. Die haben auch Bands und so. Ja. Meine Schwester hat da so ein, also die ist da relativ drin in diesem Ding. Ja. Da gibt es jetzt richtige Cover-Szene und so, ne? Weil meine Schwester macht viel Covermucke. Ja. Und unter anderem.
Deine Schwester war ja auch beim ESC-Vorentscheid.
Das ist aber lange her.
Aber
immerhin.
20 Jahre her oder so.
Ja, ja.
Aber da bin ich ja wahnsinnig neidisch. Ich bin ja ein riesen ESC-Fan.
Ach, echt?
Ja, ich liebe das. Ich liebe das wirklich abgöttisch. Ich gucke das immer. Ich finde das immer toll. Ich finde das immer aufregend. Mhm. Ich bin da ein riesen Fan von. Wirklich.
Aber du kannst dich nicht an sie erinnern, oder doch?
Nee.
Oder an dieses Projekt?
Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Naja.
Naja, abgefahrene Zeit auf jeden Fall. Also, aber das ist ja, also AOR, sehr geil, finde ich super.
Ja. Ja, so Journey und so, ich bin ein großer REO Speedwagon Fan.
Sehr gut.
Die haben ein Album, das heißt, wie heißt es nochmal? Oh, scheiße, jetzt komme ich nicht mehr drauf. You can tune a piano, but you can't tune a fish.
Ach so, ja, ja.
So wirklich so Dad-Joke, genau. Wortspiel und so. Aber eine super Band. Die liebe ich total. Und so diesen Sound, den finden, und da bräuchte man, was braucht man? Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht zwei Gitarren,
einen guten Sänger.
Im Zweifelsfall einen guten Sänger und eventuell noch einen Keyboarder. Und dann hat man das irgendwie. Und man könnte, es wäre doch so geil, wenn man jetzt so AOR machen würde.
Aber du würdest das nicht ironisch machen, ne?
Nee, gar nicht. Ich liebe das. Mhm. Aber ich würde halt deutsche Texte machen. Und ich habe aber mal gemerkt.
Gute Idee.
Das ist etwas Interessantes. Ich hatte ja zum Beispiel auch Francesco hier, Francesco Wilking von Höchsten Eisenbahn, Tele und so weiter. Und ich, die Höchste Eisenbahn ist eine von zwei deutschen Bands, die ich für ihre Textarbeit absolut gigantisch, also wirklich beknie. Mhm. Wo ich wirklich die Texte lese und denke, wow, wie schaffe ich das, da dran zu kommen? Wie finde ich in mir Zugang dazu, so zu texten, so zu erzählen, diese Geschichten zu erzählen. Und die andere Band sind die Lassie Singers. Beides Bands, die Texte geschrieben haben, bei denen ich einfach nur gedacht habe, wow, da sind Verweise drin, da sind ja zum Teil auch Insider drin, die ich gar nicht kenne und trotzdem fühle ich was, wenn ich die höre.
Okay.
Und trotzdem fühle ich mich, als wäre ich irgendwie dabei oder als würden die mich irgendwie mitnehmen oder so. Und das ist für mich die allerhöchste Textkunst, wo ich völlig neidisch bin. Und wenn ich mich dann hinsetze und versuche, irgendwie einen Text zu schreiben, also ich schaff's einfach nicht. Ich schaff es im Text nicht, an meine Gefühlswelt ranzukommen.
Nie?
Oder
beim Songtext?
Beim Songtexten. Das ist super weird. Wenn ich Songtexte schreibe, keinen Zugang zu meiner Gefühlswelt. Also nicht, das stimmt natürlich auch nicht. Ich schreibe halt lustige Texte meistens. Und das ist ja auch eine Gefühlswelt von mir,
ja.
die ich da irgendwie veräußere. Aber ich schaff's nicht, einen ernsthaften Song über irgendeine tragische oder traurige oder große Emotion zu schreiben. Ich will immer, dass die Leute Spaß haben, wenn die Lieder hören. Wenn die Texte hören. Ist natürlich so ein bisschen, weil ich mit Ärzten aufgewachsen bin und so, dieses etwas Alberne sozusagen.
Aber ich überlege gerade, ob diese, du hast ja Regie studiert, ne?
Mhm.
Und ist das, also gibt's da eine ähnliche, ja, wie soll man das sagen? Also sagst du mir gerade bei dem Songschreiben, weißt du nicht, was es ist? Oder also gibt's überhaupt eine Parallele? Weil eine Geschichte zu erzählen,
ja.
Oder also weil du gerade da sagtest, irgendwas, du hast auf was Trauriges einfach mal so hingewiesen gerade.
Ja.
Ich dachte, du musst ja auch nichts Trauriges erzählen. Vielleicht gäbe es etwas, von dem du jetzt einfach so auf einmal was erzählt hast, was du vielleicht, weiß nicht, ob du es wolltest oder so.
Ja.
Aber ist die Sehnsucht, was unbedingt was Trauriges zu erzählen? Nee, oder?
Nicht was Trauriges, aber man verwechselt ja Traurigkeit oft mit Wahrhaftigkeit.
Mhm.
Ja, und genauso im Umkehrschluss verwechselt man auch Fröhlichkeit oder Unterhaltung mit oder Leichtigkeit mit Oberflächlichkeit. Und deswegen ist, wenn ich dann so Texte höre, wie von der Höchsten Eisenbahn oder eben von den Lassie Singers, wo es um existenzielle Gefühle geht, die aber mit einer Art Nonchalance erzählt werden. Es gibt so ein Lied von der Höchsten Eisenbahn, das heißt Die Nacht übertreibt. Das war auf so einer frühen EP. Und das ist ein Lied, das habe ich wahrscheinlich 2000 Mal in meinem Leben gehört, rauf und runter, weil das in mir Emotionen ausgelöst hat, wo ich gedacht habe, Wie kommt ein Lied da dran? Das hätte ich niemals gedacht. Und weil aber die Worte in dem Lied so sind, dass ich gedacht habe, wie kann das Lied in meinen Worten sprechen? Und dann natürlich gedacht habe, wie komme ich denn da mal dran? Wenn schon jemand anders an meine Worte kommt, wie komme ich denn da selber dran?
Und hast du mal mit Francesco genau darüber gesprochen?
Ich habe so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, als er hier war, aber es ist bei ihnen auch immer so ein bisschen Team-Effort in der Höchsten Eisenbahn. Und gerade der Song, den hat, glaube ich, eher Francescos Kollege geschrieben. also textlich. Und das ist halt, ich komme da nicht dahinter, wie man
aber
da.
Aber gibt es da überhaupt einen Zusammenhang mit deiner, mit deinem Gefühl erleben bei dem Song, den du hörst von der höchsten Eisenbahn und dem Wunsch, dass, also klar, dass man sowas schreiben will, aber du schreibst es ja wahrscheinlich nicht und fühlst dann das, was sowas ähnliches wie bei, wenn du höchste Eisenbahn hörst. Also da gibt's doch eigentlich, also ich behaupte mal, dass es da kaum Zusammenhang gäbe, sondern dann machst du was, was dir passiert durch den Song von der höchsten Eisenbahn, nämlich du berührst jemand anderen so krass. Aber ja, dich doch nicht.
Ja, aber, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe wirklich alle Texte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, alle Songtexte, die ich in meinem Leben geschrieben habe, sind alle lustig. Ich habe, glaube ich, 2-mal ernste Songtexte geschrieben.
Jetzt sag mir nicht, dass du vorhattest, ernste Songs zu schreiben und dann sind immer lustige Lieder entstanden.
Nein. Ich setze mich einfach hin, will einen Song schreiben und dann ist er einfach immer lustig, aber ich nehme mir nicht vor, ob der jetzt ernst oder lustig ist. Aber es ist halt, ich habe immer mehr Spaß daran, lustige Texte zu schreiben.
Und die gelingen dir. Also das fällt dir, weiß ich nicht, das fließt dir aus der Hand halt.
Ja, genau.
Okay.
Aber das, ich würde gern wissen, ob es mir möglich ist, auch was anderes anzuzapfen als diese Lust. Das ist ja, es basiert ja quasi auf einer Lust zu unterhalten. Das ist ja so die Basis davon. Das war ja auch im Filmstudium so. Und da ist dann die Parallele im Regiestudium. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich will, dass meine Filme unterhalten. Ich will, dass die Leute sich die angucken und Spaß dabei haben. Das ist etwas, was unter Filmstudenten so, teilweise sogar eher verpönt war, wo so ein bisschen die Nase gerümpft wurde von künstlerisch denkenderen StudentInnen. Aber für mich war das immer klar. Für mich war immer klar, ich finde, für mich ist Entertainment das Größte und auch das Schwerste. Und ich finde, ich bin ein großer Komödienfan, auch wenn die am wenigsten gewinnen oder so. Aber das ist etwas, wo ich am meisten draus ziehe, wenn ich hier gucke. Mhm. Und deswegen will ich das immer machen. Ich hatte einen Professor, mit dem war das nicht so easy umsetzbar. Dessen Ideal war so ein Film, wo so zwei Menschen in einem Raum sitzen und sitzen sich so gegenüber und alles erzählst du über Blicke. Das war im Grunde genommen sein Ideal eines Films. So 3 Stunden oder so, ne? So ohne Fenster. Und so eine Fliege vielleicht noch irgendwie kurz. Aber und bei mir war immer so Dialog, erster Kurzfilm, 12 Sprechrollen und so, ne? Also irgendwie, wo er gesagt hat, ja, Herr Buckeberg, Sie machen hier direkt einen Ensemble-Film und so. Ich so, ja klar, ist doch geil. Mhm. Also so, das war für mich immer.
Aber findest du nicht, dass gerade Zeit ist dafür? Also abgesehen davon, dass Zeit ist, dass du sagst, wahrscheinlich hättest du es gar nicht so schwer heute. Also der Markt bricht auf in alle Richtungen. Also gerade sowas. Also wirklich, also wenn es einem gelingt, sowas zu machen.
Ja.
Leicht zu unterhalten, viel und vor allem also überhaupt zu unterhalten.
Absolut. Ich glaube, ja, dafür ist, glaube ich, immer.
Aber du willst gar nicht mehr?
Ja, ich habe es dann ein bisschen aus den Augen verloren tatsächlich, habe dann auch ein bisschen die Lust verloren, als das Studium fortgeschritten ist sozusagen. Ich bin saß dann auch in München und dann bin ich immer zwischen München und Berlin gependelt und dann ging es mir umgekehrt wie du. Ich fand dann Berlin so toll. Für mich war Berlin dann so eine Freiheit im Gegensatz zu dem sehr engen München. Ich konnte in Berlin, sind auch Leute im Bademantel rumgelaufen, ohne gleich von einem 5er-SEK zu Boden gerissen zu werden, im Gegensatz zu München. Und das fand ich dann viel attraktiver. Und dann bin ich lieber in Berlin geblieben, als in München zu bleiben. Und aber ich merke, dass es jetzt so wiederkommt, dass ich jetzt wieder so Lust bekomme und das kommt auch durchs Podcasten. Ich habe ja jetzt ein paar Podcasts geschrieben, also die Bücher für ein paar Podcasts geschrieben, einige dokumentarisch, wie zum Beispiel Faking Hitler oder so. Da habe ich dann ein Jahr lang diese Tapes gehört, die da aufgenommen haben, die von allen Telefonaten, habe dann daraus diese 10-teilige Serie geschrieben und habe jetzt auch ein paar Podcasts übersetzt und inszeniert, die eher die fiktiv sind, habe jetzt einen fiktiven auch selber geschrieben, so eine 10-teilige Serie, die ich dann jetzt quasi finalisiere und dann auch produzieren will und so und merke, dass ich dadurch jetzt wieder voll Bock bekommen
kommt,
habe.
Richtig, richtig Showrunner-mäßig quasi.
Auch die Bildebene wieder dazu zu holen.
Ja,
so.
Cool. Sehr gut. Ja, finde ich so super. Hatte ich jetzt, ich wusste das eigentlich mit Faking Hitler, ich habe es irgendwie nicht, oder ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Das finde ich nämlich auch, als ich das gehört hatte, dass du das ja geschrieben hast, da ist ja eigentlich der Kanal komplett auf schon. Also, es war ja jetzt und jetzt ist die Serie da. Ja. Und es hat vor allem diesen, also davon, wovon du erzählst, dass dir das ja, also scheinbar ja relativ, ich weiß gar nicht, wie schwer es dir fällt, scheinbar nicht schwer. Ja. Deswegen ist da die Sehnsucht vielleicht auch in die andere Richtung. Okay. Mhm.
Ja, absolut.
Am Song schreiben auf jeden Fall.
Wo wir schon mal bei Musik sind. Die erste Kassette, die du dir gekauft hast, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, war von Undercover mit Never Let Her Slip Away. Ein Cover vom fantastischen Andrew Gold. Andrew Gold ist ein Musiker, dessen Platten ich allen Menschen immer wärmstens ins Herz lege. Der hat nur großartige Songs gemacht. Am bekanntesten ist er wahrscheinlich für Thank You for Being a Friend, das Titellied von Golden Girls. Das ist auch ein Song von ihm. Und später in den 80ern hatte er mit einem Kumpel zusammen eine Band, die hieß Wax. Die hatten zum Beispiel den großartigen Hit Building a Bridge to Your Heart. Kennst du das noch? Wow, wow, wow,
ja, klar. Aber Wax, hilf mir mal. Ist es wie geschrieben? W-A-X?
W-A-X, genau. Und das war die Band von Andrew Gold. Das war die 80er-Jahre-Pop-Band von Andrew Gold.
Und wir, aber weil der Name klingt so englisch, das ist, oder ist ein Niederländer, weil es gibt eine niederländische Band mit dem Namen Wax.
Ich glaube, Wax haben sich echt viele genannt.
Wahnsinn.
Ich glaube, es gab später auch einen Techno-Act, der Wax hieß.
Ja, das klingt total so.
Aber das war so eine 80er-Jahre-Band. Die hatten zwei Hits, Building a Bridge to Your Heart und...
Der ist echt gut.
Ja, der ist mega gut. Den hat ja Rocco Schamoni vor ein paar, also jetzt wahrscheinlich auch schon wieder 20 Jahre her, gecovert. Und gesungen, Wehre dich gegen den Staat, statt Building a Bridge to Your Heart. Das war ein sehr, sehr guter Song. Und das hat, glaube ich, wiederum Eisfeld gecovert, wenn mich alles täuscht. Aber ja, also das Andrew Gold, von ihm ist das Original. Du hattest aber eben diese frühe 90er-Jahre-Dance-Version des Songs, Never Let It Slip Away, von Undercover, einer Band, die hauptsächlich gecovert hat. Deswegen hießen sie auch so. Mhm. Und jetzt, lustigerweise hast du dann mal erzählt, du hattest dann zwei Kassetten zur Auswahl, die du hättest kaufen können, entweder Undercover oder Nirvana, und hast dich dann für Undercover entschieden. Mhm. Sad Story.
Naja, total,
aber,
ja.
Aber war das Album oder war das?
Ja, es war das Album und es kam gerade raus und es war auch das, weil ich hatte 25 Mark und es gab Fährerfunk in der Brückenstraße in Schöneweide, so hieß dieser Laden, Fährerfunk. Ja. Und meine Mutter ist mit mir dahin und sagt, mein Sohn möchte sich jetzt für dieses Geld eine Kassette kaufen. Ja. Was empfehlen Sie? Oder was empfehlen Sie? Und dann hat, ich weiß, das war glaube ich eine Frau da diese Zeit, das ist rausgekommen jetzt hier, das ist dieses nackte Baby auf diesem Cover, bitteschön. Und dann, ja, können Sie es anspielen? Und dann so ein Riesenturm, das war so ein Teil, also wirklich bestimmt 80, 90 oder Meter, über einen Meter hoch, da die Kassette reingelegt. Und dann ballerte das da durch den Laden und das war, ich hatte überhaupt keine Berührung mit, außer, weiß ich nicht, ich fand Poison geil von Alice Cooper vor ein paar Jahren noch so. Ja. Aber so Gitarre, überhaupt nicht mein Ding gewesen, ich hatte überhaupt keinen, und ich war ja relativ klein, ich weiß, war 91, glaube ich, ne, also 10 oder so. Und das war mir zu krass, also Nirvana war mir einfach zu krass. Und ich habe das viel später erst cool gefunden. Ach nee, guck mal, Nevermind kam nicht. Doch, kam 91, ne?
Nevermind kam 91.
Ja, genau, also stimmt 91, genau. Und das war super, also das andere war total gefällig und das war, fand ich groovy enough. Und da gab es ja noch Baker Street und was da noch alles drauf
Baker
war.
Baker Street war da auch
noch
drauf.
Ja, ja.
Und das Geile ist, das Album hieß, nämlich, habe ich nicht nochmal nachgeguckt, das Undercover-Album hieß Check Out the Groove.
Check Out the Groove, ja, aber ich habe die auch, also für mich ist das immer noch geil, ne? Ist klar, das ist natürlich eine Kindheitserinnerung.
Ja, ja, klar.
Ich habe die... weiß ich nicht, wahnsinnig oft, das war Walkman dann natürlich, Walkman-Zeit, ich habe die wahnsinnig oft auf dem Walkman gehört, im Sommer immer schön Grünau, Strandbad und so, also das waren schon, aber ja. Und
aber es ist auch ganz geil, es ist, wenn man es heute hört, das ist ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Sound, der jetzt auch so wiederkommt, also jetzt, ist ja, jetzt war ja eine Zeit lang, ist ja Italo-Disco wieder groß geworden und sehr gefeiert worden, ich glaube, so dieser 90er leicht angehauste Dance-Sound.
Das absolut, ist und das war auch das zum Beispiel, also ich höre das auch wieder und denke, also nicht nur jetzt Undercover oder, dass ich so, das stimmt total, dass dieser Sound so wiederkehrt, das empfinde ich auch. Es war sogar eine Schule, weil ich habe in der Zeit angefangen, auch Klavier zu spielen, aber mir das selber so beizubringen, wie durch die vorhin schon anzitierte Musiklehrerin Frau Heidig.
Ja.
Und ich habe da natürlich diese Sachen, weil das auch sehr aufs also es war sehr viel Piano, ne? Dieses Dance-Piano, was DJ Bobo dann ja auch hart abgefeiert hat an seinen ersten Singles und so. Sowas, ne? Das habe ich dann auch immer so nachgespielt. Und das hat wiederum voll den Einfluss genommen auf diese Band ein paar Jahre später, weil das haben wir dann 97 zwar erst, aber immerhin ist ja nah dran eigentlich an 91 begonnen. Und deswegen habe ich immer diesen ganzen Pop-Shit da so reingebracht, ne? Während das überhaupt nicht cool war, irgendwie 17-jährig da so, weiß ich nicht, das alles so glatt. Ich fand das aber immer super, ne? Und jetzt kommen wir zu dem Moment, den ich schon heimlich vorbereitet habe, nämlich habe dir ein Geschenk mitgebracht.
Ach wirklich?
Ja, und wahrscheinlich hast du die Platte. Und zwar, guck mal, die schenke ich dir, weil du ja Platten sammelst. Die wird dir hoffentlich was sagen und wenn nicht, dann hast du sie jetzt.
Ich natürlich, ich kenne diese Platte, aber ich habe sie nicht.
Ah, dann hast
das
du
ist
sie
ja
jetzt.
Ganz toll, ich liebe Prefab Sprout.
Und das ist im Grunde meine Lieblingsplatte, das ist die Steve McQueen von Prefab Sprout. Und die haben Mitte der 80er Akkorde gebracht, die ich dann ja auch, dann wie gesagt, jetzt gerade beim Klavierspielen waren, dann Anfang der 90er auch nachgespielt habe und so. Also ich kannte die noch gar nicht, ne? Aber die holen mich emotional so ab wie dich die höchste Eisenbahn.
Ja.
Aber eben auf musikalischer Ebene. Nicht mal textlich, auch gut, aber vor allem vom Sound. Und irgendwie ist da auch was bei von denen was bei Undercover drin. 100 Pro haben die hart gefeiert.
Das, also vielen, vielen Dank. Das ich freue mich wahnsinnig darüber. Mhm. Prefab Sprout, eine ganz tolle Band. Der Sänger von Prefab Sprout, eigentlich war ja immer nur der Sänger die Band. Der Rest hat ganz oft gewechselt. Der ist ja mittlerweile, der ertaubt ja gerade.
Oh, das wusste ich nicht.
Der kann immer weniger hören und deswegen ist so bei jeder Platte, die jetzt noch rausbringen, denkt man immer, es ist so die letzte. Mhm. Das ist so ganz tragisch, aber alle feiern ihn und Und ja, tolle Band. Wow, vielen,
tolle
vielen
Band,
Dank.
Tolles Album. Und natürlich, ja. Das, vielleicht kennst du das ja auch, es gibt ja noch eine ganz tolle, glaube ich, 2003 releaste, das ganze Ding wirklich eher, also Paddy McAloon und nur Gitarre. Das ja. ist fast noch besser. Also ja. kannst du dir mal gönnen. Also genau, jetzt hast du die Platte. Freut mich total, dass du sie nicht hast und ja. jetzt hast du sie.
Na, also du bist ja wirklich, komm ja. bitte jeden Tag wieder. Also das ist
ja. ja, ich habe die heute Morgen noch, ich habe sie wirklich aus meinem Plattenschrank im Grunde gezogen.
Ja.
Weil du hast es in irgendeiner Folge gesagt, du sammelst Platten und da dachte ja. ich, Alter, dieses, man geht irgendwo hin, ich sag mal, ne, in eine Show oder wo ja. man irgendwie auch zu Gast ist oder so, das hat ja komplett aufgehört. Irgendwie nach Harald Schmidt hat es keiner mehr gemacht, ne? Wo, da haben die Leute noch Geschenke mitgebracht. Ja. Und das finde ich auch einen coolen Move, aber abgesehen davon passt es ja auch. Also,
total.
Mega cool.
Da freue ich mich echt mega. Also vielen, vielen Dank. Mhm. Geile Platte. Freue ich mich sehr, die später aufzulegen.
Und ich habe sie nur zweimal gespielt, glaube ich. Ja. Weil ich hatte ganz lange eine abgenutzte ja. und das ist im Grunde neu gekaufte, keine Ahnung, ne, ist ja keine ja, erste, ja. also ist ja kein erstes Release so.
Keine Erstpressung, aber genau. das ist mir so egal, das ist so krass, ich hatte, wie gesagt, ich bin ja ein riesen Leslie Singers Fan und weil ich mit den ersten beiden Leslie Singers Alben aufgewachsen bin, da war ich, die habe ich so gehört, die müssen so rausgekommen sein, als ich so zwischen 15 und 17 war irgendwie und die habe ich beide rauf und runter, also wirklich wie nichts Gutes irgendwie so und aber mein ältester Bruder, mit dem ich Musik gemacht habe, der fand die auch geil und dann dadurch hatten wir so eine Schnittmenge irgendwie und haben das beide, es war halt auch relativ erwachsene Musik, also er konnte da eigentlich textlich mehr mit anfangen, aber ich fand das schon direkt irgendwie schlau und spannend und aufregend und so. Ich fand auch immer zum Beispiel Worte und Texte gut, die ich nicht auf Anhieb verstanden habe. Also ich mochte natürlich, wie gesagt, ich habe die Ärzte geliebt, das war so meine große Sozialisation, das war witzig und gab so ein bisschen Teenage-Drama manchmal auch, dass man auch so nachvollziehen konnte. Aber ich habe dann auch mit 17 Blumfeld gehört, weil ich nichts kapiert habe und das aber so geil fand, dass das so viel schlauer ist als ich und trotzdem so eine Dringlichkeit hat und so. Ne? Und diese beiden Leslie Singers-Alben, die hatte ich halt auf Platte und dann, aber also ich war 17, ne? Und ich habe keine Platte mehr aus der Zeit, als ich 17 war. Die sind einfach alle über die Jahre irgendwo gelandet, aber nicht bei mir irgendwie so, ne? Wie das so ist durch Umzüge und so.
Aber hast du wirklich Sachen verloren? Also wurde also so verloren, dass du sie auch nicht mehr, weiß ich nicht, dass du so manchmal, ah, da war doch diese Platte
nee,
und du
Fall.
Weißt gar nicht mehr, wie sie hieß und so oder also sowas?
Nee, also das, ich weiß noch, welche Platten ich hatte, aber ich habe ganz viele Platten nicht mehr.
Die aber
ich
du
hatte.
Weißt welche, die du ja, auch ja. nicht mehr hast.
Genau.
Oder dann hattest
ja, genau.
du und dann wieder besorgt hast oder so.
Naja, genau. Ah, ja. Und dann habe ich immer geguckt, bei Discogs, das ist ja diese Online-Plattenbörse, nach den Leslie Singers, nach den ersten beiden Leslie Singers Alben auf Vinyl, ne? Und immer so 150 Euro, 200 Euro, 250 Euro, weil die nie nachgepresst wurden, die gibt's quasi nur in der Erstauflage, sind super rar, jeder will die haben und immer in dieser Range irgendwie. Und ich so ganz oft mit mir gehadert, so, sie bedeuten mir super viel, soll ich's ausgeben, aber dann wieder so, ich will nicht 200 Euro für eine Platte ausgeben, das ist bescheuert.
Das irgendwie. Musst du machen. Hast du das nicht gemacht bisher?
Ich habe mich so geärgert und gleichzeitig irgendwie habe ich immer gedacht, so, dann habe ich sie irgendwann mal, hatte ich sie für wurde es mir für 80 Euro angeboten. Dann dachte ich, okay, jetzt schlage ich zu. Dann war sie sofort weg. Und also so immer, ne? Ein ständiges Hin und Her. Letztes Jahr im Sommer, krieg ich auf Instagram, ich habe es auf Instagram irgendwie auch schon tausendmal erzählt, in Stories und so, hier auf Instagram eine Mail von einer alten Klassenkameradin, die mir schon ewig folgt irgendwie. Und ich früher, wir haben auch Musik zusammen gemacht, die war, glaube ich, immer eine Klasse unter mir und so, aber man folgt sich so, aber hat nicht mehr viel miteinander zu tun, ne? Plötzlich eines Tages schickt sie mir auf Instagram eine Mail. Nils, ich habe noch deine beiden Leslie Singers-Platten, soll ich dir die mal geben?
Diese?
Ja.
Nein.
Und ich so, ist nicht wahr.
Und du hast nichts mehr gewusst?
Nee. Und die so, ja, die hast du mir damals irgendwann mal geliehen und ich habe die bei jedem Umzug mitgenommen. Mir ist sogar, dann hat sie erzählt, dann habe ich sie getroffen hier in Berlin, weil sie auch nicht in Berlin wohnt und dann ist sie irgendwann nach Berlin gekommen und gesagt, ich bring dir die mit und dann haben wir uns getroffen, haben Eis gegessen, hat sie mir sogar erzählt, dass ihr mein Haus abgebrannt ist und sie hat alles gepackt, was sie kriegen konnte, unter anderem diese zwei Platten. Und dann hat sie mir die einfach wiedergegeben. Und die waren natürlich, ich hatte die als Teenager, ich habe die nicht gepflegt oder so, die waren natürlich irgendwie dreckig. Habe mir eine Plattenwaschmaschine geholt, die knistern, aber ist mir so scheißegal. Ich habe diese beiden Platten und sogar meine Originalausgaben Irre. Von diesen beiden Platten wieder.
Wahnsinn.
Das war eine Zusammenführung, wie so
ich
bei...
Ich muss sie jetzt mal hören, weil mir sind die leider gar nicht, also ich weiß schon, dass es die gibt und so weiter.
Ja.
Und aber das muss ich jetzt mal, welche Alben sind es denn?
Also die erste heißt Sei Agogo, nee, die zweite hieß Sei Agogo und die erste hieß Die Leslie Singers helfen dir. Diese beiden Platten, die sind ganz toll. Die liebe ich total. Ich weiß gar nicht, ob die heute, ich habe auch ganz viele Menschen immer in meinem Umfeld gehabt, wenn ich die gehört habe, die haben dann immer nach drei Songs gesagt, oh, jetzt nervt's aber. Und ich habe gedacht, was? Das ist doch genial. Weil da einfach immer diese drei Frauen singen und manchmal rufen auf diesen Liedern und so. Mhm. Ich liebe die total.
Okay, geil.
Ja.
Aber das ist ja eine irre Geschichte mit den Platten.
Ja, ja. Das war echt crazy. Und ich war so happy,
als ich. Und was ist eine Plattenwaschmaschine? Also wirklich, ich habe das noch nie gehört.
Das gibt es so, das kann man, es gibt auch unter, es gibt auch automatische Waschmaschinen, aber die eine der meist verbreiteten, die habe ich mir dann zum Geburtstag schenken lassen, die heißt Disco Stud. Und das ist so ein, eine Aufstellwanne, da kommt dann so eine Reinigungsflüssigkeit rein und dann wird die Platte zwischen zwei so Kurbeln gepresst sozusagen in der Mitte, wo das Label von der Platte ist, damit das quasi vor Feuchtigkeit geschützt ist und dann wird das so eingehangen und dann kurbelt man die da so durch. Dann dreht man die so 5, 6, 10, 20 Mal und dann ist sie, dann lässt man die trocknen und dann ist so ganz viel von so Staub und Schmutz und so statische Auflagen, die auch fürs Knistern sorgt, ist dann entfernt.
Haben die wohl gebraucht.
Ja.
Aber cool, also die knistern, okay, verstehe. Aber die knistern, aber sind noch also komplett hörbar und
absolut,
laufen durch.
Ja. Ja, super. Genau. Das war echt, das war ein sehr schöne Wiederzusammenführung. Mhm. Da habe ich mich echt gefreut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau.
Na, bei Musik, du hast gesagt, guck mal hier, diese Kassette, also Undercover, genau. Undercover jetzt, na, genau. Guck mal, nimmt dann immer so Pfade, ne?
Ja, ja. Du hast ja auch in Interviews gesagt, ja, dir war auch nie so Text wichtig, für dich ist immer so die Musik am wichtigsten, dass das irgendwie was in dir auslöst und so.
Ist immer noch so.
Ja?
Ja, also es gibt ja, guck mal, das letzte, was wirklich richtig rein, also richtig reingehauen hat, war das erste Streets-Album.
Ja, das hast du auch mal erzählt, das hast du auf der Fahrt nach der Probe gehört.
Ja, das ist vielleicht auch eine, hat es auch was mit dem Alter und wann dir so eine Platte begegnet, hat sicher damit zu tun, aber, und klar, wie aufmerksam auf immer noch auf Musik zugeht oder so und empfänglich man ist und so.
Ja.
Aber es gab jetzt auch, also es gibt immer noch tolle Sachen entdeckt, die ich mit 20 nicht kannte, ist ja klar, aber, oder wie alt war ich denn da, ja, 20 oder 21, ne, bei dem Original Pirate Material, aber ich habe nichts verstanden, ich weiß nicht, was der labert, Alter, ist mir auch wirklich egal und ich fand auch kein Album so gut wie das erste und irgendwie machen ja da auch alle mit, ja, und sagen, ja, kein Album ist so gut wie das erste Streets-Album und so von ihm. Nee, es ist nach wie vor so, dass mich das überhaupt nicht interessiert, was bei deutscher Lyrik, also oder wenn es in meiner Sprache ist, also Englisch, ich habe einfach Englisch nie gut verstanden, ich spreche nicht super Englisch, also ich spreche es vielleicht sogar besser, als dass ich es verstehe oder so, ne? Ja. Weil ich auch nie, ich kriege das übers Ohr überhaupt nicht verbunden. Es gibt so mehrere, also verschiedene Worte, aber zum Beispiel, ich kann es nicht mal richtig aussprechen, aber also E-P-O-N, upon. Ne?
E-P-O-N?
U-P-O-N, so, ne? Ja, ja. Upon. Dieses Wort kommt ja in so vielen Texten vor und ich höre das nie.
Ja.
Das wird auch immer so, also klar, ne, dann wie egal, also egal wer es singt, ne? Egal wer es wie verschleift, aber upon höre ich so. Also ist es eine ist krass, kostet mich so viel, das zu verstehen, also bei englischer Musik, ja. Ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Italienische verstehen würde oder so, aber selbst da ist es genauso wie im Englischen. Also ich feiere Jomanotti hart ab, ne, ja. Zum Beispiel. Verstehe nicht, was der singt, außer ich habe mir irgendwie, ne, ab, keine Ahnung, also seit Internet am Start ist und man alles lesen kann, klar, dann habe ich mich auch mal mit denen beschäftigt, die mich da mehr interessieren, aber ist jetzt nicht so, dass ich genau wüsste, was auf Original Pirate Material eigentlich runtergebetet wird, keine Ahnung. So.
Ja gut, das ist natürlich, gerade diesen Street-Songs merkt man ja an, also worum es geht im Grunde genommen. Die haben ja, da muss man auch gar nicht, glaube ich, dieses schnoddrige Cockney oder was der da irgendwie rappt, so gut verstehen können, weil das ja sehr...
Freut mich ja, dass da jetzt kein Geheimnis irgendwie an mir vorbeigeht.
Nö, ich habe da, das sind auch, gerade im Rap höre ich ganz selten, also mittlerweile mache ich es öfter, dass ich mir so die Mühe gebe zu sagen, okay, lass mal so ein bisschen versuchen zu hören, um was es geht und so. Aber ich finde gerade Rap ist eine Musik, die sehr stark, wo ja Stimme und Text eher als Instrument eingesetzt werden, als Botschafts...
Naja, außer die wirklich, also weiß ich nicht, es gibt ja wirklich viele Leute, die dir nicht erzählen wollen, sondern die es so wirklich hart so empfinden und sagen, keine Ahnung, was...
Ne, ich verstehe schon, klar, es gibt auch eine, natürlich hat Rap auch eine Message-Funktion, aber man kann Rap eben auch hören und da eher den eher fühlen als verstehen. Und das ist bei dem Streets-Album ganz stark. Mhm. Also,
würdest du auf jedes Streets-Album auf jeden Fall, also?
Ja, also gerade das erste, ich finde später, ich mochte auch das zweite noch ganz gerne, da war, glaube ich, When I Wasn't Famous drauf, das mochte ich immer sehr, sehr gern. Aber gerade das erste Streets-Album, das war ja auch so neu, diese düsteren Beats, die absolut. Irgendwie alle so nach so einer tragischen Plattenbausiedlung klangen irgendwie.
Total, ja.
Das war sehr speziell irgendwie. Das hat man da schon
war
sehr
schon auch filmisch sozusagen.
Ja, genau.
Man hat schon wirklich sehr viele Bilder bekommen, ohne dass man weiß, was er jetzt genau sagt. Ja,
total.
Insofern ist das eigentlich immer noch so, ne? Also, ich habe mal überlegt schon, ich finde es total also fast schon beneidenswert, dass du was hast, was dich so umhaut in, an deutscher, also bei der höchsten Eisenbahn, ja, an deutscher Lyrik und deutschen Künstlern, was so trifft, das finde ich, habe ich gar nicht so sehr, leider, aber es also kann ja noch kommen, aber.
Ja, aber das, ich habe zum Beispiel auch, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich, es gab bei mir so ein Alter, ungefähr so um die 30 rum, wo ich auch gar kein Interesse mehr daran hatte, neue Musik zu entdecken. Wo ich so gedacht habe, okay, ich habe jetzt alles, was mir gefällt. Ja, ist so in den letzten 30 Jahren so bei mir vorbeigekommen. Und damit lebe ich jetzt. So, und dann habe ich immer die alten Platten gehört. Und ab zu neuen gar kein, also deswegen ist so, alle Musik, die so in den Nullerjahren rauskam, bedeutet mir nichts. Also da habe ich gar keinen Zugang zu. Gerade so Anfang Nullerjahre. Diese ganze Rocksache, die es damals gab. Es gibt so ein bisschen so Hypes, fand ich ganz cool. Aber so ganz viel von diesem ganzen, wie die alle hießen, Mr. Brightside, bla 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 und so. Da habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Weil das.
Hast du die nicht auf Platte?
Nee, das hat mich auch überhaupt nicht berührt. Hat mich auch gar nicht interessiert.
Du hast Franz Ferdinand nicht auf Platte?
Nee.
Killers nicht auf Platte?
Nee.
Strokes?
Nee, auch nicht.
Nee, das gibt's doch nicht. Okay, aber es ist krass.
Und das, lustigerweise ist das alles der große Sound von Maria. Maria hat die letzte Playlist gemacht, die hieß, glaube ich, 2006, wo sie all diese Bands, Fratellis, wie sie alle heißen, We Are Scientists und so, wo sie das alles, so die ganzen Songs, die sie geliebt hat, irgendwie alle in so eine Playlist gepackt hat. Ich kenne da zwei Songs von oder so. Also ich habe natürlich Arctic Monkeys, fand sie zum Beispiel auch total geil, habe ich auch mitbekommen, fand ich auch okay, aber ich war irgendwie nicht offen für diesen Sound. Ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie, irgendwas in mir hat so Sound gesucht, der klingt wie etwas, was ich schon kannte im Grunde genommen. Und dann habe ich aber irgendwann, ich habe das dann auch so gemerkt und das hat mich dann genervt ab einem gewissen Punkt. Und dann habe ich super bewusst mich gezwungen, mir wieder neue Musik anzuhören. Und hab ganz.
Und was war das dann? Also wirklich, weißt du das noch? Mit was du dann so begonnen hast? Hast du dann gesagt, also wirklich neue Musik jetzt, ja? Also die rauskommt, neue.
Genau.
Also, aber man ist ja dann schon wahrscheinlich in einer gewissen Genre-Richtung unterwegs.
Ich bin ja genremäßig immer sehr frei gewesen. Aber es war dann natürlich, es war viel Rap. Damals kamen so die ersten Kanye-Alben dann irgendwann raus, wo der irgendwie noch zurechnungsfähig war. Und dann gab es aber auch so Punk-Bands, die ich irgendwie interessant fand. Phoenix kam ja dann irgendwann zu der Zeit auch noch raus. Mhm. Das war ja auch irgendwie ganz interessant, neu und ein bisschen weird. Dann habe ich irgendwann angefangen, auch so italienisch. Ich habe ja so einen Bezug zu Italien irgendwie immer gehabt. Dann habe ich mir immer italienischen Rolling Stone besorgt und habe da geguckt, wie die Bands heißen und habe dann so irgendwie gesucht, so Platten von denen gesucht, mir das dann angehört. Mhm. Als dann auch so gerade YouTube losging und so, habe ich dann gezielt nach Bands gesucht, wo ich einfach gedacht habe, Name hört sich interessant an. So wie ich früher, by the way, auch Platten gekauft habe. Ich habe früher super oft Platten einfach nach Cover gekauft. Weil, oh, es sieht interessant aus, das nehme ich mal mit und so. Und das habe ich dann, da habe ich mich dann wieder so ein bisschen zu gezwungen. Und als dann Spotify kam, wurde es dann quasi noch einfacher, wieder so in Musik lost, verloren zu gehen. Das habe ich jetzt für mich total kultiviert. Also da in, was bei mir fast gar nicht passiert ist, dass ich irgendwas auf YouTube gucke und dann da in so ein Rabbit Hole gelange. Aber bei Musik passiert mir das super oft, dass ich da dann, aha, was hatte der für eine Band, okay, dann höre ich da mal rein und so weiter und so fort und dann irgendwie so mich so zurückarbeite oder in ähnliche Acts arbeite und so. Das habe ich ganz viel und das mache ich mittlerweile mit einer Riesenfreude.
Glaubst du denn, dass du mal einen zweiten Teil von deinem Buch schreibst?
Ja, habe ich schon ein paar Mal überlegt, aber ich glaube, dass ich wüsste nicht so richtig, warum. Der Witz an dem Buch ist ja, gerade so Listen, gerade wenn ich irgendwie von Lieblingssongs schreibe, dass ich hätte eine Woche später schon den zweiten Teil schreiben können, weil sich alles wieder, also bei mir, wenn du mich jetzt nach meinen 10 Lieblingssongs fragst, sind es in einer halben Stunde 10 andere.
Ja, das ist doch eine Antwort auf eine zweite Volume quasi von dem Buch.
Ja, aber ich glaube, wenn das erste jetzt rasend abgegangen wäre im Verkauf, dann hätte auch irgendwer mal gesagt, okay, Lass mal ein zweites machen. Das ist aber, glaube ich, nicht okay. So passiert, insofern. Mhm. Und by the way, was das Buchschreiben betrifft, mein zweites Buch, da habe ich ja dann so eine Reise gemacht, so eine Interrail-Reise, das heißt Tristesse Rennes, und habe vor meinem 40. Geburtstag eine Interrail-Reise durch Europa gemacht und bin dann alle Orte, wo ich in meiner Kindheit, meinem Urlaub war, mit meiner Familie besucht. Im November, wenn sie möglichst trist sind, so, und habe dann so meine Gefühle aufgeschrieben. In dem Buch habe ich zum Beispiel versucht, sehr emotional zu schreiben und auch, wie gesagt, meine Gefühlswelt nach außen zu kehren und so. Und das hat auch gar nicht funktioniert, dieses Buch. Und da denke ich manchmal, ob das vielleicht daran liegt, ob ich keine guten Worte finde, meine Gefühle zu erklären.
Das Buch ist draußen?
Mhm.
Wie heißt es?
Tristesse Rennes.
Aha.
Und alles, da, und okay. Das ist so etwas, wo ich dann auch gedacht habe, ich glaube, ich bin einfach nicht gut darin. Ich glaube, sobald ich anfange, über meine Gefühle zu sprechen, beziehungsweise zu schreiben, sprechen ist ja eh was ganz anderes, aber wenn ich, sobald ich anfange, darüber zu schreiben, wird es irgendwie auf eine Art,
Du hast Spaß am, du hast schon Spaß am spaßigen Bild. Also du hast auf jeden Fall Lust, Dinge zu erklären, selbst wenn sie deep sind oder ernsthaft. Du beschreibst halt ein lustvolles Bild, was Spaß macht. Also Helligkeit kommt da rein, ne?
Ja.
Es soll halt nicht irgendwie dunkel ausgeleuchtet sein, sondern du gibst dem eigentlich dann so ein Licht rein.
Ja.
Naja, ich verstehe, aber also hast du, es war ja jetzt gar nicht so, dass er sehr viel Trauriges heute nicht erzählt, aber, also bis jetzt, aber, aber das ist ja interessant bei dem Buch, das lese ich mir durch.
Ja.
Das gucke ich mir an.
Ich gebe es dir mal mit, ich hab's auch hier.
Ich fand, Endlich gute Musik heißt es, ne, das erste. Toll, und darüber zum Beispiel habe ich auch echt, und das ist schon eine Weile her jetzt, diese Carpenter-Sängerin überhaupt auf dem Zettel, ne? Also, die hast du da meiner Meinung nach, das ist komplett also vielleicht deswegen kleben geblieben, weil ich die Musik wirklich stark fand. Genau wie Caparezza, der da auch auftauchte, den ich nicht kannte und so. Also das lohnt sich total, finde ich. Deswegen,
das ist ja toll, dass du es gelesen hast.
Ja, ja, ich fand's, also es war schon 2014, also habe ich es, glaube ich, gelesen, oder 15 oder so, ne?
Ja.
Aber diese, ich sag mal, diese Form, ja, das ist vielleicht ein bisschen despektierlich, meine ich aber nicht so, diese Form der Literatur, viele Leute haben ja Musikbücher geschrieben und ich habe einiges davon gelesen und so, und das fand ich wirklich, also so leicht von der Hand und so echt einen totalen Genuss, auch gegenüber manch anderen, ja? Erik Pfeil kennst du vielleicht.
Na klar, von dem kommt jetzt ein, von dem kommt jetzt ein Buch über italienische Musik.
Ja, da freuen wir uns doch alle.
Ja, also, total.
So,
total.
Komm, wir werfen ein Schlagzeug in den Schnee, hat es von mir aus getoppt, aber wurscht, ja? Was du da zusammenführst und wie du es zusammenführst, ist genial, deswegen weiß ich nicht, wenn du sagst, du hättest drei Tage später schon andere 10 Songs gehabt oder andere Lieblingssongs, dann finde ich, also ich wäre sehr dankbar, aber hast schon recht, also muss natürlich gucken, warum soll ich das Buch schreiben, ne? Nicht für mich, ist doch klar.
Das freut mich sehr, aber dann ist es ja auch interessant, weil es gibt etwas, wo ich mich auch sehr gefreut habe, was ich von dir gelesen habe, was ich auch noch unbedingt mit dir besprechen wollte, nämlich, dass du in einem Interview gesagt hast, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, ich muss gerade versuchen zu überlegen, ob mir die Herleitung noch einfällt, aber ich weiß nicht mehr genau, ist ja auch egal. Du hast auf jeden Fall in einem Interview gesagt, du würdest wahnsinnig gerne in einem Film spielen über die Bandgeschichte der Münchner Freiheit. Deswegen haben wir dir nämlich auch heute, wir stellen unseren Gästen ja immer Bilder hin von Leuten, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie interessant finden oder so. Und du hast hier heute Stefan Zauner stehen, den Sänger der Münchner Freiheit.
Ja.
Den Kopf auch ein bisschen.
Also erstmal total treffend. Also ich habe mich auch gefragt, wenn ich herkomme, wer steht da wohl? Übrigens auch ein schönes Foto tatsächlich. Ja, diese Band ist einfach dann doch mit meiner Mutter auch verbunden oder so und so, weiß ich nicht, Ende der 80er Hitparade und solche Sachen, also wo die dann so auftauchten, aber die sind, also wirklich ähnlich wie Prefab Sprout oder so, ne? Also es gibt einfach so eine bestimmte Form von Poppigkeit und Leichtigkeit und extremer Melancholie bei beiden Bands, nur weil die Platte jetzt von Prefab Sprout da auch liegt, die ich dir geschenkt habe. Und die Münchner Freiheit haben das halt auch total, ja? Und das, ich mag das halt, also sicherlich ist es genau das, ja, also, und diese Filmgeschichte, das habe ich dann irgendwann mal aufgeworfen oder vielmehr einfach, ich dachte, das ist ein total interessanter Gedanke, weil ich nichts über die Entstehung weiß, weil ich das kannst du als Serie sogar machen und natürlich haben die so viele Leute schon, ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht formuliert, aber ist ein deutsches Thema, ja. Die Münchner Freiheit ist ein deutsches Thema, das kann man ruhig mal, also wenn man sagt, über welche, also sowieso interessant, so viele Serien werden gemacht, historische Kontexte bedient und so weiter, musikalisch sind sie sehr vorsichtig in der, oder zumindest kommt es nicht hoch, ja, oder keiner hat vielleicht auch die Aktien dran oder drin an solchen, also die Rechte, die Erlaubnis quasi, ja. Was ist mit der Kraftwerk-Serie? Also warum, oder die Serie über Techno?
Kraftwerk sind natürlich,
naja,
da weiß man ja, dass diese Superfilmschicht sind mit
den
Rechten.
Das
und so.
Okay, du weißt das dann, okay, also oder das natürlich, irgendwas muss ja, ist ja richtig, aber dass man irgendwie der, also vielleicht müssen die wirklich alle erst nicht mehr am Leben sein, also wie soll es denn gehen? Aber du musst darüber filmisch erzählen.
Ja.
Also denke ich, ja, also wir vielleicht nicht, aber irgendjemand muss es tun und die Münchner Freiheit haben genauso Berechtigung vorzukommen. So.
Ich finde, also wenn, wie gesagt, diese Renft-Geschichte, in die ich mich da reingefuchst habe, das ist auch so filmisch, das wäre auch direkt eine geniale Serie, aber ich hatte zum Beispiel auch gedacht, dass es mehr Leute interessieren würde und in Ostdeutschland sind die ja noch riesig, die haben ja eine riesige Fanbase noch. Der Podcast hat keiner gehört, weil die Leute sagen, habe ich noch nie gehört. Wie soll ich mir einen Podcast über eine Band anhören, von der ich noch nie was gehört habe? So. Man müsste, aber es wäre halt so eine geile ARD-Serie, die Geschichte von Renft, weil du wirklich die ganze DDR-Historie damit erzählen kannst. Und das haben wir in dem Podcast irgendwie ganz schön rausgearbeitet. Aber bei der Münchner Freiheit, ich finde ja immer, das sind die deutschen Spandau Ballet. Ich finde, das ist irgendwie sehr nah beieinander, was so Harmoniegesang betrifft und auch so die Harmonien. Ich finde das übrigens sehr lustig, dass du beziehst dich sehr viel auf britischen Pop. du hast, glaube ich, so einen Softspot für diese britische, ja. Die haben ja immer so eine viel tragischere und eine viel größere Lust auf Mollharmonien, als das amerikanische Pop hat. Das scheint irgendwie so ein bisschen dein
Ja, es trifft, also das ist wirklich auch, erklären kann man das wahrscheinlich, weil ja. Ich sage, das ist dann aber sehr simpel gesagt, es gefällt mir, ne? Es trifft ja. mich oder es berührt mich. Ich spiele das ja auch nach. Ich habe auch wirklich, es gibt, wie gesagt, bei Prefab Sprout Akkorde, die sind einfach, weiß ich nicht, das ist total einfach, aber wie die dann verbunden sind und so, das sind bestimmte Bögen, auch Intervalle einfach, das kommt dann doch nicht unbedingt viel woanders vor, das stimmt schon, es gibt da so, naja, Musiker, die sich dann wieder darauf beziehen, Beautiful South oder so, ja, ne, ja. Und auch die, jetzt werden sie mir, wie heißen die denn nochmal, die Thumb Thumping gemacht haben?
Chumbawamba.
Ja, so, ja. Das ist halt richtig krass, was die, also ich find's halt richtig krass, ja. Ne? Also ich urteile ja nicht generell, also das, ja, es berührt mich halt extrem, ne? Und die haben ja auch ihre Vorbilder, ja, keine Ahnung, so ist es eben in Musik, ne? Das irgendwas ist dann ein Kanal, der mich da trifft, so, ja. Den gibt's da eben.
Aber das, ja. aber diese Münchner Freiheit, wie gesagt, ich liebe die auch sehr, ich finde auch, dass es auch eine interessante Entwicklung ist, die musikalisch durchgemacht haben. Und jetzt sind sie auch irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie so richtig, ich glaube, sie sind eher so ein bisschen zerstritten und irgendwie ist ja dann Zauner ausgetreten und sie machen noch weiter und so. Aber ich habe gedacht, das könnte doch ein guter Anlass sein, weil du gesagt hast, du würdest gerne machen, dass wir hier überlegen, ob wir eine Münchner Freiheitsserie machen. Oder es gibt so viele musikalische deutsche Geschichten, die noch nicht erzählt wurden, die alle super erzählenswert sind. Also zum Beispiel ja auch München 70er Jahre, da wurde ja Disco erfunden. Giorgio Moroder hat in den 70er Jahren mit Donna Summer in München die Disco-Musik erfunden und auch den Grundstein für House und total. Alles, was danach kam, gelegt.
Und da kannst du gleich schön Fördergeld von Südtirol dir noch mit reinholen. Nee, total. Also das,
hat das noch niemand erzählt? Das ist eine krasse Story.
Aber es ist, das ist wahrscheinlich wirklich so eine, also warum so bisher auf jeden Fall so wenig mit Musik? Weil Musik ist ja dann doch irgendwie, oder keine Ahnung, was der letzte Musikfilm war, müsste man mal echt überlegen, der einen da irgendwie, gibt's ja immer mal hier und da, ne, dass irgendwie dann so, fällt dir was ein? Weißt du, so eine Musikbiografie, wo du sagst, also klar, was kam nach hier Mr. Phoenix und Johnny, so, was kam denn? Muss man echt überlegen, ne?
Mir fällt überhaupt keine deutsche Musikbiografie ein.
Aber, nee, also genau, deutsche?
Ja.
Ist ja noch, hast recht, genau, darum geht's jetzt, ne? Du, ja. Genau, lass mal darüber nachdenken. Aber allein schon, also bis der Amerikaner irgendwie dann hier diese Geschichte mit Oscar Isaac über
Mr. Lynn Davis.
Ja. Mega, ne, so.
Total.
Also, hier, das ist ja das Genre des Musikfilms im Grunde, oder der Musikserie. Das musste hier echt Leuten dreimal nochmal auf die Stirn schreiben und sagen, würde gehen, hallo.
Absolut.
Gerade wegen Musik, ja. So, aber.
Und es ist ja, der Witz, der allergrößte Witz ist ja, es gibt ja Beispiele, wo es super funktioniert hat.
Welches?
Bandits.
Oh ja.
Bandits lief super.
Ja,
wir müssen jetzt hier darüber reden, wie gut die Musik in dem Film war, aber.
Boah, weißt du warum? Das, genau der Punkt. Ich fand die Musik wegen dem Film geil.
Ja.
Also, ne, ja. Das ist ja dann, sowas kann man dann auch kriegen.
Geil. Aber trotzdem hat der deutsche Film daraus nicht gelernt, daran festzuhalten, an dieser Idee, Musikfilme zu machen.
Heute müssen wir aufpassen. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, die es schon gab, die geil waren, ne?
Ich überlege jetzt auch gerade. Also
aber ich würde es ja auch voll mainstreamig, also voll Pop, voll raus damit. Und ich sag dir, also das ist halt das, was mich auch an der Münchner Freiheit im Grunde reizt oder interessiert. Und also auch wenn ich es nur höre, ne? Ich möchte schon wissen, oder anders, ich bin ja Teil davon. Ich war noch nicht bei einem Konzert von denen. Jetzt wird es halt nicht mehr möglich sein. Du kannst nach Augsburg fahren und dir den Zauner in irgendeinem Jugendclub anhören. So, das geht jetzt. Aber also, das ist eigentlich jetzt ein bisschen schon wieder despektierlich, wollte ich nicht sagen. Also, aber es ist schade, dass die nicht mehr zusammen sind, dass man dieses Phänomen so nicht erleben kann, weil das ist schon was wahrscheinlich extrem, also das ist halt, da ist es Schlager. Und da kannst du natürlich, also da klingelt auch die Kasse, weißt du, denke ich.
Ja.
So, da könnten sie eigentlich schon sagen, Leute, das interessiert die Masse auch, ne? Ich würde es auch voll so machen. Ja. Da gibt es bestimmt individuelle Geschichten unter denen, also guck mal, wie die sich kennengelernt haben. Dieser Typ, dieser, für mich war der, hieß der immer nur Aaron, weil der wahrscheinlich einfach nur Aaron hieß, ne? Dieser blonde, langhaarige Interesse, ey. Allein den Bock, den zu casten, hätte ich so, ja? Also, naja.
Der Stefan Zauner war damals, habe ich zuletzt gelesen, Sound Engineer bei Amon Dül im Studio.
Oh, ja.
Amon Dül 2 natürlich. Da hat der so Krautrockplatten aufgenommen und so. Also da gibt es total viel zu erzählen. Das ist alles ganz aufregend. Aber
weil er's kann, oder was? Ist ja total geil zu hören, echt?
Na.
Ist ja irre.
Ich glaube, einmal ist es eine rechte Frage. Ich glaube, deutsche Produzenten, das wurde uns auch in der Filmhochschule erklärt, das Letzte, um was sich deutsche Produzenten kümmern, ist immer die Musik.
Also deswegen gibt es ja fast nie lizenzierte Musik und so. Und ich habe ich an der Filmhochschule auch gesagt, wenn ich mal einen Film mache, gebe ich als allerersten Produzenten eine Liste von Songs, die ich in einem Film haben will. Und dann muss er mal gucken, was er davon kriegt irgendwie. Ja, und vom Restbudget können wir dann den restlichen Film machen. Aber das wird zum Beispiel sehr stiefmütterlich hierzulande behandelt. Mhm. Weil, also ganz ehrlich, wieso gibt's immer noch nicht den großen Rio Reiser Film oder die große Rio Reiser Serie?
Natürlich, also come also on. Vielleicht also Leute, kommen vor Zauner auch noch ein paar andere Granden.
Es liegt so auf der Hand. Ja, es ist echt crazy.
Ja, aber warum? Also wirklich, weißt du's warum?
Wahrscheinlich, weil die keinen Bock, wahrscheinlich haben die, ein paar leben ja noch und die haben wahrscheinlich keinen Bock auf so eine Durchschnittsverfilmung oder so oder auf so eine lapidare Rio Kostümshow irgendwie, sondern den muss man wahrscheinlich wirklich davon überzeugen, dass sie sagen, klar, nehmt die Songs, machen wir. Und das machen, da haben wahrscheinlich viele keinen Bock drauf. So kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das ist halt, da fehlt dann oft so die Fantasie, weil, wie du ja auch selber sagst, dieses Genre ist hierzulande einfach immer sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und es gab ja in den 50ern große deutsche Musicals, oder auch vor dem Krieg. Und, aber mittlerweile ist halt alles, was Musical ist, ist halt Amerika, weil das da als Kultur weiter ausgebaut wurde. Und hier werden halt jetzt noch amerikanische Musicals importiert. Aber ansonsten ist der Deutsche rümpft ja auch ein bisschen die Nase vor dem Genre des Musicals.
Ja, aber im Musical, aber der Musikfilm, also, ja. Oder, also ich
Ich finde aber beides super. Ich bin auch ein großer Musical-Fan. Mhm. Es gibt, kennst du das Podcast UFO? So ein anderer Podcast von so zwei Typen, Stefan Tietze und Florentin Will. Beides Comedians, mehr oder weniger. Und der Stefan Tietze arbeitet unter anderem für die Bild-Tonfabrik. Und der hat auch How to Sell Drugs Online Fast geschrieben, okay. Unter anderem. Die beiden machen zusammen seit Ewigkeiten schon einen Podcast. Und die haben zuletzt mal Geld in die Hand genommen und haben einen tollen Musiker bezahlt. Und haben gesagt, wir wollen eine Musical-Folge machen. Und dann fing die Folge an wie immer und alle Leute haben gedacht, das ist eine normale Podcast-UFO, so ist so ein Lava-Podcast. Das ist so eine ganz normale Folge von denen und plötzlich fangen die an, ein Lied darüber zu singen, wie es ist, einen Podcast zu machen und dann kommen so lauter Lieder von einer Hörerin und die haben sie wirklich eine Story ausgedacht und dann also wirklich einfach ein Musical aus diesem Podcast gemacht. Okay. Und das ist total geil. Es ist einfach ein saugeiles Genre. Es ist so spannend. Und ich habe zum Beispiel auch ich habe auch so ein paar Musical-Ideen, ich wollte eigentlich auch an der Filmhochschule als letzten Film ein Musical inszenieren. Die gleichzeitig auch mein anderes Lieblingsfilmgenre sein sollte, nämlich, ich weiß nicht, also da gibt's keinen Titel für, aber die Story, dass ein Typ nachts in einer fremden Stadt ist und irgendwie mit der Nacht in dieser Stadt klarkommen muss. Es gibt ja so viele Filme, die das erzählen und ich liebe das. Es gibt ja die Zeit nach Mitternacht von Scorsese, aber es gibt auch mit Jeff Goldblum, der heißt glaube ich Kopf über in die Nacht oder so ein Film. Gibt so ganz viele, wo die dann so
und es Nacht, muss eine Nacht sein? Ist das
genau,
so ein bisschen
okay. So eine Nacht und die irren so rum und alle Leute sind crazy und sie wissen nicht und dann verlieren sie irgendwas und keine Ahnung und so. Mhm. Und diese Filme liebe ich total. Und da gibt's ganz viel, gibt's auch einen mit Keanu Reeves und
aber
so.
Aber ist doch eine schöne Idee. Das mit einem Musical
und das als Musical, ja. Genau. Mit so einem Typen, also die Story war ein Typ, der so trekkie ist, ne? Ich pitch dir den jetzt mal. Ein Typ ist so trekkie und will auf so eine Trekkie-Convention, kommt aus Hannover und fährt auf eine Trekkie-Convention nach München. Die
was
größte.
Trekkie kenne ich, was ist Trekkie?
Trekkie, also so Star Trek-Fan, die sich dann auch so verkleiden, wie so Star Trek-Charaktere und so. Und der fährt dann nach München auf die größte Trekkie-Convention in Deutschland und er ist halt Klingone, ne? Also so, er verkleidet sich immer als Klingone. Und dann ist er am Abend vorher schon so da und alle seine Kumpels auch und so, die er irgendwie alle aus online kennt. Und dann sagen sie, komm, wir gehen heute Abend noch, bevor es morgen losgeht, gehen wir heute Abend alle zusammen noch einen trinken und so. Und dann natürlich auch in Kostüm und so, weil wir finden es so geil. Und dann sagt er, ja geil, und zieht sein Klingonenkostüm an mit der geribbelten Stirn und dem Panzer und diesem Schwert, das er sich nachgebaut hat und so. Und dann verliert er seine Kumpels und ist in München und hat keine Ahnung, wo der irgendwie hin muss. Und gerät von einem Schlamassel in den anderen, landet irgendwie im Stripclub, da trifft er seine Ex, die irgendwie aus Hannover weggegangen ist, weil sie Tänzerin werden wollte. Und dann denkt aber der Chef von einem Stripclub, er hätte hier irgendwas gezockt und so, und der verfolgt ihn dann muss er abhauen und dann wird er verprügelt und dann am Schluss verliebt er sich in eine Polizistin und so weiter und so. Also tausend so Stationen und das irgendwie so mit Songs und dann hätte es am Schluss die große Nummer gegeben auf der Straße, wo dann alle nochmal zusammen so eine Choreografie tanzen und die beiden sich dann endlich küssen, die Polizistin und der Klingone.
So, wie lange hast du die Idee schon? Schon eine Weile?
Ja, die habe ich seit, wann habe ich das im Studium mir überlegt? Ich
okay, cool.
2003 angefangen, dann muss es so 2007.
Und als das La La Land Ding rauskam, warst du so, okay, klar, also logisch tanzt ihr alle auf der Straße. Logisch, also klar.
Ja, es ist ja, es gibt
so
ja
geht
einfach,
ein Film los, ne?
Es gibt ja Musical Ästhetik und okay. Musical Sinn, der natürlich dann da auch so passiert.
Uh-huh. Also es lag also für dich, also weil ich, mir war das alles neu, ne? Ich kann damit auch gar nicht so viel anfangen.
Ja.
Aber ich finde diese...
Würdest du in einem Musical spielen?
Nee, ich muss jetzt leider ja sagen, aber also mit, nee, pass auf, ist wirklich so. Ich habe da echt so ein bisschen Berührungsängste mit und ich bin auch der Deutsche, der die Nase rümpft beim Musical auf jeden Fall, ne? Also insofern. Aber ich habe für dieses, ich war auch in, bin in diese Runde reingegangen für dieses deutsche, ich war noch niemals in New York Verfilmung, denke ich, ne? So.
Ja.
Und da, ich fand das auch interessant, das auszuprobieren im Grunde, ne? So.
Ja. Ich glaube, ich hole mir jetzt auch noch ein Bier. Du hast jetzt da noch. Du hast
ja, ich mache jetzt mal den Uke auf.
Ja, ich hole mir auch noch einen Uke.
Den Busebeller.
Weil da ist ja wirklich Ostfriesentee mit Klöntjes drin. Und er hat mir gesagt, wenn man es frisch vom Fass. Genau, ja, Kandiszucker. Und er hat mir gesagt, wenn man es frisch vom Fass trinkt, schmeckt man das viel besser raus als aus der Dose. Das ist Altbier
was
mit
heißt
Friesentee.
Frisch? Was meinst du? Frisch? Was wäre denn frisch? Also frisch.
Na, vom Fass.
Ach so.
Ja.
Naja, jetzt brauchen wir, jetzt pass auf, jetzt probier mal einen Busebeller.
Bist du eigentlich so ein Bier-Konnoisseur? Trinkst du gerne so, so Craft-Bier?
Nee. Pilz. Ich bin Pilz. Bei Pilz, ja, ja.
Bist ja in München gar nicht so gut aufgehoben.
Trinkst nö, aber das ist, ach ja, aber da.
Das ist dann so ein helles.
Ja, das ist, das, also da, das finde ich auch cool, dass sie da irgendwie so, dass im Grunde jede Region da ihr Bier feiert. Also, ne, deutschlandweit. Aber du findest natürlich Pilz, es ist halt fancy, irgendwie in München Pilz zu trinken. Ist irgendwie auch fancy, ne, so. Also, das gelingt einem schon. Also, ja, ist ja so.
In welchem Stadtteil von München wohnst du?
In Bogenhausen.
Ah ja.
Ich muss selber so lachen, weil Bogenhausen ist dann doch sehr unterschiedlich dann doch, ne. Und wir, also, ich kenne ein paar Leute auch, die in Bogenhausen wohnen. Und mit denen würde ich mich jetzt irgendwie nicht, da, ich bin halt nicht bei denen, also,
ja,
bla. Also, Bogenhausen, ich wohne tatsächlich in Bogenhausen, ja.
Aber Bogenhausen ist doch gut, ich finde Bogenhausen
ja,
gut.
Ja, voll, nein, voll, echt.
Ich hab in Heidhausen gewohnt.
Das, auch gut.
So hinter Max-Weber-Platz.
Ja, natürlich.
Da
hätte ich dich auch vermutet und dass es dir da gut ging in Heidhausen.
Ja, ging's mir super. So, ne? In der Kirchenstraße, bei mir gegenüber waren super Grieche.
Ja.
Das Paros direkt auf der Hausecke gegenüber. Ich habe mit meinem guten Freund Stefan Lehnen zusammen gewohnt, auch so ein Schauspieler. Mhm. Und der hat dann auch in all meinen Filmen, musste der immer mitspielen.
Ja.
Und also wir haben auch zusammen gewohnt mit Stefan, Lena und ich. Wie heißt denn Lena mit Nachnamen? Auch so eine Schauspielerin, die irgendwie gut.
Laut Zemes?
Nee.
Na, das wäre krass, weil die wohnte nämlich auch in
Lenas
Heidhausen.
Nachnamen nicht ein, das ist ja völlig peinlich. Ich komme nicht drauf. Ich muss nicht dran denken, dann fällt es mir wieder ein.
Gut.
Und weil sie ist gerade zur an die Eva-Ding gegangen.
Ja.
Und deswegen hat sie dann bei uns gewohnt. Und die mussten, wir haben überall mitspielen. Und im Paros war jeden Montagabend Weinabend. Und man hat 5 Euro gezahlt und dann standen da 3 Fässer. Rot-Weiß Reziner.
Okay.
Und dann konnte man so viel davon trinken, wie man will.
Oh je.
Und die kannten uns natürlich schon, die Kellner.
Ja.
Und haben uns dann immer nach der Hälfte des Abends immer noch auf Kosten des Hauses eine Flasche Uso auf den Tisch geknallt.
Aber ihr habt auch mal gesagt, komm, wir gehen diesen Montag mal nicht hin. Das
ja,
hat er auch mal gemacht.
Fast nie geschafft. Wir sind danach immer zu uns nach Hause und haben immer alle Leute eingeladen und waren wir immer mindestens zu 6 oder so.
Ja.
Und haben dann bei uns zu Hause noch SingStar gespielt, so Karaoke.
Ach so, das, ja genau. Das
und dann,
das,
und zwar immer so, dass dann die Nachbarn immer alle die Sicherung rausgemacht haben. Die hatten mega genervt waren.
Was war dein Song? Weißt du es noch? Man hat doch so einen, oder? So einen, den man so richtig
und
überzeugt.
Ja, dann muss ich differenzieren.
Okay.
Weil ich hab einen Karaoke-Song, den ich perfekt kann, den ich überall auf der Welt bei Karaoke schon gesungen habe. Ich habe ja damals zum Beispiel im DSF so eine Sendung gemacht, Stoke, wo wir so auf Hawaii waren, Barbados, keine Ahnung, sonst wo. Und da hatte ich einen Song, den ich in jeder Karaoke-Bar gesungen habe. Das war Back for Good von Take That. Den kann ich in- und auswendig, den kann ich irgendwie rückwärts aufsingen.
Super.
Und da habe ich immer so, und mein Trick war immer, ich habe immer gesagt, so, ja, ist mein erstes Mal, please have mercy. Und da habe ich immer so getan, als würde ich so ablesen. Und habe ich dann immer so spätestens zum ersten Refrain vom Monitor gerissen und bin mit dem Mikro durchs gegangen habe, Leute ins Gesicht
gut.
gefasst und so. Das kam immer sehr gut an.
Und welchen hättest du gern immer gekonnt, aber kannst du ihn nicht hinbringen, weil er dir zu schwer ist?
Oh, das ist eine gute Frage.
Gibt's sowas?
Das ist eine gute Frage. Was ist so?
Ich habe nichts, also weißt du, ich habe zu wenig Karaoke-Erfahrung, weil wenn du jetzt sagst, zum Beispiel als Ärzte-Fan, kriegst du das immer, wenn du sagst, du willst Ärzte machen, kriegst du Ärzte.
Ärzte ist immer sehr einfach, aber es gibt nicht viele Ärzte-Songs in Karaoke-Anlagen meistens.
Genau, das meine ich.
Ja.
Ist
aber Westerland
so,
ist zum Beispiel immer fast.
Ist drin, okay. Ja.
Westerland kann man immer, das ist auch sehr einfach. Westerland kann, glaube ich, jeder.
Ja, und Teenager lieber auch?
Teenager ist seltener dabei.
Okay.
Was viele Leute immer machen, was sie nie können. Es gibt Songs, die beobachte ich immer, die viele Leute wählen und denken, oh, den mache ich.
Den kriege ich.
Und das schaffen sie nie.
Welchen?
Ist zum Beispiel Take on Me von Aha. ist unsingbar.
Hau, ja, wie auch.
Ja. Und, aber die Leute denken immer so, oh ja, das kenne ich, das singe ich jetzt. Und dann stehen sie da und dann merken sie so, dass sie nach einem halben, nach einem halben Refrain keine Luft mehr haben. Ja, und voll. Dann wird so, wird sich so durch den Rest des Lieds genuschelt.
Wird sich durchgeschämt. Ja, genau. Oh Gott, ey. Aber das ist schon geil. Das müsst ihr eigentlich immer öfter mal machen, ey.
Ich habe mal als eine Beziehung von mir auseinandergegangen. Jetzt bin ich dann nach Köln zurück und dann, wollte ich so leiden, ne? Wollte ich so im Pathos mich baden, irgendwie, wie man das so hat, wenn es so zu Ende ist. Und dann bin ich abends allein in die Stadt gezogen und wollte mich so betrinken, und betrunken werden schafft man nicht, wenn man betrunken werden will. Das ist ja immer, gerade bei Liebeskummer. Und dann laufe ich so durch Köln, bin ich zufällig bei einem Iren gelandet, wo Karaoke Night war. Und da waren, weiß ich nicht, 15 Leute, lass es 20 Leute sein. Und dann war ich da am Tisch und habe mir irgendwas zu trinken bestellt. Und dann habe ich mir ein Lied gewünscht. Und saßen auch so Pärchen, und dann kam das Lied, und dann habe ich gesagt, so, und das ist jetzt für alle Pärchen hier heute Abend, haltet gut an eurer Liebe fest. Und dann habe ich If You Leave Me Now von Chicago gesungen. Für mich das romantischste Lied der Welt. Also ich liebe diesen Song. Und dann habe ich den gesungen, habe meinen ganzen Herzschmerz reingelegt, mein ganzes Pathos, alles, was ich gefühlt habe, gleichzeitig in diesen Song gelegt und auch so Augen zugehabt, und das habe ich so gefühlt. Und dann war es vorbei, und dann mache ich die Augen auf und die Leute so.
Ich wollte gerade fragen, glaubst du, das war, also du weißt, das war, was war es denn? Warum?
Es war ganz schlimm.
Es muss fürchterlich gewesen sein.
Es muss fürchterlich gewesen sein. Es muss absolut fürchterlich.
Weil ich wollte gerade fragen, glaubst du, dass es gut war? Ich wusste ja nicht, wie die Geschichte ausgeht,
ich glaube, ich kann den Song, aber da war es nicht.
Du hast es angeteased. So wie du es erzählt hast, war schon, das ist doch jetzt, der Twist ist.
Es ist wirklich völlig, also es hat nicht funktioniert. Die Leute haben meinen Pathos nicht gespürt. Und dann kam ich mir noch einsamer vor in dem Moment. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Uke, dein Bier ist geil. Also ich find's geil, auch wenn es nicht vom Fass, also wir haben es hier aus der Dose.
Schickt der Uke dir bestimmt gerne ein paar Dosen.
Ja, das ist natürlich, man müsste es jetzt echt, das wäre toll, den Vergleich zu haben. Aber ich finde es schon so. Also ich bin im Grunde, nee, Bierkonnoisseur nicht, aber ich mag das schon, ne? Also so ein bisschen so rumprobieren und so. Aber ich mag das grundsätzlich mit verschiedenen Getränken. Also ich habe mich mal bei Bourbon ziemlich reingearbeitet. Ja. Da kann ich blind verkosten.
Auch ein gutes Stichwort. Bourbon finde ich geil.
Ja.
Ist mein Lieblingswhisky. Und immer auf der ganzen Welt, weil Whisky ist ja irgendwann so ein Thema geworden, so, ja, ich lasse mir im Bad stehen und trinke Whisky irgendwie so, dieses, so, ich habe so ein Vollbad, ja. Und ich benutze Badgel oder Badwasser und ich trinke Whisky und so.
Das ist furchtbar, ne?
Ja, ja. Und wir ja nicht, egal zu, in welcher Runde, zu welchen Leuten, immer wenn Leute sagen, sie trinken gerne Whisky, in all diesen Runden, wo Männer sagen, sie trinken gerne Whisky, wenn du dich hinstellst und sagst, ich trinke super gerne Bourbon. Ey, immer. Was?
Du bist raus,
Bourbon? Ey, Single Malt, das ist Whisky und so. Aber Bourbon ist doch kein Whisky. Immer. Es ist so krass lächerlich, ja, wie so getan wird, als wäre Bourbon irgendwie Plörre und nur Single Malt wäre irgendwie das Heilige, der Heilige Gral der Whisky-Kunst irgendwie.
Nö, ich finde das alles krass. Also ich wirklich, mach das mal. Also ich finde so, versuch überhaupt mal einen Unterschied bei den Bourbons zu schmecken. Das macht richtig Bock, weil das ist so, also da sind die Feinheiten schon, also das ist ja beim Single Malt ähnlich, bla 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 und so, aber die, weiß ich nicht, das schmeckt mir einfach tendenziell besser, ne? Das ist einfach wirklich ein toller Whisky.
Was
so,
ist dein,
ne,
Lieblingsbourbon?
Ach, das ist, da muss ich auch sagen, wie hast du es vorhin gesagt, da muss ich differenzieren, weil es gibt ja Bourbon, den ich gern eher vermixe, und dann gibt es natürlich auch, den ich lieber pur und mit und ohne.
Welchen also vermixst du gerne? Guter Mix Bourbon.
Four Roses.
Finde ich auch. Finde ich, ist der beste Mix Bourbon. Und weißt du, was geil ist? Es gibt so Single Barrel Four Roses. Der ist richtig lecker. Den kannst du auch so trinken.
Von Four Roses?
Mhm.
Ja, habe ich
auch mega
mal
gut.
Leuten hören. Da war ich noch nicht, aber ich finde, also pur zum, oder ne, auf Eis, auf, oder pur, oder auf Eis mag ich beides. Aber klar, Woodford Reserve finde ich gut. Mhm. Elijah Craig finde ich gut.
Na.
Aber also ich, Bullet auch, also. Und ich habe, also da muss man natürlich auch so ein bisschen, ne, also wie hochpreisig dir der Bourbon jetzt kommen soll, ne? Also da habe ich jetzt mich da noch nicht so ganz in die höchsten Klassen hochgearbeitet, aber das kann, naja, es kann, ich weiß nicht, ich finde das ein Spaß irgendwie, weiß ich nicht, die Flaschen, was kosten die? 60 bis 100 Euro. Ja. Mehr gehe ich da nicht drüber gerade. Ne?
Naja.
So.
Ich hatte mal so ein, meine erste Flasche von diesem Single Barrel Bourbon ist auch ewig her. Also da war ich, ist 20 Jahre her oder so. Und dann, ich fand den so lecker, ich fand den so geil, weil der auch so mild ist und so. Mhm. Ich habe dann auch wirklich angefangen, alles, was ich koche, in alle Soßen, immer noch so einen Schuss, hatte den immer in der Küche stehen, hab dann gut, immer in alles, ne? So einen Schuss und den Bourbon reingemacht.
Böhmermann hat mal gesagt, mach auf alles Zitrone beim Kochen, es ist geiler. Und das kannst du wahrscheinlich auch genauso mit Bourbon machen. Aber das ist ein interessanter, also dieses ist echt so ein, das ist echt ein Trick mit der Zitrone, ne?
Ja.
Also ich habe das mal probiert, das ist was, alles schmeckt frischer. Also du denkst, schmeckt frischer, ne?
Der frische
Wenn du weißt, es ist Zitrone, ist es so ein bisschen, oh fuck, es schmeckt nach Zitrone. Ja. Und da funktioniert der Gag nicht mehr so richtig, ne? Aber so, wenn du es halt jemand anbietest, halt, es schmeckt so krass frisch, was ist das? Ja. Die kriegen das nicht mit, ne? Ja, ja. Also wenn du richtig was, weiß ich nicht, was
aber kannst. Aber da muss man wirklich frische Zitronen nehmen, nicht diese Plastik, diese Quetschzitrone.
Total richtig. Nein, ja, total richtig, ja.
Es gibt in Österreich einen Haus-DJ, der heißt Friedrich Mücke. Wie oft bist du darauf angesprochen worden, als sie gesagt haben, sag mal, Friedrich, dieses Haustape, das du da auf Soundcloud hochgeladen hast, richtig geil.
Ja, ich versuche mal, dich jetzt nicht anzugucken. Was schätz mal.
Von, sagen wir mal, 10-mal einmal. Irgendwie, es muss doch Leute geben, die denken, dass du das bist.
Also ich habe
gerade. Weil es ist ja auch bekannt, dass du als DJ arbeitest und so, deswegen, ja, da gibt's ja schon, das ist ja schon.
Ja, aber. Ich war, also
die Möglichkeit
ich spüre
besteht,
mittlerweile, wer du bist, ne? Dass du das weißt. Das ist halt auch, das bist halt du. Du weißt es. Niemand kam eh zu mir und weiß das. Ich schwöre dir, niemand weiß.
Dass du
weiß.
DJ bist.
Du hast, ja, du, ich
erzählst du doch in jedem Interview. Das steht doch überall.
Nein, dass es jemanden gibt in Österreich, der so heißt wie ich. Das weißt du, ja. Weil du jetzt sehr nerdy recherchiert hast.
Ich also pass auf, ich habe eingegeben, ja. Friedrich Mücke Musik, weil ich wollte irgendwas von deiner Band finden. Ich habe auf Google eingegeben, Friedrich Mücke Musik. Ja. Die ersten 5 Hits, der Star-DJ aus Österreich, aus Tirol, der gerade irgendwo auf einer Piste aufgelegt hat.
Okay, aber dann ist vielleicht, dann ist es Ausdruck dessen, dass sich dann keiner so sehr für mich interessiert, wie du dich da an der Stelle, dass wirklich niemand kam jemals an, ja, wirklich. Ich
das ist
weiß,
crazy.
Ich weiß, das war
crazy.
Natürlich.
Das hätte ich nicht gedacht.
Das hättest du ja selber Google. Ich schreibe wahrscheinlich sowas selber. Friedrich Mücke Musik habe ich bestimmt auch schon mal bei Google reingegeben, weißt du so.
Es ist auch, wenn man auf Instagram deinen Account sucht, das ist auch der, also sieht man erst deinen, dann irgendein Fan-Account und dann ein Account, der heißt Friedrich Mücke Musik. Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ist das dein Band-Account. Dann bin ich da draufgegangen, das war eben auch dieser DJ.
Ja, ja. Aber der ist tatsächlich Österreicher, ne? Salzburg oder sowas, ne?
Ja, irgendwie sowas, genau.
Nee, aber ich wusste das, aber. Aber ja, gut, also.
Ich dachte, irgendwer das.
Aber es ist schon abgefahren, weil der Name ist jetzt auch nicht so, ist jetzt halt nicht Andreas Schulze, ne?
Ja, ja, eben. Mhm. Fand ich auch. Naja, und vor allem eben, wie gesagt, weil du ja, legst ja auch so auf der Berlinale und so auf, ne? Oder hast du irgendwie mit Fabian, glaube ich, zusammen.
Mit meinem Kumpel Fabian, ja.
Ja, genau.
Mit dem Filmproduzenten Fabian Wohlfahrt.
Ja.
Herrlicher Typ.
Habt ihr einen DJ-Team-Namen?
Ja.
Wie nennt ihr euch?
Ja, mittlerweile Saus und Braus. Wir hießen aber mal anders. Und Saus und Braus heißen viele. Also das ist auch wieder so, eigentlich war so, meine Idee war eigentlich, oder wäre gewesen, das ist jetzt eigentlich durch, dass wir das immer wechseln. Also dass wir nie fest heißen.
Okay.
Weil ich ja damit überhaupt ich will keine Marke absetzen, sondern einfach nur einen guten Abend fahren. Ne?
Ja.
Also kann ich heißen, wie ich will, ist mir wurscht eigentlich. Wir hatten davor, hatten wir einen anderen Namen, den weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du? Saus und Braus, ja, leider, Saus und Braus.
Ich hatte mal ein DJ-Team, das hieß Goodfellas. Also in den 90ern, da war es irgendwie noch cool.
Das war wahrscheinlich, das saß.
Ja, und dann hatte ich mal mit einer Freundin zusammen, Stefanie Hilscher, die Frau von Matze,
ja.
Mit der hatte ich ein DJ-Team und wir haben uns Deutsch und Japaner genannt.
Deutsch?
Deutsche und Japaner.
Wie oft musstest du genau das machen, dass dann nochmal jemand, weil ich habe wirklich nicht gehört, ob ich Deutsche und Japaner höre. Ja. Deutsch und Japaner.
Deutsch und Japaner.
Ist die Frau von Matze Hilscher Japanerin?
Nö.
Nö. Und warum habt ihr euch so genannt?
Das ist doch ein cooler Name, hört sich ja voll cool an.
Sag nochmal.
Deutsch und Japaner. Ja. Hört sich doch fast an wie Deutsch und Japaner.
Sagst du es auch so? Ach so. Ach so. Ja. Okay. Ja, guck mal, ich hab den Hint nicht bekommen, aber Deutschland.
Ja, ich glaube, wir haben zweimal aufgelegt. Wir haben einmal auf der Flummi-WM aufgelegt und einmal, damals hatte Matze mal kurz einen Sommer lang einen Club, und zwar da am Alex, da unter dem McDonald's, da wo der McDonald's drin war. Da hatte der dann eine Eisdiele und darunter einen Club und da haben wir dann auch mal aufgelegt.
Du hast mal irgendwann mal, ach, deine Ding, dieses Josh Wing-Ding hast du immer erwähnt, dass du das, dass du da gerne drauf selber tanzt, wenn das einer auflegt.
Also wenn ich.
Aber hast du den auch mal selber gespielt?
Nee, hat irgendwie nie so richtig ins Set gepasst, weil das muss so in einem Techno-Kontext gespielt werden, das Lied. Weil wenn man es in dem Kontext auflegt, in dem ich Musik mache, dann sind die Leute, glaube ich, eher so, meine Ohren.
Was so, will er?
Ja.
Okay.
Da ist das, glaube ich, too much. Aber wenn man so besoffen auf irgendeinem Rave war und dann kam das Lied, das war echt immer das Allergeilste.
guter deutscher Tanzsong, der dir selber auch gefällt, wo du sagst.
1-2 Polizei von Modo.
Das ist krass. Das ist krass, aber das meinst du ernst?
Wieder, nee, auf gar keinen Fall.
Ach so, wie kommst du denn da darauf jetzt?
Weil so deutscher Tanzsong.
Naja, wir haben vorhin über deutsche Lyrik geredet, die uns berührt oder die dich berührt und so. Jetzt ist natürlich für mich schon die Frage, wenn du jetzt DJ bist und Mucke auflegst für Leute und die tanzen lässt, was gerät dir quasi an deutscher Lyrik so auf den Plattenteller, dass du glaubst, dass da Leute zu dancen, so, ne? Also.
Oh, das ist aber schwierig. Was habe ich denn an Deutsches? Deutscher Hip-Hop gibt es natürlich ein paar Songs, zu denen man gut tanzen kann.
Ja.
Da finde ich zum Beispiel Reimemonster immer noch einen sehr guten Dancefloor-Banger.
Sogar? Okay, ganz weit oben. Aber Helden, hast du Helden aufgelegt zum Beispiel?
Habe ich früher, als ich in München studiert habe und da im Club aufgelegt habe, was habe ich schon Helden aufgelegt? Ich überlege gerade.
Ich muss mal was zu Helden sagen kurz, ja?
Ja.
Es war jetzt gar nicht, ich wollte es gar nicht vorbereiten, aber mir ist was aufgefallen. Also, ich habe die bestimmt auch mal aufgelegt, würde ich jetzt so gar nicht mehr vielleicht.
Ja.
Aber ich saß im Auto im Sommer nach Dänemark und wir haben mal deutsche Musik durchgespielt, haben so eine deutsche Liederliste für die Kids auch und so.
Ja.
Und dann hören wir die Reklamation.
Ja.
Und hör dir mal die Reklamation, also textlich ist das ja so weit vorne, weil das glaube ich 2005 war oder was?
Das ist Hammer. Das ist
aber es ist so voll den Zeitgeist gegriffen und ich schwöre dir, ich habe das damals nicht gecheckt, was sie da redet.
Ja.
Und heute finde ich das, also finde ich das erstens vor ihrer Zeit im Grunde oder richtig weitweise, also das ist ein Bombentext, ne? Den finde ich richtig gut. Der berührt mich jetzt nicht, aber mich berührt, dass jemand so was sagen konnte, so, ja?
Weil sie im Grunde auch so ein Gesellschaftsgeist. Ihrer besten Songs, sehr on point. Das ist übrigens eine Band, die genauso schlau wie tanzbar ist Deichkind, finde ich, relativ verlässlich in den letzten Jahren. Was da so abgeliefert wurde, das hatte immer so gute Ebenen, auf denen man sich irgendwie, mit denen man sich, mit denen man klarkommen konnte.
Ja. Warum denke ich jetzt an Lars Eidinger? Naja.
Deichkind war mein letztes Konzert vor Beginn der Pandemie.
Ach guck mal, meins war OMD.
Ah ja, da habe ich hier in der Max-Schmeling-Halle, habe ich Deichkind gesehen. Und das fing also an, das Konzert mit so einem Film auf so einer riesen Leinwand.
Ja.
Wie Lars Eidinger an den Füßen nackt von einem Kran hochgezogen wird in einem weißen Raum und so komplett in einen riesen Farbbottich eingetunkt wird und dann wie so ein Pinsel über eine riesen weiße Fläche gezogen wird und dann mit einem Knall fällt der Vorhang weg und der Hintergrund ist dann diese bemalte Fläche sozusagen. Die mit Eidinger als Pinsel bemalt wurde.
Krass, finde ich sogar geiler, weil ich habe jetzt gerade gedacht, dann geht der Vorhang weg und dann ist er da.
Nee.
Hätte ich auch gut gefunden, aber finde ich geiler.
Ja, finde ich auch
geil. Ach, krass.
Ja. Ich hatte übrigens mal ich bin ja freundschaftlich quasi mit den Fantas verbunden.
Ja.
Und die haben irgendwann mal.
Mit allen,
ja. Ich habe ja mit Thomas zusammen gewohnt. Michi hat die ersten Alben von uns produziert oder das erste Fritten und Bier Album produziert. Smudo, mit dem habe ich mich einfach immer so gut verstanden und Andi. Den habe ich halt immer.
Den gibt es eigentlich nicht.
Ja, den gibt es eigentlich nicht.
Sehr gut.
Und ich habe mich mal mit Michi getroffen, weil er gesagt hat: So, ja, wir wollen jetzt wieder auf Tour gehen und so Jubiläumstour und überlegen, ob wir irgendwas Besonderes machen können. Fällt dir was ein? Dann habe ich mir nämlich eine Story überlegt, wenn das Konzert losgeht, es war so eine Stadiontour, dann zeigen sie so einen Film über so zwei beste Freunde, die so als Jugendliche beste Freunde sind und dann so und zusammen in der Schule und so Scheiße bauen und so und dann das erste Fanta 4-Album entdecken. Und das war ja, jetzt geht's ab. Und als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, oh, Rap auf Deutsch, das ist ja krass und so. Ich bin mega abgegangen, weil es gab keinen Rap auf Deutsch davor. Irgendwie
ja.
Und dann und diese beiden auch entdecken das und denken so, boah, mega geil und so und hören so das Album und dann wird so ein bisschen so ihre Freundschaft erzählt, die auch so dann so ihre tragischen Momente hat irgendwie, also erst läuft natürlich alles super, dann sind sie jugendlich, dann fahren zusammen in Urlaub, Festivals, Freundin, der eine heiratet, kriegt Kinder, dann stirbt auch von dem einen auch die Frau und dann driftet so ein bisschen auseinander, jeder lebt so sein Leben, der eine zieht in eine andere Stadt und so und man sieht sich auch nicht mehr so oft und die Leben sind so ganz parallel und irgendwie fällt ihnen dann nach vielen Jahren auf, so das ist doch scheiße, dass das so auseinandergegangen ist, wir haben uns doch irgendwie was bedeutet, wir waren doch irgendwie so, wir waren doch wirklich Freunde, lass uns doch mal wieder treffen. Und dann sagen sie, und dann schreibt der eine so, ey, ich habe gehört, die Fantas gehen auf Tour, Jubiläumstour, wir haben das so gefeiert damals, das ist doch der geilste Anlass, lass uns aufs Jubiläumskonzert gehen. Und dann sagt der andere, ja geil, machen wir. Und dann treffen sie sich da wieder und dann geht das Konzert los, in echt, Also, ne, dann sind wir wieder, dann ist der Film vorbei und die Fantas kommen auf die Bühne und das Konzert geht los. Und dann sagt irgendwie Michi oder so, ey, guck mal, wir haben auch noch Freunde hier und so. Und dann holt er, wir holen uns mal jemanden auf die Bühne. Und dann die beiden Typen, die beiden Schauspieler aus diesem Film, hätten dann auf der ganzen Tour mitfahren müssen und wären dann immer irgendwann auf die Bühne geholt worden. So als Fans mitten aus dem Publikum und so.
Okay, das sind aber No-Names oder hättest du da jetzt...
Nee, es wären No-Names gewesen. Ja, aber wie cool wäre das gewesen?
Ja, voll, Mann.
Und sie haben es aber nicht so gefühlt. Deswegen haben
sie
haben
es nicht gefühlt?
Nee, sie haben es nicht gefühlt. Sie wollten was anderes, was ich nicht verstanden habe.
Aber haben sie das andere auch gemacht, weißt du das?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Tour, ja doch, die müsste eigentlich stattgefunden haben. Aber sie wollten eher, sowas, was so ihre Bandgeschichte nacherzählt quasi. Aber das habe ich ihm damals vorgestellt. Irgendwo habe ich das Konzept noch rumgegeben. Das fand ich echt, ich hab beim Schreiben selber Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, wie cool wäre
super.
Das, wenn man
Find
dann so die vierte Wand durchbricht und dann, ja, ja. Und dann sind die auch wirklich am Konzert.
Ja, total
und so.
Geil. Ja. Und das war kürzlich, das war quasi vor der Pandemie.
Vor der Pandemie, genau.
Also aktuelle Tour, okay. Hm.
Genau.
Na ja, krass. Woher kennst du die denn?
Die, als ich bei Viva angefangen habe, bevor der Sender überhaupt on air ging, sind wir mit Redakteuren rumgezogen, da war ich ja 17, dann sind wir mit Redakteuren rumgezogen, um so Trailer zu drehen, also Mola, Heike und ich, weil wir ja die ersten drei Moderatoren waren und jeder sollte so einen eigenen Trailer kriegen, wo so beschrieben wird, wo dann auch so Schriften eingeblendet werden, die man selber geschrieben hat, was sind deine Hobbys, bla 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 und so. Und die Trailer sollten irgendwie aufregend sein, man sollte unterwegs sein, auch so ein bisschen selbst gefilmt und so. Und dann war ich mit dem Redakteur unterwegs und dann sagt er zu mir, ey, heute Abend spielen übrigens die Fantastischen Vier im E-Werk, wollen wir da nicht hingehen auf ein Konzert, irgendwie so ein bisschen drehen, wie du da so hingehst und so. Und ich so 17 Fanta 4-Fan, ich so, ja klar, voll cool, können wir gerne hingehen. Und dann sind wir da hin und dann hat er gesagt, und dann war das Konzert vorbei, sagte, ja komm, dann gehen wir auch noch Backstage ein bisschen drehen. Und ich so, ja klar und so. War mein bester Kumpel noch dabei und sind wir Backstage gegangen und dann hab ich da einfach den ganzen Abend, mein bester Freund Weide und ich haben denen dann so Songs vorgerappt von Fritten und Bier und so und die waren alle sofort entertained und da haben wir uns sofort sehr kennen und lieben gelernt alle irgendwie. Dann war es sofort.
Ist Fritten und Bier eine Rap-Crew?
Nee, gar nicht, aber wir hatten einen Rap. Eine zwei eigentlich, auf jedem Album einen Rap, weil die eigentlich viel mehr Rap war.
Und was war der Rest?
War so Punk, Grunge, okay. Punkrock, Grunge, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber wir hatten einen Rap, der hieß Abgestandenes Bier und der andere, weiß gar nicht, wie hieß denn der andere nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Auf dem zweiten Album gab es auch noch so einen Crossover-Song.
Kennst du Eisenpimmel eigentlich?
Ja, klar.
Geil,
aber du bist doch gar nicht so ein Punk-Hörer. Ich denke, bei dir immer so Punk ist gar nicht so dein Ding.
Ich hab Punk gehört.
Ja?
Ich habe Punk gehört, ja. Also zum Beispiel, als ich dich vorhin auf die Skeptiker angesprochen habe oder so, das waren so früher.
Das hat ja keiner gehört, du hast mich ja quasi vorm Bad auf die
Skeptiker. Das hat keiner gehört, da hast du ja auch gesagt, na klar, Skeptiker. aber es gab so zwei, drei Jahre, da habe ich, also so, weiß ich nicht, irgendwas Mitte 90er habe ich so ein bisschen Punk gehört.
Warst du auch bei Fossi im Plattenladen, hast du da Punkplatten gekauft?
Ich habe keine Platten gekauft, aber ich war bei ihm.
Weißt du noch, was du da gekauft hast?
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich was gekauft habe, aber ich habe diesen Laden gesehen. Ich war auf jeden Fall drin und mehr als einmal.
Ja.
Ich glaube, ich war auf der Suche nach einer alten Inch-to-Bucket-Bits-Platte oder so.
Du wolltest ja sowieso, du hast ja gerade eben so angeteased, dass du nochmal kurz erzählen willst, wie du Platten gekauft hast damals.
Ach so.
Hast du am Anfang unseres Gesprächs
also
gesagt,
das war ganz
du willst mal erzählen,
so,
wie du so
ja,
Plattenläden für dich entdeckt
hast. Ja, das ist jetzt keine, ja, jetzt kommt es so wie ihr und jetzt erzählt das. Aber es ist einfach, naja, aber das ist interessant, weil okay, also, oder ich finde es interessant, dass ich mal bei Fopo Records war, okay, ja. Vielleicht braucht man halt so seinen Plattendealer dann, ne? Und ich habe den dann irgendwie erst in München im Grunde.
Ah, ja.
Ich habe ihn hier nicht gesucht in Berlin, da war ich einfach noch nicht so auf Platte. Ich hatte dann einfach diese, das ist vielleicht ja einfach in der Phase so gewesen, 27 oder so, 28, da hatte ich dann Best Records in München entdeckt.
Ja.
Ja, Christoph Best heißt der Mann, der diesen Laden macht und immer noch macht, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Ja, weiß ich gar nicht genau. Aber da sind solche Sachen auch entstanden, ne, dass der halt wusste, wer dieser Sänger von Prefab Sprout ist oder so. Und dass man da so, dass man auch in so eine Pop-Ecke mit dem konnte oder, ne, dass man da so Sachen gefunden hat. Oder ich habe ja auch gesagt, was ich mag oder so.
Ja.
Also, das war auch ein gut sortierter Laden im Grunde, so viele, so in viele Richtungen. Nee, nur so, dass ich wollte einfach eigentlich nur sagen, dass ich in München da eine Heimat gefunden hatte, ne? Neben dem, dass ich da irgendwie hier und da so gebrauchte Platten auch gekauft habe bei Leuten, aber er hatte auch Releases, neue Releases und so. Und es war einfach ein guter, ganz kleiner, wirklich sehr, also eigentlich Fopo ist ja auch nicht groß, ne?
Ja.
Gewesen, aber, oder ist er, ich weiß nicht, wie ist es jetzt? Ist es viel größer jetzt?
Es ist auf jeden Fall größer. Sie haben nach hinten quasi aufgemacht, wo früher eigentlich so Aufenthaltsraum war. Da stehen jetzt die Secondhand-Platten und vorne steht so der ganze andere Rest. Also sie haben es schon ganz schlau aufgeteilt.
Nee, aber das war so auf jeden Fall so eine richtige nochmal Neutaufe von wegen, hör mal das, oder dass ich da auch Empfehlungen annehmen konnte von jemandem, der da wie so ein Musikstiefpapa da irgendwo so ein bisschen dafür sorgt, dass der Junge gute Mucke kriegt und so. Ja. Nicht, dass ich da mit Quatsch hingegangen bin und jetzt spiel mir, oder ich höre mir mal die an. Aber zum Beispiel, um eine Platte mal hervorzuheben noch, und zwar die Ram On von Paul McCartney, ja. Hat ja eine, und das wusste ich nicht, oder damals war das so, was ist das und so. Es gibt die Ram On quasi als Orchesterplatte von, kennst du das? Ja. Lord Thrillington, also das ist ein alter Ego von Paul McCartney.
Ja.
Und das gibt's auch auf Platte, das ist echt ein tolles Ding, weil das ist die Ram On mit Orchester, also als, als Orchesterwerk im Grunde, ne? Und das fand ich schon, um ein bisschen abzunörden jetzt mal hier so auf was es so gibt und so oder gab. Das war damals schon interessant genug und da wusste ich auch, ah cool, der Typ weiß was oder gibt mir was ich irgendwie cool finde.
Ja.
Und ja, so da habe ich dann irgendwie angefangen überhaupt, also gesammelt habe ich nicht Platten, aber ich habe sie gekauft und wirklich auch in relativ hoher Stückzahl, aber dann irgendwann auch ganz klar damit aufgehört. Also als das Streaming, ich weiß nicht was, kaufst du noch Platten?
Ja.
Du kaufst auf jeden Fall noch Platten, okay. Ja. Und lässt du dir schenken, guck, also wenn du mir jetzt eine schenken würdest, würde ich es auch Hammer finden, ne? Also aber das Streaming-Ding hat schon hart übernommen. Aber wie hörst du denn dann eine Platte? Legst du sie echt auf und sie läuft?
Ja.
Und dann wird umgedreht?
Also ich entdecke viele Platten auch im Streaming und wenn ich sie richtig oft höre und richtig gut finde, dann kaufe ich sie mir auf Vinyl.
Um sie zu haben oder um sie auch auf Platte zu hören?
Um sie auch auf Platte zu hören. Ich setze mich dann samstagnachmittags hier vor meiner Anlage auf den Sessel. Ich habe hier so einen extra Sessel vor der Anlage stehen und dann lege ich die Platte auf und fläts mich da drauf.
Wieso samstags? Was ist samstags? Wieso samstags? Samstags. Sagst du das so? Das ist wirklich samstags, ne?
Das ist ja samstags.
Aber was ist samstags? Warum hast du dafür Zeit am Samstag? Was ist anders als am Donnerstag?
Weil da keiner was von mir will. In der Woche.
Warum?
In der Woche hat man was zu tun. Am Samstag halt nicht. Ja, also Moment mal.
Das Wochenende ist schon klar.
Da muss ich jetzt intervenieren. Weil du bist nämlich derjenige hier am Tisch, der einen wirklich, muss man wirklich sagen, hochtrabendes Interview über den Sonntag gegeben hat, bei Mitvergnügen, glaube ich, wo du so gesagt hast, wo du so Sätze gesagt hast, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich es dir noch um die Ohren schlagen wollte.
Oh.
Warte, muss ich mal gucken, wo habe ich es denn hier hingeschrieben? Sonntag ist der poetischste Tag der Woche. Und dann hast du nämlich in dem Interview auch noch gesagt, und da habe ich gedacht, okay, jetzt hört sich alles auf. Da hast du gesagt, also du könntest mich in einer wildfremden Stadt aussetzen, ich könnte dir auf jeden Fall sagen, wenn Sonntag ist. Und ich so, ach was, Schlaumeier, weil überall am Sonntag die Läden zu sind. Natürlich kannst du überall sagen, wann du sonntags da bist.
Okay, ich schäme mich ein bisschen, werd rot und so, ist alles dabei, aber ich stehe dazu, ich finde das wirklich, also okay, hast du recht, da hast du mich. Krass, aber wird's ja, also für mich gerade voll furchtbar, wenn das alle so verstehen würden, ne? Ich wollte ja nichts Schlaues sagen, oder vielleicht wollte ich auch Schlaues sagen, das kann schon sein. Aber okay, und samstags auf dem Sessel. Aber ist das ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche, oder? ich weiß nicht, du hast doch auch Family Life, oder? Ist der Samstag, weil er, also vielleicht gönnst du dir das ja, vielleicht ist das ja ein Slot, den alle akzeptieren. Ja. Das geht doch eigentlich nur alleine.
Ach, das Family, meine Tochter ist 20, die will nichts mehr von mir, die ist irgendwie froh, wenn ich nicht auf die Nerven
hallo.
Gehe.
Ich höre Platten jetzt, nein, sowas ist da nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Okay. Also Maria ist, da macht dann irgendwas und die freut sich immer, wenn ich mich da irgendwie
aber das hinsetze. Würde mich mal interessieren, kommt das Wochenende zurück, wenn die Kinder aus dem Teenie-Alter raus sind, kommt dann das Wochenende zurück?
Ja, du kriegst es wieder, du wirst es wieder kriegen.
Das finde ich ja mega. Aber guckst du Sportschau eigentlich?
Nee, ich bin auch gar nicht so. Guckst du Sportschau? Nee. Bist du Fußball, wie man bist du in Union?
Ich guck gerade, weißt du, was mich gerade richtig anfixt? Aber auch erst seit einem halben Jahr oder so, ich kenne mich auch nicht aus, aber nee, NBA.
Wirklich?
Basketball. Mhm. Also für alle, die nicht wissen, was die NBA ist, aber.
Dieser Podcast, in dem du gerade sitzt.
Ja, aber wirklich. Aber hast du mal geguckt? NBA?
Nee, ich finde Basketball mega uninteressant. Aber ich finde auch, jetzt gucken ja zum Beispiel wahnsinnig viele Leute seit 3-4 Jahren, die Typen, die uns früher gesagt haben, Bourbon ist doch kein Whisky, die gucken jetzt alle Super Bowl, gucken jetzt alle American Football. So NFL ist ja plötzlich in 4-5 Jahren jetzt so riesig geworden.
Wirklich?
Und, ja.
Wie kriegst du denn das mit?
Ich höre das immer so und Leute erzählen mir davon.
Von
und so.
Von der NFL?
Und, ja. Jetzt am Wochenende ist Super Bowl.
Aha.
Und läuft irgendwie auf, weiß ich nicht, Sat.1 pro 7, keine Ahnung, irgendwo. Und die Leute gucken das wie blöde. Deswegen gibt's jetzt gerade auch bei Lidl und bei Aldi überall so American Food, weil das extra für den Super Bowl die Leute sich dann kaufen.
Aber ist das nicht immer so gewesen? Also du meinst, verstärkt jetzt einfach auch,
ja? Total verstärkt. Mhm. Ist jetzt die letzten 4-5 Jahre riesig geworden.
Nö, aber also, okay. Also, nö, NBA, aber NBA kannst du halt, NBA, witzig. NBA. Du bist NBA. Aber das ist echt gut mit dem Weinlabel da irgendwie, ne?
Aber warum, was findest du denn an der NBA so interessant? Aber Fußball guckst du nicht?
Na, Fußball ist mir irgendwie jetzt richtig, also eigentlich, nö. Ich habe diese Union-Hülle und ja. Ich sympathisiere mit dem Verein, aber ich guck's gar nicht so richtig, ne?
Ja, ich bin, also bei mir ist auch so, ich sag immer, ich bin Ergebnisfan. Ich habe keine Lust, mich durch das Spiel zu quälen. Sag mir, wie es ausgegangen ist, das reicht mir.
Ja, oder
und dann freue ich mich, wenn der FC gewonnen hat und wenn er verloren hat, ärgere ich mich und dann kann ich aber weiter meines Weges ziehen.
Jemand kommt und sagt, komm, wir gucken jetzt und dann gehst du wirklich nochmal los. Weißt du, wie früher, weil du zu Hause dir kein Sky leisten konntest und dann hast du irgendwie, gehst du wirklich in die Fußballkneipe und schaffst dir das Erlebnis. So, das würde ich wahrscheinlich und zwar gerne immer noch machen. Kommt mir irgendwie nicht mehr vor, weiß ich nicht. Insofern ist dieses
Du könntest auch in München, wenn du da ein Unionsspiel gucken gehen willst, könntest du wahrscheinlich wo kann man das, im Bergwolf oder so? Weiß ich nicht. Ja, Bergwolf ist doch da in Bogenhausen, oder nicht?
Nö, das ist ganz woanders. Das ist wie die Geschichte mit dem Prinzregenten.
Ich meine,
den du mit Fertoni verwechselt hast.
Ich hab's verwechselt mit dem Glockenbachviertel.
Wo, scheißegal.
Ich hab Bogenhausen mit dem Glockenbachviertel verwechselt. Wo ist denn Bogenhausen nochmal?
Naja, wirklich eher
rechts der Isar.
Nee, also Osten, müssen ja Osten und dann halt, dieses rechts und links der Isar, da komme ich total durcheinander. Weil ich immer denke, hat das was mit der Flussrichtung, also wie die Isar fließt zu tun? Ja. Ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Also man sieht das.
Kompass hat es ja zu tun.
Ist so, ne? So wird es sein.
Ja, klar.
Nee, aber kann ich, also ist auf jeden Fall Münchner Osten und ist schon mal nach Heidhausen, also guck mal, kommt nach Heidhausen, Ostbahnhof, Leuchtenbergring, Dagelfing, die Ecke genau.
Da
so Engelscheiking. Da ist Bogenhausen, beziehungsweise auch zur anderen Richtung dann, um nochmal ein paar andere Stationen zu nennen, Richard-Strauss-Straße oder so. Ne? Also eigentlich Everding und dann aber Richtung Osten. Ne?
Mhm. Ja, verstehe.
So, aber
da wird's dann so grün.
Da wird's dann grüner, da wird's dann schon ein bisschen, ja, so Häuser, also so, ne, Reihenhaussiedlungsmäßig so. Aber wir sind dann auf einem spezielleren Platz. Altes Industriegelände, steht ein Haus und Garten und so. Aber
Kunstpark Ost, ihr wohnt im Kunstpark Ost.
Nee, ey, das finde ich ja echt eine harte Area. Da
gibt's das noch?
Ja, das gibt's noch, aber das ist, forget it. Also das hatte nie eine Seele, finde ich. Tut mir leid für die Leute, die da, also das hat natürlich eine Power, ich bin da auch hingegangen und so, wenn du da feierst.
Harry Klein damals war schon gut.
Klar, ja, also.
Und auch so, und so unter der Woche, wenn man mal abstürzen wollte, dann irgendwie noch in die Milchbar, war schon okay. War immer ein Scheißort, aber war okay.
Ja, vielleicht muss man das, genau, und ja, ich habe da sogar noch jetzt in den letzten Jahren Battle Rap geguckt, also das geht schon alles, dass die da ihre Locations finden, das brauchst du ja auch, du musst dann irgendwie auch irgendwie Konzertorte schaffen, so, ne, das ist alles cool dafür. Aber es ist schon auch, ich mag diese Areale nicht, wo du da mexikanisch feiern kannst und da feierst du Englisch und da feierst du, so, weißt du so, und da diese Musikrichtung überall dir abholen kannst und dann sind alle auf einen Haufen und keiner mag sich eigentlich. Also so, das ist so ein bisschen, nö. Nee, das ist ja viel zu gangmäßig alles. Ja.
Was ist so ein Laden, wo du in München gerne ausgehst?
Naja, tanzen gehe ich ja schon eigentlich überhaupt nicht mehr.
Ja.
Aber so, also ausgehen ist für mich dann einfach, es sind Bars halt, ne?
Ja, was ist so eine gute Bar? Gibt es Maria Passagne noch, kennst du das?
Nee, habe ich nie gehört. Sag
das
mal.
Das war eine Bar in Heidhausen.
Aha.
Und gibt's mit das beste Sushi der Stadt und gleichzeitig ist aber auch eine super geile Cocktailbar.
Sag mal, Maria?
Maria Passagne. Da muss man auch immer klingeln, glaube ich, so ein Ex-Puff oder so. Super Laden. Der war echt immer total gut. Da war ich sehr gerne. Und wo ich auch mal gerne hingegangen bin, war das Johannes-Café am
das gibt's noch.
Ja. Und da ist ja tagsüber Oma-Café, abends Kneipe. Ja,
das ist auch schön.
Und der Wirt hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Nämlich, sag mal kurz.
12. Oktober. Und da bin ich dann immer an meinem Geburtstag.
Beide die 12, ich bin 12. März, siehst du?
Naja.
Und was ich besuche oder wir eben dann, ne, natürlich irgendwie in Communities, ist das, die Bar heißt The High. Das ist eine tolle Bar in der Blumenstraße in München.
Blumenstraße?
Ja, Blumenstraße. Ja.
Das ist aber doch Glockenbach, oder?
Da war mal gegenüber die Registratur, die gibt's glaube ich nicht mehr.
Ja, oh, die war geil.
Ja, war geil. Und da ist gegenüber jetzt im Grunde The High, kleiner, toller, wirklich ein toller Barladen, den der André macht. Und das ist wirklich, also das ist eine richtige Empfehlung, das ist ein Top-Ding. Also,
aber zu Schumanns gehst du nicht. Ach gut,
aber
schon auch eine gute
Frage. Ja, auch gerne. Und weißt du, auch zum Leute gucken.
Ja.
Das ist wirklich geil, alleine gehen und ein bisschen sich das Münchner Volk reinziehen. Aber vom Feinsten. Ich finde das wirklich, also da kannst du, da habe ich letztens wirklich, das war nicht sagen, wirklich 2 Wochen her, wirklich 2 Stunden mir da, und du sitzt ja auch so eng. Also wenn du da alleine hingehst, dann kriegst du auch, wenn du sitzen möchtest, nicht an der Bar, sondern mittendrin, bist du als, hast du wirklich hier so 20, 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter neben dir die anderen. Kannst du Gespräche hören, kannst du die angucken, das war mega. Es war, also ja, da bin ich wirklich gerne.
Gehst du auch in, wenn du in Berlin bist, gerne in die Paris-Bar?
Ah, seit letzter Woche. Ohne Witz, war ich zum ersten Mal mit meiner Mutter.
Wirklich?
Ja, letzte Woche. Und finde ich top, finde ich richtig gut. Und da war wahrscheinlich genau der Faktor, der da irgendwie, ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so erwähnst, weil, oder ich ahn's, weil das spielt in meiner Bubble eine Riesenrolle. So, ne?
Hä? Das ist halt das Berliner
Kuhmanns. Ja, genau. Und da ist halt was los, ne? Da hatten drei Leute Geburtstag an dem Abend. Ja. Ne? Das heißt, da haben die diese komischen Kerzen ausgepackt und ständig ging das Licht aus und wieder an und so. Und wir haben uns einen abgefeiert, ich und meine Mom so beim Leona-Wurstessen. Ja.
Ich liebe den Berliner Westen sehr. Ich liebe es sehr, im Westen auszugehen. Das ist alles noch so 80er und das ist alles so stehen geblieben. Das
mega. Es ist aber auch total aufgeräumt. Das ist so richtig, also ich finde es wirklich, Pankow ist ja nochmal was ganz anderes. Aber wenn du dann, genau da in der Ecke, ne? Ja. Ich bin auch so hingelaufen, so Richtung Savignyplatz, irgendwie so 10 Minuten, wo ich da gewohnt habe, Mommsenstraße. Und da bin ich da so hingelaufen und ich hätte in jedes zweite Restaurant wäre ich gerne reingegangen. Ich
auch. Geht mir auch immer so.
Weiße Tischdecken, heftigen Daumen raus. Ja. Auch das Klientel, wer da sitzt, ne? Ja. Also so, sind halt, früher hätte ich die alle an die Wand gehauen, aber so heute würde ich sagen so, High Five und dann, wir machen uns alle guten Abend, ich spreche euch auch nicht an, aber ich finde das total top. Also
vielleicht müssen wir mal eine Sauftour durch den Westen machen.
Ja, so gerne. Ja, ja, total gerne.
Einfach in alle Länder. Ich habe ja auch, meine Lieblingskneipe ist auch im Westen, in der Leibnizstraße, das Klo. Das Klo?
Ich war nicht drin.
Alle hassen das, ja. Auch jeder Mensch, den ich hier drauf anspreche, sagt, ich war da noch nie drin. Ich hatte mal, Stucki war ja hier, Stuttgart Barre. Dann habe ich zu ihm gesagt, das Klo ist mein Lieblingsland. Hat er gesagt, bist du bescheuert?
Er war drin.
Er ist richtig sauer geworden, dass ich da überhaupt reingehe. Weil er wohnt da irgendwo um die Ecke und hat gesagt, geht man doch nicht rein, bist du wahnsinnig.
Was ist daran so geil? Ich meine, also außer, dass es jetzt irgendwie diesen, weil ich kann es nur von diesem Schriftzug her lesen, denke ich mir so, sogar okay, ihr seid seit den 70ern.
Ich habe da sogar mal Geburtstag gefeiert. Ich finde, das ist ein, also erstmal ist da total die Zeit stehen geblieben. Der Humor, der darin stattfindet, hat sich nach Didi Hallervorden nicht weiterentwickelt. Und es ist aber so, es ist so, ich finde es so angenehm, so unironisch. Es ist so unironisch, lustig irgendwie. Und das finde ich, da ist so, die können die Tische hydraulisch heben, so dass du so, oh, mein Getränk und so. Und dann haben sie, wenn du reinkommst, wirst du so nass gespritzt irgendwo aus so einem unsichtbaren Loch und lauter so Sachen haben die da. Immer so Gags, der DJ ist hinter so einer Kabine mit dem Gitter und erzählt den ganzen Abend Jokes und so. Und mich erkennen die dann immer und sagt immer, oh, hier ist der Typ vom Fernsehen und macht dann irgendwie so dumme Jokes.
Und was spielen, also wirklich der DJ, was wirklich ist das so?
Ja, ist das so Schlager,
aber es Klo, also ach so, das ist nicht zum Tanzen, sondern zur
das ist wirklich eine Kneipe,
Untermalung und
eine Erlebniskneipe, die ist auch immer voll. Also die ist immer voll, weil da auch so, da gehen auch so Schulklassen hin, ne? Diese Berlin-Wochenende oder so 5 Tage Berlin machen oder so.
Aber auch geil, ne?
Da bucht der Lehrer dann abends, so, wir gehen jetzt alle ins Klo irgendwie und dann kannst du auch so, du kannst auch so, ist immer ausgebucht, wirklich. Und kannst auch so Schnapsroulette bestellen, dann kriegst du so Schnäpse in so Reagenzgläsern und einer ist ganz scharf und wer den getrunken hat, der hat die Runde verloren und so.
Ach, geil.
Und es ist, ich liebe diesen, es ist einfach so, es hat so was erfrischend Unironisches für mich. Das liebe ich einfach total.
Verstehe ich total. Ich kenne wirklich nichts, aber das würde ich gern mal erleben.
Na.
Echt?
Na, super. Da gehen wir mal hin zusammen.
Ja, gute
Idee. Da gehen wir mal schön einen trinken.
Eine Westberliner Kneipentour. Und würdest du aber im Klo anfangen oder im Klo enden oder auf die Mitte?
Ich würde das irgendwo in die Mitte legen. Enden muss man ja in einer der Karaoke-Bars. Dann ist eine neben dem Klo oder hinten auf der Kantstraße sind auch noch 2, 3.
Und hast du auch Erfahrung mit diesem Kumpelnest und so? Kennst du das
ja,
auch?
Ja, klar. Kumpelnest 3000, hallo. Also genial. Aber da, das ist der Schöneberg. Da geht man am besten vor. Ja, Kumpelnest 3000, mittlerweile Schöneberg.
Wie das mittlerweile? Aber war das nie?
War das nicht mal woanders? Das war woanders, kann sein. Aber es ist jetzt seit Jahren schon in Schöneberg an der, was ist das, Potsdamer oder so. Also da ist schräg gegenüber die Victoria Bar. Das ist halt mit die beste Cocktailbar in Berlin.
Ach, das hat, stimmt, da haben ja schon mal Leute erzählt von, ja.
Das ist so da, wo auch das Wintergarten-Varieté ist und so. Da ist die Victoria-Bar.
Da können wir auch mal hingehen.
Ja, na klar.
Das würde mich mal interessieren. Ohne Witz, so Wintergarten habe ich nie gemacht, ne?
War ich auch nie drin. Ne, wollte ich auch schon nochmal reingehen. So eine geile Zaubershow irgendwie. Ich finde Zauberer einfach immer geil. Ich wäre auch voll gerne Zauberer geworden.
Ja.
Aber null Geduld, sich so ein Ding 100 Mal zu machen, bis man es so drauf hat, dass keiner was sieht irgendwie.
Aber kannst du irgendwas? Hast du vielleicht einen eigenen Skill, der nichts mit Karten oder dass der jetzt ein Gimmick
kommt? Du meinst einen Zauberskill, oder?
Naja, irgendwas. Also mir würde schon eine körperliche Fähigkeit reichen.
Ich glaube, ich habe einige körperliche Fähigkeiten, die ich dir hier jetzt leider alle nicht zeigen kann.
Ach so,
aber,
ja, die kann man auch nicht hören. Aber du kannst darüber reden, ne?
Ja, weiß nicht, ob das hier der Ort dafür ist. Aber Zaubern, ich hätte immer wahnsinnig gern zaubern können. Und dann manchmal gab es ja auch Tricks, die einfach sofort gehen. Also wo du nicht, weil die meisten Tricks, wo man so verschwinden lässt, da hat man ja immer so einen Gummidaumen auf dem Daumen, wo man das dann so reinstopft und so.
Frag mir das nicht, was?
Ja, na klar.
Zweiter Daumen?
So funktioniert das ja immer.
Zweiter Daumen? Ehrlich? Das ist die Idee?
Quasi der dritte Daumen schon. Das ist so ein Plastik. Der Trick beim Zaubern ist immer das Palmieren. Du musst mit den Händen so viel machen, dass die Leute abgelenkt sind und immer die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, als da, wo es passiert.
Und das wusste ich, aber jetzt sage ich ja trotzdem, wenn einer Tralala macht, sage ich, ich gucke nicht aufs Tralala. Also,
na,
ne?
Naja. Aber es gibt immer so, es gibt so einen Plastikdaum, den man so überzieht, den man so in der Schnelligkeit nicht erkennt, und da werden immer so Tücher reingestopft und so, wenn jemand so Tücher verschwinden lässt, so in der Hand.
Also am Ende, wenn was weg ist, ist das Tuch im Daumen?
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Da achte ich jetzt mal noch. Sehr
ja
geil.
Naja. Aber das ist, du musst es wirklich gut trainieren, bis es keinem mehr auffällt. Und da hatte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Nee. Aber manchmal gab es in der Ypso Tricks so eine Maschine, mit der man eine Zigarette zerteilt. Das ist eigentlich übrigens total geil, dass es in den 80ern Zigarettengags in der Yps gab, wo das so normal war, voll, dass das Kind dem Papa die Zigarette natürlich kaputt macht. So, heute so 1000 Jugendschützer so, ihr könnt doch keinen Zigarettengag in Kinderheft machen.
Gehen, nee, auf keinen Fall. Ja,
das war völlig stimmt normal.
Die Yps, ey. Gibt's die noch?
Nee, gibt's schon lange nicht mehr. Nee, ne? Gibt's eh. Sie haben ja vor 5 Jahren oder so mal versucht, die als Erwachsenenmagazin wieder aufzumachen, das so ein bisschen so ein Nostalgie-Magazin ist. Mhm. Aber es war so, okay, guys, come on, what are we talking about? Also, das ist irgendwie auch Quatsch.
Immer wenn es um Nostalgie geht, hört man ja ganz schnell so nach 4, 5 Sätzen, ich will jetzt nicht zu nostalgisch werden und so, ne? Ja. Und ich verstehe das auch, weil mich das aber, ich sag mal, schick das mal voraus, mich nervt oft dieser, also oft genug, sagen wir mal, der, die Retromanie bei so Sachen, ja? Aber es gibt es so viel, und das ist auch, es trifft auch mein Leben ganz oft, ne, dass ich irgendwie erinnert werden möchte oder selber was anschiebe, was sage, Leute, es lohnt sich doch, oder das darf doch nicht vergessen werden oder so, ne? Aber wie geht's denn dir so mit diesem, also Nostalgie oder Retromanie? Entdeckst du das überhaupt? Also kommt dir das vor und es nervt dich nie? Bist du ein Fan davon oder?
Also es gibt so eine Nostalgie, die ich irgendwie, die mich eher abturnt, aber ich merke trotzdem, dass ich selber auch ganz oft Opfer davon werde. Also ich habe als Kind auch Masters of the Universe ohne Ende gespielt. He-Man und so, die Figuren. Ich hatte beide Schlösser, ich hatte ganz viele Figuren. Dann habe ich die am Flohmarkt verkauft. Typ hat mich voll abgezockt, irgendwie hat für 20 Mark mir alles abgekauft, weil ich als Kind dachte, oh, 20 Mark. Und das war aber irgendwie, weiß ich nicht, 200 Mark wert oder so. Aber ich habe da wirklich super viel mitgespielt. Ich habe die echt geliebt, die Figuren. Und dann, jetzt kaufe ich mir so, wenn so Comics davon rauskommen, kaufe ich mir die immer, weil ich es irgendwie geil finde, diese alten Comics zu lesen. Und habe mir jetzt eine Skeletor-Figur gekauft, die ich so in der Packung lasse und die immer irgendwo in der Wohnung liegt, weil ich es irgendwie cool finde, so die eine Figur zu haben. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, jetzt mir wieder irgendwo so ein Schloss zu besorgen und die Figuren und das irgendwo hinzustellen und so, weil.
Aber bei so einem Wiederbeleben zum Beispiel von Wetten, dass, wie siehst du denn das?
Ach, ich find's gut.
Ja?
Ja. Ich habe jetzt die Show geguckt, die sie da gemacht haben, und die hat mega Bock gemacht. Ich fand die voll gut. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch, als meine Tochter so 7 oder 8 war, da war im hier im Babylon in Mitte in einem Kino eine große Bud Spencer Retrospektive, und da haben sie dann die Filme alle nochmal auf Film gehabt und im Kino gezeigt, und unter anderem auch sie nannten ihn Mücke, was mein großer Lieblings Bud Spencer Film ist, und dann habe ich sie gezwungen, mir da irgendwie an einem Sonntagmittag reinzugehen, mit, ich glaube, wir waren 5 Zuschauer im Saal oder so, aber ich fand's voll geil, ihr hat's auch gefallen und so, bei der habe ich das sowieso eine Zeit lang auch mit Filmen ganz stark ausleben können, ihr die mal alle zu zeigen so.
Ja, bei Filmen bin ich auch ein bisschen verteidiger, glaube ich.
Naja, aber ansonsten, ich meine, wir sind ja hier das große Popkulturmuseum, es gibt hier schon auch immer wieder Verweise auf solche Sachen, man findet das irgendwie alles wieder und so, aber ich hänge da auch nicht, für mich ist das nicht identitätsstiftend oder so, ich mag das einfach, also ich habe mir auch zum Beispiel Singen, die man ja so gar nicht sieht. Ich habe mir ganz viele so Taschenbücher bestellt in Antiquariaten, die ich als Kind hatte. Und das finde ich einfach geil, da manchmal noch so drin rumzublättern.
Und die hattest du aber nicht als Kind damals?
Doch, die ich als Kind hatte.
Ja, aber als Taschenbuch oder war das? Genau. Oder, okay, also,
ja,
okay.
Die ich aber dann irgendwie nicht mehr hatte, weil sie dann, du denkst ja nicht dran. Und die kriegst du jetzt für 50 Cent oder so. Ja, und ich finde das einfach geil, mir diese alten Bücher nochmal anzugucken, was ich daran irgendwie interessant fand.
Ich habe das auch total. Also ich kann da mich überhaupt nicht von frei machen. Aber ich finde so, ich denke, manchmal kommt es zu kurz, dass irgendwas Neues entsteht. Weißt du so? Da denke ich dann, wo ist denn das Neue, außer dieser ganze heftige Vibe, um dass irgendwie ein neues Telefon wieder her muss oder so. Ja. Das ist halt dann alles zu kurz was Neues, also so eine kreative TV-Show oder so, da wäre ich schon mal dankbar, echt. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe das nie gesehen, was Joko da macht.
Aber das ist doch zum Beispiel so, ich meine, da ist ja dieses Wer steht mir die Show, das war ja, da war ja auch jetzt Anke Engelke in der letzten Staffel, und das war zum Beispiel total geil, die hat dann einmal die Show gewonnen und dann hat die auch so ein riesen Grand Prix-Opening gemacht und so, und alle sind total durchgedreht, und dann hat sie sich da, haben sie ja da irgendwie schöne Spiele gemacht und so, und das war echt super gut.
Also das geht klar? Ja, dann muss ich das mal gucken, ja, ich habe das so lange, irgendwie, ich ignoriere das richtig. Okay. Naja.
Ist eine schöne Sendung.
Wer steht mir die Show? Ist ein guter Titel vor allem, finde ich.
Ja, das stimmt.
Also mit dem Konzept verbunden, ne?
Das stimmt. Was ich so schön an dieser Sendung heute mit dir fand, die uns hier gestohlen wurde, die Show, die uns hier gestohlen wurde, ist, dass wir so viel über Musik geredet haben. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Und es hat sich nämlich auch erfüllt, was dein Management in die Mail geschrieben hat. Die haben nämlich geschrieben, hat Ahnung von Musik.
Und das kriege ich jetzt von dir, das Urteil, das ist doch geil. Ah. Das finde ich mega.
Ist das nicht schön?
Ja, finde ich gut.
Sie haben auch geschrieben, hat eine Ausbildung zum Erzieher.
Haben wir gar nicht drüber geredet. Hatte ich in einem Nebensatz mal kurz gedroppt, aber ja, habe ich auch übrigens, ja.
Du hast ja auch mal gesagt, du könntest auch jederzeit wieder zurück. Das wäre für dich so eine Sicherheit, dass du jederzeit irgendwie sowas in den Hintern.
Das vom, ja, das
ist auch das, was so Eltern sagen. Dann hast du was Sicheres und jetzt
haben
kannst
sie
du
auch,
machen, was du willst.
Haben sie auch, aber ich sag das auch gerne und auch so wirklich ehrlich gemeint, weil ich das erstens gut kann und weil ich mich da so wohlgefühlt habe. Ne? Ja. Also das ist wirklich was ich jetzt unabhängig von Sicherheit, glaube ich auch irgendwie, wo mir da irgendwie dreimal nochmal applaudiert werden würde, nicht weil ich jetzt Schauspieler bin, sondern weil ja, der soll mal kommen, weil das kriegt er ganz gut hin. Ja. Also das war schon eigentlich, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Das ist wirklich, das war eine geile Zeit. Das waren auch nur wenige Jahre, aber.
Da fehlt mir eigentlich, ich wollte jetzt zum Ende unserer heutigen Sendung, die wir hoffentlich bald nochmal fortführen, ich wollte zum Ende unserer heutigen Sendung nochmal Maria reinholen, weil ich wissen, ich wollte vor allem nach dem Anfang wissen, ob ihr im selben Kindergarten wart.
Ja, irre.
Deswegen hol ich
dich. Ja, und da war ja noch, warte mal kurz, da war ja noch ein Link drin, wo du gesagt hast, sie hat mich oder sie kennt, was
ja,
war das?
Ihre Mutter kennt, glaube ich, deine Mutter.
Das wollen wir jetzt mal.
Ja.
Das wollen wir jetzt mal klären.
Ich bin gespannt.
Maria?
Es ist soweit.
Wir sind fast am Ende. Wir müssen nur noch was klären. Und dafür brauchen wir dich.
Du weißt davon gar nichts? Ja, was jetzt? Ich weiß nicht. Also, ich weiß ja auch nicht.
Konstanz hat ein Mikro für dich. Wir müssen zwei wichtige Dinge mit dir klären. Du musst keine Angst haben.
Ich habe überhaupt keine Angst.
Erstmal.
Stimmt das jetzt?
Erstmal gibt es die sanfte Möglichkeit, dass ihr im gleichen Kindergarten gewesen seid.
Ah ja, verstehe.
Und deswegen müsst ihr müsst jetzt euch beide, weil ich weiß nicht.
Ich nenne dir.
Es ist jetzt gerade so eine Situation, wo Mama uns beide ins Zimmer zum Spielen schickt, weil wir gleich alt sind.
Ja.
Habt ihr das, doch die gleichen Sachen.
Habt ihr das früher auch so gehasst?
Aber was, also es kommt nicht von ihm. Ich habe das wegen dem, du hast ja selber die Zahl 40 gedroppt und dann war es 81 und so.
Kam, und seitdem
du kamst ja öfter vor in dem Gespräch. Nee, pass auf, und dann habe ich gedacht, wenn es die Corinna war, ich sag dir jetzt einen Namen einer Erzieherin und vielleicht ist es ja der Volltreffer.
Okay.
Weißt du die Namen deiner Erzieherin noch?
Ich weiß nur einen Namen meiner eigenen Erzieherin.
Aber das ist eine Frau.
Ja.
Frau Weihe.
Nee.
Das wäre so krass gewesen, wenn sie gesagt hätte, das war eine Minisekunde.
Wie hieß deine Erzieherin?
Frau Klobadanz.
Frau Klobergans?
Klobadanz. Merkwürdiger Name, ne? Jetzt, wo ich es mal so ausspreche.
Und wo war denn Kindergarten?
Na, in der Corinna Straße.
Ach so.
Nee, okay. Aber das ist ja krass, da hast du ja wirklich kaum einen Weg gehabt. Okay, meiner hat länger.
Ja. Ich habe ja erst in der Corinna 44 gewohnt und dann in der Corinna 5. Ich bin quasi.
Dazwischen war der Kindergarten.
Ah
ja, okay.
Seid ihr um den Kindergarten herumgezogen?
Ja, das war, da mussten wir.
Ja. Und dein Kindergarten war der Dimitrovstraße.
Dimitrovstraße. Also jetzige Danziger, ne?
Ja.
Mhm. Und da war Frau Weihe.
Ich finde auch gut, dass wir uns nicht mit den Straßen angetastet haben, sondern mit den Kindergärten.
So, ne?
Ja.
Pass auf, er hat noch einen.
So, aber eine Sache.
Einen hat er noch.
Und der war wirklich schon genial jetzt. Also, muss ich wirklich sagen, innerlich sitze ich auch.
Es gibt aber noch genau eine Sache.
Das verflixte 7. Jahr übrigens. Wir sind 7 Jahre zusammen dieses Jahr.
Es gibt eine Sache. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Auch wenn du schon so einen Satz anfängst. Stimmt das, Maria, dass du...
Aber dann ist es ja meistens so.
Ja, und dann fragt er mich als nächstes, ob Blue Dabbe Dee Dabbe Die mein Lieblingslied ist.
Ist es dein Lieblingslied?
Nee, geht.
Nee. Aber stimmt
es... Aber ist ganz geil, okay.
Stimmt es, dass... Habe ich das richtig in Erinnerung, dass... Deine Mutter seine Mutter kennt?
Nee, nicht ganz. Ich habe mit in der gleichen Abteilung wie seine Mutter mal gearbeitet. Und ich kenne seine Mutter.
Wirklich?
Ja.
Ja.
In welchen Jahren?
2000, ich glaube so 11 bis 15 oder so. Oder 2012 so. Bis Na, 16.
Die Welt ist klein.
Das ist dann noch direkter.
Ich finde das auch ein bisschen direkter als Frau Weihe.
Hast du meine Mutter kennengelernt?
Ja, ja.
Die ist cool.
Ja, voll. Er hat auch viel von dir gesprochen.
Ja, wirklich von dir? Ungefragt?
Ja, super aufdringlich, war auch immer ein bisschen unangenehm.
Nein, weißt du, so das möchte ich schon wissen.
Auf dem Flur einfach angehalten, kannte mich gar nicht. Ja, und er gestern wieder, nein, natürlich.
Er hat auch immer Poster von dir aufgehangen und so.
Aber die kennt dich unter Frau Lorenz?
Ich weiß nicht, ob sie mich noch kennt, ehrlich gesagt, weil wir waren nur manchmal in Meetings zusammen. Also wir haben jetzt nicht.
Kennt alle.
Ich war ja studentische Hilfskraft in der Zeit, ich war ja einfach Studentin. Und
was hast du denn da studiert eigentlich?
American Studies.
Mhm. Und hast du meine Mutter richtig erlebt in ihrer Arbeit?
Nee. Sie hat ja ein anderes Programm, glaube ich, irgendwie gemacht.
Also, ach so, sie saß auch gar nicht auf deinem Flügel. In deinem, das ist ja so Flügel, wie sie da, ne?
Ja, nee, doch. Wir saßen da schon alle, wir saßen,
Geil.
Nein, nur ein paar Mal.
Das ist lustig, ey.
Aber es ist so lustig, dass du sagst, dass du zu ihr sagst, na, wird dir auf jeden Fall noch erinnern, meine Mutter kennt alle, weil deine Mutter kennt auch alle.
Ja, meine Mutter ist die Patin.
Na, aber dann kennt ja deine Mutter meine Mutter.
Bestimmt.
Jetzt pass mal auf, wann ist denn deine Mutter geboren?
Wann die geboren ist?
Wenn die jetzt noch die gleichen Geburtsjahre haben.
Und beide bei Frau Weihe waren.
Nein, stell dir mal vor. Na komm, das ist doch schon.
Meine Mutter freut sich bestimmt 59.
Na gut, meine Mutter ist 4 Jahre älter. Weiß nicht.
Aber ich wette, meine Mutter kennt sie bestimmt auch.
War die immer schon in Pankow, deine Mutter?
Prenzlauer Berg, Pankow, ja.
Okay. Mhm. Kennst du noch die Klapsmühle?
Ja.
Ja.
Ist es eine Kneipe?
War eine Kneipe, oder? Also ist, nee, frage ich dich auch, gibt es die noch?
Weiß ich nicht.
In Köln gibt es ja die Kneipe Klapsmühle, aber da sprechen wir
ja,
nicht
aber
drüber.
Aber es gibt bestimmt in jeder Stadt eine Kneipe, die Klapsmühle
ja,
heißt.
Ja, ja.
Oder?
Die Pankow Klapsmühle.
Weiß nicht, ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Aber ich kenne auch, also ich bin eher so im Prenzlauer Berg aufgewachsen und so nach und nach immer weiter in den Norden gewandert. Mhm. Also eigentlich komme ich aus der halt Corina da unten. Mhm. So.
Ja, ist Kastanienallee.
Kastanienallee.
Kastanienallee, dann Rieke oder was hast du gesagt?
Ne? Musstest du dich richtig jetzt zusammenreißen, Kastanienallee zu sagen, du Wessi, ne?
Wieso denn
Kastanienallee? Kastanienallee.
Sagst du lieber Kastanienallee?
Ja, das ist so, wir Westberliner sagen das.
Ja,
ja. Ja, ja.
Das ist, da weiß ich sofort, da kommt jemand nicht aus Berlin.
Wir sagen ja auch Telespargel.
Mhm. Sagt ihr nicht.
Schwangere Auster.
Ja, ihr sagt es nicht. Ihr wisst,
Nils schon. Nils schon.
Wie sagst du wirklich?
Ja.
Ja, Telespargel sage ich immer.
Wir gehen
on a daily basis.
Wir gehen viel getrennt aus.
Aber ihr geht aus. Das ist schon mal.
Wir gehen in die Klapsmühle und er wissig und ist mir egal.
Telespargel.
Sie ist mit Frau Weihe los. Konnte ich das befriedigend klären?
Ich fand das ganz toll. Toll, dass du gekommen bist. Ich wollte noch eine Sache. Ich hoffe, das ist ja gar nicht, es ist ja nicht unangenehm, aber ich wollte das einfach noch sagen.
Das entscheiden wir.
Wo wir Friedrich schon mal hier haben.
Ja.
Du bist unter anderem schuld an etwas, was Maria regelmäßig gute Laune bereitet, wenn sie schlechte Laune hat. Dann,
ich weiß, was
ist. Was ist es?
Der Lachflash.
Genau. Ja. Den habe ich letztens an meine Mitarbeiter geschickt, um die nächste Generation mal reinzuholen.
Freut mich.
Ja,
der ist Legend. Total. Ist auch krass, dass das ist schon so alt. Und
schicke ich
immer
auch
noch so
immer
Power.
Noch ab und zu meiner Mama, wenn sie schlecht drauf ist.
Aber
ich
das
letztens,
kannst du ja dann mitsprechen.
Habe ich letztens, habe ich dann lange nicht, auch in meinem Freundeskreis, ich glaube, da waren wir da nicht noch in der Schule oder so. Da war das schon eine Sache. Das war, ich weiß nicht, wann war das, welches Jahr.
Ja, du bist ja beide in der Schule gewesen.
Ja, es war, Naja, bei mir war es irgendwie, 2009.
Du hast ja Schule früher abgebrochen.
Nee, in der Schule waren wir wirklich nicht.
Also, nee, waren wir nicht. Fühlt sich ein bisschen so an.
Nee, eben, es war 2009, da warst du auch nicht mehr in der Schule. Also.
Naja. Nee, war ich
Schule des Lebens.
Nee. 2001 war ich fertig.
Okay.
Nee, wo war ich 2009? Glaube ich, war ich schon wieder hier.
Da warst du schon Uni. Noch nicht mal. Nee,
Uni
war ich
nicht Uni. So, und mit diesen Worten.
Danke Maria, für diese...
Grüße an die Uni an der Stelle.
Inside View.
Cool.
Ich wohne ja hier, ne? Also ich würde jetzt auch nicht gehen, wenn das okay ist.
Cool.
Da bin ich froh, dass wir das abschließend klären konnten. Mega. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn ihr die gleiche Erzieherin gehabt hättet.
Ja, das. Also,
aber eure Mütter kennen sich bestimmt.
Ja, werde ich mal sagen.
Ja, das klären wir mal. Bis zum nächsten Mal haben wir das alles geklärt.
Sehr gerne.
Und ich danke dir an dieser Stelle wirklich tausendfach, dass du hier gewesen bist.
Ich dir auch, ey. Das war wirklich vergnüglich.
Fand
ich
auch.
Richtig cool.
Riesenspaß.
Und Zauner, sag mal, was mache ich jetzt mit dem? Ist das dein? Nehme ich das mit oder ist das euer?
Du kannst gerne haben, das
müsst
Bild.
Ihr diesen,
den
müsst,
Rahmen müssen wir behalten.
Ja, den müsst ihr behalten. Das Bild, aber das Bild kann ich mitnehmen.
Bild geben wir dir mit und ich schicke dir dann nächstes Drehbuch. Und du musst dann Stefan Zauner spielen. Dann machen wir dir so eine geile Perücke.
Das traue ich dir zu, dass du das echt und dann gelingt dir besser. Und dann machst du das Überdrama und auch ein bisschen heiter und voll leicht. Und alle Temperaturen sind drin und alle so, yeah, was ist das für eine geile Serie.
Was ist dein Lieblingslied von der Münchner Freiheit?
So heiß.
Gute Wahl. Sehr gute Wahl.
Aber natürlich, also, weil jetzt natürlich, wollte ich jetzt natürlich was wieder nennen, was keiner kennt. Also, und von denen, die man kennt, ist es Herz aus Glas, glaube ich, ja.
Herz aus Glas, ich liebe, ich stehe auf Licht.
Oh, der ist mir gar nicht so im Ohr.
Es war auch so ein Hit, ein ganz
bring
Hit
it,
von
come,
denen.
Bring it, come, bring it. Mit deinem Karaoke.
Der Refrain ist so bescheuert, der Refrain ist nämlich, ich stehe auf Licht, elektrisches Licht, ich stehe auf dich, wieso, das weiß ich nicht, ich stehe auf Licht. Und dann kommt so eine geile Neudeutsche Welle, Nena-Synthi-Orgie
irgendwie.
Das ist
gut, ey.
Das ist der Refrain, ich stehe auf Licht, elektrisches Licht, ich stehe auf dich, warum, das weiß ich nicht. Da ist doch einfach alles mit gesagt,
finde ich
genial.
Total.
Friedrich.
Nils.
Heute war es Friedrich.
Ey, ist morgen schon wieder?
Den Gag muss man
oder
machen.
Oder kommt jetzt noch einer?
Na, du hast in einem Interview gesagt, du hättest das so toll gefunden, wärst auf einem Jazzkonzert in München gewesen und der Typ, der das Konzert gegeben hätte um Punkt 0 Uhr Yesterday gespielt.
Ey,
und dann wäre es so geil gewesen, weil er dann quasi das Lied gestern angefangen hat.
Das meine ich aber ernst. Naja. Too cheesy?
Nö, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich wollte es jetzt nochmal wegen, du weißt schon.
Es ist Jameson Ross, meine Damen und Herren, den können Sie sich gerne mal zu Gemüte führen. Ein Schlagzeuger, der singt wie Stevie Wonder.
Was ist dein Lieblings-Beatles-Lied?
Das ist echt beschissen, dass ich das immer nicht weiß. Naja. Ach. Nee, weiß ich nicht.
Lieber frühe Beatles oder späte Beatles?
Früher. Ganz früher.
Wirklich?
Ja, ja, ganz früher. Müsste ich jetzt.
Also so richtig so Beat-Beatles.
Ja, ja.
So crazy.
Ach, aber da müsste ich jetzt, komisch, ist wie mit dir und der Name, der dir heute nicht einfiel. Keine Ahnung. Hier, Lena, die Schauspielerin ja. Lena, wo wir immer noch nicht wissen. Wenn ich nicht dran denke, dann fällt es mir ein.
Jetzt
hast du die ganze Zeit an Lena gedacht.
Jetzt habe ich nicht dran, jetzt denke ich wieder dran, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Das gibt's doch gar nicht. Lena, wenn du das hörst, das tut mir wahnsinnig leid. Ich werde das alles wieder gut machen. Ich freue mich, wenn wir beide uns wiedersehen. Mhm. Das war ein ganz tolles Aufeinandertreffen zweier Seelen, die füreinander bestimmt waren.
Ey, West-Berlin machen wir, ja?
Ja, auf jeden Fall. Liebe Konstanze, die hat heute hier alles produziert. Vielen Dank,
danke,
dass
Konstanze.
Du heute dabei warst.
Danke für die Cashews, danke fürs Bier, danke Uke.
Ja,
für
danke
die,
Uke.
Für Busebella-Bier.
Danke Maria für die Klarstellung mit Frau Bisi, Weil.
Frau Weil.
Frau
Schenkenberg.
Frau Schenkenberg.
Stefan Zauner.
Ich würde nächstes Mal auch gerne mit dir noch ein bisschen über Erolina sprechen.
Kennst du das etwa?
Ich habe es geguckt, weil ich sehen wollte, wo du bist.
Hast du mich gefunden?
Wenn du der Junge bist, der immer mit dem Hund reinkam, dann habe ich dich gefunden.
No way. Ich bin der Junge mit dem Loch im Kopf.
Das habe ich nicht gesehen.
Nee, ein Junge, der schlafen geht mit ganz schwarzen Füßen.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Weil er immer durchs Studio gelaufen ist, ohne Schuhe. Weil ihm keiner gesagt hat, zieh dir doch mal Schuhe an. Die Pausen sind so lang. Echt? Da habe ich meiner Mutter noch gesagt auf dem Rückweg, Mama, das mache ich nie wieder. Ich schwöre dir, die würde dir genau den Satz so sagen. Ich wollte nicht nochmal drehen in meinem Leben.
Ja, das war, da hast du als Kind mitgespielt, so eine Serie noch vom DDR-Fernsehen. Man muss es sich vorstellen wie Lindenstraße im Zirkus.
Voll.
Ja.
Aber eine geile Serie mit Achim von Brummkreisel.
War geil.
Kennst du Achim von Brummkreisel?
Nee.
Dann frag mal Maria, wer das ist.
Okay, das mache ich. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den Nitz-Burkeberg-Erfahrungen. Bis dann, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung.